Just quiet quickly, please.
Майже же в прямому ефірі. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбєгль. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2, 6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Sportradio 360, die Big Show 656. Lasst uns doch unsere kleine sympathische Familienshow mit einem Aufruf starten. Nein, 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 es geht ausnahmsweise mal nicht um Kohle, um irgendeine Bestellung. Geht natürlich immer. Erstens, unser Jahresheft könnt ihr immer noch bestellen. Fresh as new, new as fresh, wie auch immer. Und auch Spenden für unser kleines sympathisches Projekt geht auch immer. Gerne auch über PayPal. producer@sportradio360.de wird gerne genommen für die doch nicht geringen Ausgaben, die wir Monat für Monat haben. Aber nein, der Aufruf geht auch in jene Richtung. Es wird ein EM Daily geben bei Sportradio 360. Und gerne würde ich euch da mitnehmen, unsere 12 Hörer. Wenn ihr denn Karten habt, das wisst ihr jetzt schon, für irgendwelche Spiele, egal welches Spiel, und euch gerne in einem dieser Dailies hören wollt, am besten am Spieltag, schreibt mir doch bitte steilpass@sportradio360.de, wann und wo ihr dabei seid, und dann finden wir einen Weg, wie wir euch in diesem Daily, wenn ihr das denn wollt, unterbringt. Mich würde es freuen, es würde dem Ganzen eine ganz andere Farbe verleihen. Ja, meldet euch. Die heutige Big Show beginnt mit zwei Fußballteilen, wo Toni Tomic von Sky, Christian Bernhard von der SZ und our very own Andreas Renner über die Champions League in erster Linie sprechen. Dann dritter Teil, das fluchende Klassenzimmer ist zurück, passt heute thematisch sehr gut. Es geht nur um Fußball. Teil 4, Handball. Götzi und Uwe Semrau at their best, möchte ich jetzt schon vorausschicken. Motorsport zunächst Eddie Milke und Stefan de Vois Heinrich. Zu den DTM-Testfahrten dann der Single-Formel-1-Teil mit The Voice. Da hatten wir leider zwei kurzfristige Ausfälle. So ist das halt manchmal in der größten Show der Welt. Danach Radsport. Christopher Leuchtenberg ist ein Neuling bei uns. Beim Radsport ist er schon länger dabei. Beim SED kümmert er sich drum. Gemeinsam mit Corbinian Eisenberger von der SZ heute bei uns hier. Gregor Biernat ist nach längerer Zeit mal wieder am Start. Golf, das Masters steht an. Danach André Vogt, bisschen VfL Wolfsburg, bisschen NBA. Und hinten raus noch die quasi Live-Schalte in den Monte Carlo Country Club zu Stefan Hempel. Sehr, sehr schön alles miteinander, wenn ich mir das mal ganz, ganz frech sagen darf. Sportradio 360, die Big Show 656 geht also los mit Fußball in einer sehr, sehr schönen Dreierrunde. Zum einen nach längerer Zeit mal wieder dabei. Ich freue mich sehr. Toni Tomic von Sky. Servus, Toni.
Ja, grüße dich. Hi.
Ich wollte einfach nicht jinxen, dass der VfB so gut spielt. Deshalb vielleicht kein VfB-Talk heute. Es ist alles möglich in dieser Saison für Stuttgart. Alles möglich ist auch
das
immer.
Das ist alles über den VfB schon gesagt wahrscheinlich. Deswegen.
Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Ebenfalls mit dabei Andreas Renner. Wie fast jede Woche. Ich freue mich sehr. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, hallo.
Und von der Zone. Und wir haben von ihm auch gelesen in den letzten Tagen, ein kleines bisschen auch über Eishockey, über die deutsche Eishockey-Liga von in der SZ, Christian Bernhard. Servus Christian, guten Morgen.
Hallo, servus in die Runde.
Es waren zwei unfassbar unterhaltsame Champions-League-Abende, wie ich finde, mit sehr, sehr vielen Toren. Und ich möchte mal so anfangen, Christian, wenn ich mit dir darf, sollte Italien in diesem Sommer wieder Fußball-Europameister werden, dann kann das nicht an Gianluigi Donnarumma liegen, weil Tor 1 und Tor 3, das er gegen Barcelona bekommen hat, hat er ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Teilst du diese Analyse? Wie hast du diese beiden Europacup-Abende, was hat dich da am meisten begeistert, außer Donnarumma selbstredend?
Also erstmal hat mich begeistert, wie du aus den Champions League-Abend jetzt schon die Kurve Richtung EM gebracht hast.
Ja, das können ganz wenige so wie ich, ja.
Das als erstes. Nee, ja, grandios, der zwei Champions League-Abende. Also ich finde, was man gesehen hat, das ist ja ganz oft oder zumindest, ja, finde ich gerade in der Champions League immer wieder, wenn es wichtig wurde, dann sind die Mannschaften ja oft ein bisschen abwartend geworden, ein bisschen, ja, auf erstmal defensive Stabilität geachtet. Und ich finde, das war jetzt an den zwei Tagen, hat man ganz klar gesehen, da war Offensive, war Trumpf, also war wirklich sensationell. Selbst das Dortmund-Atletico-Spiel, wo er unter Anführungszeichen nur drei Tore fiel, da hätten sie ja ohne Kobel, Oblak und dem Pfosten hätten sie auch noch deutlich mehr sein können. Also schön, dass irgendwie alle acht Mannschaften ihr Heil in der offensiven Produktion gesucht haben. Und ja, ich meine, allein die Qualität der Tore im Bernabeu, allein was da beim 3-3 zwischen Real und City zu sehen war, das war schon Abschlussklasse, sensationell. Auch gestern PSG gegen Barca, ein paar Treffer. Also wirklich schön zu sehen, dass jetzt, wo es auf die entscheidende Phase Richtung Königsklasse-Titel geht, dass ja viele sich darauf zurückbesinnen, dass man mit aktivem, mit offensivem Fußball versucht, das Ganze zu entscheiden und nicht über defensives Abwarten vielleicht zum Titel kommt.
Darf ich mal ganz kurz dazwischengrätschen, um den Kreis zu schließen, den Jens aufgemacht hat, dadurch, dass keine italienische Mannschaft mehr dabei war, sind halt Tore gefallen.
Ja, das ist ganz, ganz böse, aber ich glaube auch Inter gegen, ja, was weiß man, vielleicht kommen wir da dazu.
Gut, dass man die Schubladen immer wieder aufmacht.
Ja, genau.
Ja, das, weil der Name Inter jetzt fiel, also Inter hätte da auch sehr gut reingepasst in diese letzten acht. Ich glaube, Inter wird sich am Ende der Saison sehr, sehr in den Allerwertesten beißen, denn die waren für mich heuer ein ganz heißer Kandidat auch. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Also die hätten sich da wunderbar angereiht, weil das Inter von diesem Jahr viel mehr nur gewesen wäre als defensive Struktur, sondern wirklich auch ja sehr gute offensive Abläufe. Deswegen, ich bin mir sicher, Inzaghi und Co., die sind gestern auf der Couch daheim gesessen und haben sich gedacht, Mensch, da hätten wir auch eine gute Rolle spielen können.
Toni, wir haben vor 2-3 Wochen war es, glaube ich, haben wir ein bisschen über WhatsApp miteinander und ich habe da das Gefühl mitgenommen, dass du von Manchester City nicht wahnsinnig beeindruckt warst. Das war, glaube ich, nach diesem 0-0 gegen Arsenal. Bist du überrascht, dass sie sich in Madrid jetzt so gut geschlagen haben, dass sie dann 3-2 geführt haben und Valverde, dieses Ausgleichstor war natürlich grandios gespielt, aber auch Foden und Guardiola. Ja, kann man nichts sagen. Wunderbare Tore. Hat dich Man City am Dienstag ein kleines bisschen überrascht, Toni?
Also gut geschlagen würde ich erstmal in Anführungszeichen setzen. Ich finde, dass man bei Manchester City durchaus sieht, dass die vergangene Saison eine Saison ist, die für sich steht, die auch wahrscheinlich in der Form nicht mehr zu toppen ist oder zu toppen sein wird. Da hat alles gestimmt, da haben sie ein harmonierendes Mittelfeld gehabt, ein funktionables Mittelfeld, einen Torjäger, der fast alles getroffen hat, eine stabile Defensive, was man aus dieser Saison letztlich nicht sagen kann, weil ich sehr viele Manchester City Spiele gesehen habe, in denen sie sich sehr, sehr anfällig gezeigt haben, auch vorne offensiv schwach für ihre Verhältnisse. Das hat sicherlich mit ein paar Gründen zu tun, dass die Mannschaft nochmal ein bisschen verändert wurde personell, dass Kevin De Bruyne lange verletzt war, dass Haaland zwischenzeitlich mal auch verletzt war. Diese defensive Anfälligkeit, die gibt's immer noch, also deswegen würde ich das jetzt, oder würde ich das Spiel in Madrid auch in Anführungszeichen setzen, denn wer sich drei Tore fängt, der kann nicht so souverän daherkommen, wie es zuletzt auch war in der vergangenen Saison. Trotzdem sprechen wir darüber, dass diese Mannschaft immer noch drei Titel holen kann in der Saison. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die man ganz oben auf dem Zettel haben muss, aber allein schon ihre Anfälligkeit und wir haben ja in der vergangenen Saison, glaube ich, kurz nach diesem 4-0 sogar saßen wir in der Runde zusammen wo glaube ich, Thomas Böker, der jetzt auch den Artikel geschrieben hat bei Kicker, sie über den Play gelobt hat. Deswegen sage ich also, diese vergangene Saison, die steht für sich. Aber ich würde es nicht als automatisch ansehen, dass sie jetzt das Rückspiel auch so souverän bestreiten. Ich sehe das Rückspiel weiterhin mit 50-50, vielleicht sogar 51-49, weil sie zu Hause spielen. Aber das ist nicht mehr das Manchester City, das wir aus der vergangenen Saison kennen.
Und wenn ich das noch anfügen darf, also es ist halt, wenn man das Spiel gegen Arsenal vergleicht mit dem gegen Real Madrid, ist halt Äpfel und Birnen vergleichen, weil Arsenal halt sehr, sehr defensiv orientiert war in dem Spiel gegen Manchester City und sehr tief verteidigt hat. Und dann ist es ihnen extrem schwer gefallen, da offensive Lösungen zu finden. Das Spiel in Madrid war, das war jetzt halt von beiden Seiten komplett offen geführt. Und dementsprechend war es halt von der Art und Weise ein komplett anderes Spiel. Aber was das Ergebnis angeht, gegen Top-Team aus der Premier League spielst du unentschieden, gegen Real Madrid spielst du unentschieden. Es war jetzt vielleicht für den Zuschauer schöner anzusehen, aber unterm Strich nicht effektiver aus Sicht von Manchester City, was das Ergebnis angeht, selbst wenn sie ein paar schöne Tore geschossen haben.
Nee, definitiv nicht. Auch die Tatsache, dass sie über 45 Minuten ganz klar dominiert wurden von Liverpool neulich, zeigt ja auch, dass diese Mannschaft ihre Stärke an sich verloren hat.
Wie sehr hängt das, Toni oder Andreas? Haaland ist ja angesprochen worden und Haaland ist ja auch, was Rio Ferdinand, der ein bisschen unter der Gürtellinie. Roy Keane, der ihn da hier auf die Stufe eines Zweitligaspielers gestellt hat. Aber ja, Toni, bleibe ich gleich bei dir. Wie sehr hängt das damit zusammen, dass Erling Haaland eben immer noch viele Tore schießt, aber jetzt in Madrid zum Beispiel komplett abgemeldet war?
Ich finde, dass Erling Haaland above the weight gepuncht hat in der vergangenen Saison. In einer Mannschaft, die natürlich super funktioniert, das habe ich gerade eben gesagt, da hat wirklich alles gestimmt. Und wenn du dann als Abschlussstürmer am letzten Ende sozusagen da bist und wirklich dir die Bälle so vorgelegt, wenn du Bälle so vorgelegt bekommst, dann sieht man natürlich, dass er auch eine außergewöhnliche Klasse vor dem Tor hat, dass er ein klassischer Abschlussstürmer ist. Aber Erling Haaland ist keiner, der sich zum Beispiel wie Vinicius Junior oder Darwin Núñez zum Beispiel, der am Spiel teilnimmt, der die Räume sucht, den du auch mal anspielen kannst, der auch mal ein 1 gegen 1 geht. Das ist er definitiv. Deswegen kann ich Roy Keane in irgendeiner Hinsicht schon auch verstehen, wenn er sagt, er ist kein kompletter Stürmer und er wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Vielleicht kriegt ihn Pep Guardiola nochmal dazu, wenn er die nächsten 3-4 Jahre mit ihm arbeitet. Aber gerade in gewissen Situationen wie am Dienstag, wo er dann Probleme hat, Bälle festzumachen, auch technisch, einfach technischer Art, ne, dass er sie zu verarbeiten in der Hinsicht, dass er das Spiel schnell machen kann oder dass er sich selbst mal Raum schaffen kann, das sehe ich bei ihm überhaupt nicht und das habe ich auch bei ihm nie gesehen. Er ist jemand, den du in die Tiefe schicken kannst, der seine Schnelligkeit ausspielen kann, der seinen Körper ausspielen kann und der natürlich dann auch Situationen im Strafraum, und er hat ja die meisten Tore im Strafraum gemacht, ist ja keiner, der aus der Tiefe kommt, mit Ball zum Beispiel oder ein oder zwei Spieler stehen lässt. Und die Tatsache, dass er in großen Spielen immer wieder abtaucht, verstärkt natürlich auch den Gedanken, den Roy Keane hinter dieser Aussage gehabt hat.
Ist allerdings, Christian, ein absolutes Luxusproblem. Und Erling Haaland wird es fast wurscht sein. Also das Einzige, was Erling Haaland, glaube ich, nicht wurscht ist in seiner Karriere, hat Champions League gewonnen, ist Meister geworden in der Premier League, dass er mit Norwegen noch bei keinem großen Turnier war. Ansonsten kann man hinter seine Karriere schon einen Haken machen oder müsste da noch Hunger sein, Christian?
Also ich glaube, da würden viele mitgehen, in dem Alter das erreicht zu haben, was Haaland bis jetzt erreicht hat. Ich glaube, da kommen ja auch noch ein paar Jahre, wenn es verletzungsfrei bleibt. Also ich glaube auch, es wurde jetzt schon viel über City geredet, das zeigt halt schon auch ein bisschen die Luxussituation, in der City steckt, dass wenn wir jetzt nach einem 3-Tore-Spiel darüber reden, dass Haaland unauffällig war, was er definitiv war, aber das spricht dann eben auch dafür, ja, dass die Mannschaft halt eben auch andere offensive Waffen hat. Und ich finde gerade, ich glaube beim Tor von Foden, Ich finde schon, dass Haaland, auch wenn er nicht direkt in den Angriff mit eingebunden ist, was er definitiv nicht ist, der wird nie mehr ein richtig mitspielender, starker mitspielender Mittelstürmer werden. Aber ich finde, er zieht halt schon auch immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Und davon profitieren halt dann auch manchmal seine Mitspieler mit vielleicht dem einen kleinen Tick Raum mehr, den dann einer wie Foden oder so dann auch mit so einer sensationellen Schusstechnik dann eben nutzen kann. Also ich glaube nicht, dass Guardiola groß unzufrieden ist mit der Präsenz von Haaland, sondern es geht ja auch darum, um das mannschaftliche Konstrukt. Und allein, dass er die Aufmerksamkeit der Innenverteidiger sehr auf sich zieht, weil du weißt, wenn du ihm etwas Raum gibst, dann kann es halt schon zu spät sein, dann profitieren eben auch Foden und Co. von seiner Präsenz.
Tja, Andreas, der Dienstag hatte noch ein zweites Spiel mit einigen Aufregern. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf den Schiedsrichter eingehen, außer du möchtest das auch. Aber was haben wir dann, was hast du da von Bayern gesehen? Was, ich glaube, im Englischen sagt man ja auch Opportunistik, fand ich, das, was die Bayern gemacht haben. Das war wieder so ein Klassiker. Wenn Arsenal einen Fehler anbietet, so wie dieser Fehlpass vorm 1:1, dann nutzt Bayern das aus. Und das ist ja immerhin schon eine Verbesserung zu dem, was in der Bundesliga zu sehen war in den letzten Wochen. Isn't it, Andreas?
Das ist sicher so. Was ich halt interessant fand, ist, vom grundsätzlichen Ansatz her hat der FC Bayern ja erstmal versucht, den eigenen Strafraum zu verteidigen und auf die eigene Konterstärke gesetzt. Hat man vielleicht auch daran gesehen, dass Gnabry und Sané von Anfang an gespielt haben. Es ist aber trotzdem etwas, was eigentlich nicht die DNA von Bayern ist. Und ich habe dann tatsächlich mal nachgeguckt, wann hatten die eigentlich zuletzt weniger Ballbesitz als der Gegner in einem Spiel und dachte, das ist Jahre her, aber es war tatsächlich im vergangenen Herbst gegen den VfB Stuttgart schon mal so, dass sie diese Vorgehensweise genutzt haben, das Spiel auch gewonnen haben, beziehungsweise das haben sie damals gewonnen. Ich sehe es eher von der anderen Seite her. Was mich überrascht hat, ist, dass nach einer sehr dominanten Anfangsphase von Arsenal, wo sie eigentlich das zweite Tor ja auch hätten machen können oder vielleicht sogar müssen, dass Arsenal die Sorte von Fehlern gemacht hat in der Champions League, die ihnen in der Premier League nicht unterlaufen. Das ist jetzt zum einen diese Gabriel-Sache, dieser Fehlpass vorm 1:1, wo man dann immer noch sagt, okay, das ist jetzt mal eine individuelle Fehlleistung, das kann mal passieren, aber strukturell, dass Arsenal so konteranfällig ist, wie in diesem Spiel, habe ich in der Premier League in diesem Jahr noch nicht gesehen. Zumindest nicht in diesem, sagen wir mal, in dem Kalenderjahr. Sie hatten ja auch in der Premier League eine schwächere Phase um die Weihnachtszeit herum. Und das sind die Dinge, die Arteta, der Trainer, hinterher auch angesprochen hat und gesagt hat, da haben wir unser Niveau nicht erreicht und wurden dann deswegen auch damit bestraft, dass dieses Spiel halt zu Hause nicht gewonnen wurde.
Tony, do you agree? Und was heißt das fürs Rückspiel?
Ich bin hundertprozentig bei Andreas. Ich habe jetzt auch einige Arsenal-Spieler in dieser Saison gesehen und war fast schon ein bisschen, ja, nicht geschockt, aber ich war schon sehr überrascht, was für Fehler da im Defensivverbund gemacht wurden, gerade im eigenen Ballbesitz. Und dass sie so viele Räume angeboten haben, was Arsenal generell auszeichnet, ist, dass sie gegen den Ball als Verbund enorm fleißig arbeiten, aber dass du sie natürlich dann, und das war das, was Mikel Arteta angesprochen hat nach der Partie, dass wenn du halt ganz, ganz wenige und kleine Fehler machst oder anbietest in der Champions League, die werden halt dann von solchen klasse Mannschaften oder von so klasse Offensiven ausgenutzt, und das war in dem Fall dann einfach eiskalt gemacht natürlich und richtig gesehen, und da sind halt Räume aufgegangen, die normalerweise Arsenal nicht anbietet, und deswegen bin ich komplett bei Andreas. Also das, was man jetzt bei Arsenal in der Premier League gesehen hat, das ist nicht vergleichbar mit dem Spiel in den 90 Minuten gegen die Bayern.
Dann lasst uns den Champions League Block insofern abschließen, Christian. Hat sich irgendeine Mannschaft gezeigt, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt 2,50 Euro setzen müsste bei einem ehemals befreundeten Wettbüro von uns, das wäre diese Mannschaft, oder ist wirklich alles so herrlich offen? Oder haben sich vielleicht einfach nur Pärchen gefunden, die ungefähr auf Augenhöhe sind, so wie Dortmund und Atletico? Also wenn Dortmund gegen Man City gespielt hätte, wäre es vielleicht deutlicher gewesen, oder Dortmund gegen Real. Aber irgendwie finde ich, diese vier Paarungen haben sich sehr, sehr schön ergeben, was die Ausgeglichenheit angeht.
Ja, die haben uns auf jeden Fall zwei sehr angenehme Champions-League-Abende bereitet, das kann man schon mal sagen. Ist die Hoffnung da, dass das in der Woche ähnlich läuft. Also für mich, hat sich nach den Viertelfinal-Hinspielen so an meiner, sage ich mal, Favoritenliste wenig geändert. Also für mich war auch schon davor, ich finde, Real und City sind dann trotz aller auch Problemchen, die sie logischerweise haben. Einige wurden jetzt schon angesprochen, also sind wir jetzt weit weg davon, dass das zwei perfekte Mannschaften sind. Aber ich finde, in dem Kontext bleiben sie für mich die zwei, die mit dem größten Potenzial auf den Titel. Vielleicht auch deshalb, das klang jetzt ja bei Arsenal an und Guardiola hat es ja auch bei Real immer wieder hervorgehoben. Und ich bin schon fest davon überzeugt, dass gerade in so einem Wettbewerb wie der Champions League, da geht's halt manchmal auch um so, sage ich mal, ja, wie hat Guardiola meinte, ja, Real sei die Königin dieses Wettbewerbs und ich finde, das stimmt. Und genauso finde ich, ist es eben bei Arsenal. Arsenal hat, glaube ich, ist ein riesiger Rucksack erstmal von den Schultern gefallen, als sie jetzt Porto rausgenommen haben. Und wie knapp das war, ja, durchs Elfmeterschießen hat ja jeder gesehen. Auch da hätte man sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, Arsenal muss da über Porto hinweg spazieren. Nein, das passiert eben in der Champions League nicht. Da hat die Champions League, glaube ich, echt, da spielen eben auch andere Faktoren mit rein. Das hat Inter jetzt bei Atletico zu spüren bekommen. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass Inter gerade in dieser Saison die deutlich stärkere Mannschaft als Atletico gewesen wäre. Aber wenn du dir eben ein paar Fehler leistest, dann fliegst du in der Champions League eben auch im Viertelfinale raus. Und das macht ja auch, finde ich, den besonderen Reiz aus. Und deswegen hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass sich Arsenal gegen Bayern schwer getan hat, weil die Gemengelage davor hat eigentlich eindeutig Richtung London gezeigt. Aber eben ist halt nicht ein Ligaspiel, ist halt nicht, sag ich mal, 0815, sondern ist ein Champions League-K.O.-Spiel. Und das macht die Faszination aus.
Das Lässige ist, und das wirklich Lässige ist, dass jetzt keine unnötigen Pausen entstehen, sondern dass wir nächsten Dienstag und Mittwoch schon wieder Champions League Fußball bekommen. Kurze Pause mit Christian Bernhard, Andreas Renner und Toni Tomic.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Weiter geht's in der Big Show 656 mit Toni Tomic, mit Andreas Renner und mit Christian Bernhard. Und ich bin am letzten Sonntag bei einem kleinen familiären Essen gesessen. Dann fragt mich mein Schwager, sprich doch bitte mal mit deinen Experten an, wie das denn ist mit diesem fünften Champions League Platz im kommenden Jahr. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt schon verwirrt. Ich weiß gar nicht, wer mir es erklären kann. Aber Andreas, ich gehe einfach mal in deine Richtung. Wenn ich es richtig verstanden habe, gestern wurde, meine ich, bei der Zone gesagt, dass im Moment Deutschen nur vier Plätze hätten. Also müsste Dortmund gewinnen, haben sie nicht gemacht. Deutschland jetzt wieder in einer schlechteren Position. Wie ist der Sachstand in dieser Angelegenheit, Andreas?
Also ich muss zugeben, ich gehöre nicht zu den Leuten, die täglich überprüfen, wie nach zwei Ergebnissen jetzt dann die Koeffizienten sich verändern. Aber letzten Endes geht's doch nur darum, wie gut die Mannschaften in den europäischen Wettbewerben abschneiden, und danach wird eine Tabelle erstellt, und je erfolgreicher sie sind, umso besser. Und ich glaube, zwei kriegen fünf Champions League Plätze und das kann sich aber natürlich je nach Gemengelage ganz schnell ändern. Wir haben jetzt zwei deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Das ist jetzt erstmal gut, wenn die jetzt beide ausscheiden sollten. Und es bleibt dann zum Beispiel Manchester City eben noch mit dabei. Dann ist das jetzt, dann können die halt weiter punkten für England und die Deutschen halt nicht mehr. Und wenn, genau, wenn Bayern ausscheiden würde, wäre ja auch Arsenal weiter, wären sogar zwei Premier League Mannschaften. Und so ist das jetzt derzeit ein Zwischenstand. Ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt, sich damit jetzt permanent zu befassen. Man weiß, dass die Option ist, dass es vielleicht einen fünften Champions League Platz gibt, aber ich glaube, bevor die Halbfinals gespielt sind, würde ich mich da gar nicht intensiv reinhängen, weil da wird ja nach jedem Unentschieden oder einem Sieg für den einen oder für den anderen ändert sich da wieder die Gemengelage. Also, aber vielleicht kann es einer noch genauer erklären und dann eine Einschätzung abgeben, wie groß da die Wahrscheinlichkeiten sind.
Ja, ne, ich finde, Andreas, das ist hin und zureichend, wie du das gemacht hast.
So, jetzt meldet sich keiner freiwillig.
Naja, jetzt wollen wir den Spagat schaffen zwischen der Serie A, mit der sich Christian ja mit besonderer Freude auseinandersetzt, aber auch vielleicht auch noch ein Wort zur Premier League. Toni, du warst, wenn ich es richtig verstanden habe, vor zwei Wochen oder letzte Woche auch in England, hast dort auch ein paar Spiele live gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass Jürgen Klopp nach diesem Unentschieden bei Manchester United ein kleines bisschen unleidlich war. War er das denn zu Recht? Weil in der ersten Halbzeit muss Liverpool mehr Tore machen.
Ja, gut, erstmal muss man natürlich sagen, wer sich zurückerinnert an das FA Cup Spiel vor drei Wochen, gab es ja diesen Vorfall nach dem Spiel, keine Ahnung, wie viele Interviews er, 8 bis 10 Interviews machen musste. Dann kam dann irgendwann mal der letzte dänische Interviewer, der dann einfach das dicke Ende davon gezogen hat und sich dann den Ärger von Jürgen Klopp zugezogen hat aufgrund der Frage, ob seine Mannschaft nicht mehr die Intensität an den Tag legen konnte, wie man sie normalerweise kennt. Das war natürlich eine Phase von zig Spielen innerhalb von kurzer Zeit und am Ende war es tatsächlich so, dass dann, glaube ich, gepaart mit dem Ärger darüber, dass man in der zweiten Hälfte bei einem Stand von 2-1 einfach den Sack nicht zugemacht hat, dann am Ende doch noch rausgeschieden ist gegen, wie ich finde, eine sehr, sehr durchschnittliche Mannschaft. Das hat man auch jetzt am vergangenen Wochenende gesehen. Manchester United ist erschreckend durchschnittlich geworden. Allein die Tatsache, dass Liverpool das Spiel zur Halbzeit 3 oder 4-0 führen muss, ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, der einen Trainer dann auf die Weiß oder zur Weißglut bringen kann. Ob er sich dann dahingehend so äußert, ist natürlich was anderes. Jürgen Klopp sagt dann immer oder betont dann immer das Positive nach dem Spiel, dass er dann sagt, die Jungs, die uns an diesen Punkt gebracht haben, die haben natürlich dann auch sicherlich Fehler gemacht in dem Spiel und die Fehler sind dann auch enorm sichtbar in der Endabrechnung. Wenn du schaust, dass du zwei Punkte auswärts und zwei Punkte zu Hause gegen Manchester United liegen lassen hast, bei 62 Torschüssen, dann wirst du vielleicht sollte es dazu dann nicht reichen, am Ende zum Meistertitel wirst du dir den allerwertesten beißen und sagen, ja, vielleicht haben wir die Meisterschaft dort liegen lassen, weil es war nie einfacher, gegen Manchester United zu gewinnen. Prinzipiell habe ich ihn als sehr entspannten Zeitgenossen jetzt kennengelernt. Ich war eine Woche in Liverpool und habe zwischenzeitlich dann drei Interviews mit ihm führen können. Zwei nach jeweils sehr engen Spielen gegen Brighton und gegen Sheffield, die dann zu seinem Wohlwollen dann auch mit dem Sieg endeten. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass er jetzt weiß, dass Schluss ist im Sommer, weiß er natürlich, dass er sich auf etwas freuen kann und trotzdem ist er genügend ambitioniert und fokussiert auch die Saison bestmöglich abzuschließen. Und jetzt bist du halt einfach in der Mix. Jetzt hast du am Wochenende zwar die Tabellenführung verloren, aber es sind noch 7 Spieltage und trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt einfach aus neutraler Sicht, dass dieses 2-2 am Wochenende schon vielleicht sogar mehr war als der Verlust der Tabellenführung.
Jetzt, Christian, steht Liverpool vor der spannenden Aufgabe. Und was ist das für ein Übergang nach Italien? Vor der spannenden Aufgabe, heute Abend gegen Atalanta Bergamo zu spielen. Was erwartet Jürgen Klopp da und Liverpool? Ist Liverpool da klarer Favorit oder ist Atalanta eine Mannschaft, die wir Jahr für Jahr gerne und völlig zu Unrecht unterschätzen?
Ich würde sagen, ein bisschen von beiden. Also ja, Liverpool ist Favorit, aber wenn es eine Mannschaft gibt, die jetzt über Jahre ich will mal sagen, diesen Europapokalmodus wahnsinnig mit viel Energie und mit viel Leidenschaft gefüllt hat, dann ist es definitiv Atalanta. Also einige erinnern sich ja noch vor ein paar Jahren die großartigen Auftritte in der Champions League, wo sie ja auch schon mal an der Anfield Road gespielt haben. Das war damals eben zu Covid-Zeiten, da waren keine Zuschauer. Deswegen freut sich bei Atalanta wirklich jeder, von Gasperini über den Spielern, jetzt endlich sozusagen auch das richtige Anfield-Spiel zu bekommen. Und ja, Pep Guardiola hatte mal den schönen Ausdruck geprägt, gegen Atalanta zu spielen sei wie zum Zahnarzt zu gehen. Es bereitet dir irgendwie immer Schmerzen und ich würde sagen, damit kann man weiterhin, mit dem Satz kann man auch weiterhin mitgehen, denn Atalanta hat in der Saison, sie haben Sporting Lissabon sowohl in der Gruppenphase hinter sich gelassen, als jetzt auch wieder in der K.O.-Runde rausgeworfen, und Sporting ist bekanntermaßen in Portugal dieses Jahr auf dem Weg zur Meisterschaft, also vor Porto, vor Benfica, und eben wie gesagt, Atalanta hat wirklich in diesen europäischen Spielen kommt manchmal noch mal ein bisschen mehr an Intensität und an Energie rein, was diese Mannschaft eh schon unter Gasperini jetzt seit, ich glaube, nur mehr 8 Jahren ausmacht. Also da sieht man eben, wie konstant etwas entwickelt wurde, und Atalanta liebt diese Europa League Abende oder Champions League Abende, Europapokal Abende, und dementsprechend ist das Ding für mich nicht so klar, wie es vielleicht auf dem Papier scheint. Toni hat sie angesprochen, ich glaube bei Liverpool jetzt die Kräfte dosieren, im Kopf ist sicherlich auch der Meisterschaftskampf, und Atalanta, klar, geht es in der Liga auch noch darum, sich womöglich direkt für die Champions League zu qualifizieren, aber eben wie gesagt, so ein ganz, ganz spezielle 2 Europapokalabende gegen Liverpool, da wird noch mal mehr an Intensität von Atalanta kommen.
Ich glaube, was jetzt mal so für den neutralen Zuschauer bei der Paarung wichtig ist, also vom Ansatz her liegen die nicht kilometerweit auseinander. Das sind beides Mannschaften, die darauf setzen, den Gegner in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen und daraus dann ihre Offensive zu bekommen und mit viel Tempo nach vorne spielen wollen. Also da wird aller Voraussicht nach niemand sich hinten reinstellen und verteidigen. Also das sollte... Christian, vielleicht sagst du dann noch einen Satz dazu oder widersprichst mir, aber das sollte eigentlich eher ein Spektakel werden.
Ja, absolut, dann bin ich voll bei dir. Also wenn Atalanta etwas nicht ist, dann ist es passiv sein, und zwar ganz egal gegen wen, gerade eben, wenn es gegen die großen Namen gibt. Das zeigen sie jetzt in der Serie A schon seit Jahren gegen die großen und haben sie eben auf europäischer Bühne ja auch schon mehrfach gezeigt. Deswegen, ich glaube auch, und ich bin fest davon überzeugt, dass Atalanta nicht Angst vor Liverpool hat und sich deswegen einigelt. Aber was ich mir noch sicherer bin, als dass es, ob es offensiv wird, ist, es wird intensiv. Also Atalanta ist auch eine Mannschaft, die es wahnsinnig aufs Körperliche auslegt, die, ich sage schon seit Jahren eigentlich, was den Rhythmus, die Energie betrifft, in Italien eigentlich die europäischste Mannschaft ist. Es ist in den letzten 2-3 Jahren auch Inter dazugekommen, aber Atalanta prägt diesen Stil unter Gasperini wirklich schon lange. Und dementsprechend glaube ich auch, dass sie die Physis und die Intensität von Liverpool matchen können. Und da können wir uns auf sehr viele 1-gegen-1-Duelle freuen. Atalanta, Gasperini ist eine Mannschaft, die sehr mannorientiert verteidigt, die mutig durchschiebt. Also ich glaube, Freunde des intensiven Fußballs sollten da auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.
Preisfrage für einen Freund, wo kann ich sehen? Hat Sky da die Rechte übernommen für dieses Spiel, weil ich gestern etwas gemeint hätte? Das
RTL Plus,
ne? Das, okay, das
RTL Plus, glaube ich, ja, genau.
Dann haben wir auch noch ein leckeres Spiel, AC Mailand gegen Rom, da werden wir den Christian gleich dazu befragen, aber Toni, Bayer Leverkusen trifft auf eine englische Mannschaft, so wie die Bayern, nämlich auf West Ham United. West Ham hat mit Freiburg viel Freude gehabt. Freiburg auch ein kleines bisschen, wenn ich das so sagen darf, naiv gespielt. Ich habe das gesehen, weil in Österreich wurde dieses Spiel genommen aufgrund dessen, des Umstandes, dass der ORF hat es übertragen, weil Michael Gregoritsch bei Freiburg spielt. Das sind eben die Kriterien, nachdem der ORF seine Spiele auswählt. Aber was erwartet Leverkusen gegen West Ham, Toni?
Die Frage ist, was West Ham gegen Leverkusen erwartet. Ich glaube, der Name Leverkusen hat sich mittlerweile über die Grenzen so dermaßen durchgesetzt, dass ich mittlerweile auch schon in England diverse Male gefragt wurde, was passiert eigentlich in der Bundesliga, was ist in der Bundesliga los, weil keiner kann so richtig glauben, dass zu dem Zeitpunkt, als ich in England war, Bayer Leverkusen 13 Punkte Vorsprung hatte vor Bayern, die ja jetzt auch angewachsen sind. Allein die Tatsache, dass sie noch ungeschlagen sind, das ist auch mittlerweile wahrgenommen worden über die Grenzen. Die Tatsache, dass Xabi Alonso logischerweise überall im Gespräch war und natürlich auch an höchster Stelle, sprich also in Liverpool, zeigt einfach, wie gewachsen und was für eine Marke mittlerweile Xabi Alonso aus Bayer Leverkusen gemacht hat. Ich glaube, ich hatte neulich ein Gespräch mit Tim Steiten, dem technischen Direktor von West Ham, bei mir in der Sendung, und der hatte mir gesagt, ja, also wenn wir uns zwei Lose nicht gewünscht haben, dann ist es Liverpool und Bayer Leverkusen. West Ham ist natürlich eine Mannschaft, das hat man auch beim 5-0 gegen Freiburg gesehen, die, wenn du die von alleine lässt, durchaus ihre Stärken ausspielen kann. Was sie vielleicht im Gegensatz zur vergangenen Saison, in der Saison nicht so gut machen, ist, dass sie ihre Defensivverbund, aber der war natürlich auch sehr getragen durch Declan Rice in der vergangenen Saison, nicht mehr so konstant auf den Platz bringen, wie noch in der Saison, in der sie natürlich dann auch den europäischen Titel gewonnen haben. Conference League. Deswegen würde ich leichte Vorteile bei Leverkusen sehen, zumal auch Jared Bowen verletzt ist, zumindest fürs Hinspiel, und Alvarez gelb gesperrt ist im defensiven Mittelfeld. Deswegen glaube ich, dass sich auch Bayer Leverkusen über beide Spiele durchsetzen wird, und ja, dann schauen wir mal, was die nächste Runde bringt, ob Milan oder Rom.
So. Dann ein Wort noch zu AC Mailand, meine alte Liebe, die natürlich zurückgeht auf die Zeiten von Franco Baresi, Christian, und die drei Niederländer, die dort gespielt haben. Rom zu Gast beim AC Mailand, die AS Rom zu Gast beim AC Mailand. Wie, break it down for us, Christian, ganz kurz bitte.
Naja, könnte man auch viel erzählen, viele Geschichten. Erstens, die Roma kommt ja mit Daniele De Rossi ins San Siro. Großartige Geschichte. De Rossi hat ja im Januar den Posten von Mourinho übernommen und macht das wirklich sehr, sehr gut. Eine neben Totti die Spielerlegende, die aber jetzt wirklich auch in der Roma die frischen Wind reingebracht hat, fußballerisch das Ganze weg von Mourinho abwartenden Stil hin zum aktiven 4-3-3. Pellegrini blüht auf unter ihm, Dybala auch wieder. Also eine ganz andere Roma als noch vor ein paar Monaten. Und kommt jetzt aber in San Siro gegen Milan, das auch seit Wochen in herausragender Form ist. Ich glaube, ich haben jetzt 7 Pflichtspiele hintereinander gewonnen, haben wirklich, hatten die auch eine schwierige Saison, sehr viele Verletzte. Ich glaube, im Dezember hatten sie mal den 30. Verletzten schon der Saison, dann auch das enttäuschende Champions League aus in dieser schwierigen Gruppe mit Dortmund und PSG, aber haben sich jetzt wahnsinnig gefunden, wieder offensiv, gerade was Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud und mittlerweile auch Chukwueze, den haben sie im Sommer aus Spanien geholt, der hat ein paar Monate gebraucht, um reinzukommen, aber hat jetzt auch seinen Scoring-Touch gefunden. Also Pioli hat Milan wirklich wieder auf einen sehr, sehr guten Weg gebracht und dementsprechend, ja, ein Duell mit, also San Siro und Olympico, zwei ganz besondere Stadien, für beide eine große Chance. Milan hat ganz klar gesagt, nach dem Ausscheiden aus der Champions League, unser Ziel ist jetzt, die Europa League zu gewinnen. Und eben die Roma, die ja in den letzten Jahren unter Mourinho gerade in den Europapokal bewerben, das weiß Leverkusen auch noch, schmerzhaft, gerade in Hin- und Rückspielen schwer zu knacken ist. Also ein schönes, ein italienisches direktes Duell mit viel Flair. Bin gespannt, wer sich durchsetzt. Ist schwierig abzuschätzen, würde ich sagen. Auch vom Gefühl her glaube ich aber trotzdem, dass Milan leicht die Nase vorne hat.
Okay. Dann lass uns mit dem Fußball noch nicht ganz gut sein. Gleich kommt der emotionale Teil mit dem fluchenden Klassenzimmer. Aber Andreas, am Sonntag, Musikradio 360 um 12 Uhr. Was hast du da für uns?
Ja, da haben wir diesmal eine spezielle Geschichte. Es ist zum ersten Mal so, dass wir ein Porträt von einer Band machen, der Hardrock-Metal-Kultband Manila Road, mit einem Bandmitglied. Die haben nämlich einen deutschen Schlagzeuger gehabt in den letzten Jahren ihres Bestehens, namens Neudi. Und der erzählt uns ein bisschen was über die Historie und was dann auch so hinter den Kulissen abgegangen ist. Also wir blicken quasi ganz tief hinter die Kulissen und lernen hoffentlich viel Neues.
Natürlich, wie jede Woche bei Musikradio 360. Danke Andreas, danke Toni, danke Christian. Das war's mit dem Fußball, noch nicht ganz, wie gesagt. Kurze Pause in der Big Show 656, gleich geht's weiter.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
So, ich versuche jetzt mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, und zwar, ja, Moment. Zitat Thomas Tuchel: Es ist ein glasklarer Handelfmeter. Er sagt zu unseren Spielern: Ja, aber es ist ein Kids-Mistake. Das pfeife ich nicht im Champions League Viertelfinale. Das ist eine ganz neue Form der Regelauslegung. Das ist einfach unglaublich, sagt Thomas Tuchel. Aber Dominik, Sie sagen, das pfeift man nicht. Ja, schauen wir mal gerade geredet drüber.
Begründung, warum? Ich sage, ich kann es verstehen. Es ist natürlich schwierig, weil wenn man rein nach den Regeln geht, würde ich schon auch eher sagen, okay, das ist ein Elfmeter, aber da passiert nichts im Spiel, da ist kein Bedrängnis, war einfach wirklich auch irgendwie unnötig von ihm, da überhaupt zu pfeifen, die ganze Verwirrung reinzubringen. Und mein Gott, mit so einem Elfmeter will ich doch kein Fußballspiel entscheiden, also bei jeder Fanbrille, aber nee, also ich kann es verstehen und ich finde es irgendwo okay, dass es ihn nicht gibt.
Lukas, nein.
Nee, weil wenn wir so anfangen, dass jeder Schiedsrichter die Regeln sich so auslegen kann, wie er will, dann brauchen wir keine Regeln mehr. Dann ist es halt einfach Schwachsinn, weil also ich fand die Begründung von diesem Schiedsrichter-Experten bei Prime ganz lustig. Er muss ihn nicht anpfeifen, er kann ihn anpfeifen, aber er hat ja angepfiffen.
Also diesen Anstoß.
Ja, er hat ihn ja angepfiffen, also es war ja definitiv ein Abstoß. Hm. Ob er jetzt angepfiffen ist oder nicht, ist ja wurscht, weil und damit nimmt der andere einfach mit dem Ball in die Hand. Das ist ja, da fehlt mir jegliche Begründung, wieso das kein Elfmeter ist.
Mein Vater war auch Lehrer, in seiner Schule mal einen Schüler gehabt, der hieß Tarantin, erinnere ich mich jetzt noch, es war im Jahr 1980, glaube ich, und der hat in der Schülerliga dann einfach den Ball aufgehoben von der Torlinie, war dann ein Elfmeter, war aber kein Abstoß. Okay, also, schwierig. Ich habe es aber nicht bemerkt. Lukas, haben Sie es gesehen während des Spiels? Weil Jonas Friedrich, ist es auch nicht aufgefallen? Und wann haben Sie es bemerkt? Ich habe es heute in der Früh, am Mittwoch in der Früh sehe ich es auf Twitter, diese ganze Szene, denke mir, natürlich ist es ein Elfmeter.
Ich habe es, glaube ich, gleich nach dem Spiel gesehen in den sozialen Netzwerken. Okay. Im Spiel habe ich es auch nicht mitbekommen. Wir haben gesehen, der hat in die Hand genommen, okay, da passiert nichts, wird schon richtig sein, aber im Nachhinein war es, glaube ich, nicht ganz so richtig dann.
Okay, dann am Ende die Szene. Lukas, was sagen Sie da? Saka, ich habe nur eine Wiederholung gesehen, ich konnte es nicht einschätzen.
Für mich ist es 50-50, aber der Saka macht schon viel draus. Also er stellt schon das Bein eher Richtung Neuer als...
Okay, Nico verschluckt sich gerade an seinem Morgenbrötchen. Nico, kommen Sie bitte in unsere Mitte.
Das ist meiner Meinung nach ein Foul an der Neuer, wenn du siehst, wo der sein Bein draußen hat. Also der streckt das Bein einen halben Meter von sich weg, dass er gerade nur Neuer ins Knie haut. Also 50-50 ist für mich da gar nichts. Genauso hat es der Sommer auch gesagt. Also das war für mich eine glasklare Schwalbe, genauso wie der Havertz in der ersten Halbzeit. Oder wann das war? Oder war auch zweite Halbzeit?
Das vom Havertz war ein bisschen link, was er da versucht hat. Das vom Saka, ja, er versucht halt alles rauszuholen, aber für mich ist auch keiner für mich. Neuer steht mit beiden Beinen am Boden, der macht keine Bewegung in den Verteidiger. Und Saka hingegen streckt ja schon mehr oder weniger, je nach Kameraperspektive, das Bein Richtung Neuer aus, dass er auch wirklich sicher hängen bleibt. Also bin ich schon auch eher kein Elfmeter.
Ja, aber ich sehe es halt so, wenn das auf der anderen Seite passiert, dann hocken wir heute alle da und beschweren uns.
Nee, also so dreist, so glasklar.
Ich beschwere mich nicht mal über den Handelfmeter. Was schmeißt du mir vor, dass ich mich da beschweren würde?
So. Nein, ich bin auf seiner Seite.
Ja, ich sag das nicht so.
Ich sag nicht, dass es ein eindeutiger Elfmeter ist, aber ich sag, es gibt halt Situationen, da wird sowas auch mal gepfiffen.
Ja. Ist natürlich auch so, da kann er dann ja gleichzeitig argumentieren. Wenn er so eine 50-50 nach innen in der 90. Minute pfeift, dann greift er ja auch dann nochmal ganz spät ins Spiel. Auf der anderen Seite kann natürlich nicht gelten, dass zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel verschiedene Regeln gelten. Ja, also sag wieder was. Wer, Lukas, wer von den Bayern, ich weiß schon, dass ein Spieler euch nicht gefallen hat, aber wer hat Ihnen gestern gut gefallen, Lukas, bei den Bayern?
Gut gefallen sogar relativ viele.
Bitte?
Ja, ich fand Gnabry war bockstark wieder. Der trifft ja eh gern gegen Londoner Clubs, glaube ich. Ist natürlich bitter mit der Verletzung jetzt wieder. Sané fand ich jetzt auch, war nicht verkehrt. Der hat auch relativ viel nach vorne gemacht.
Die eine Chance.
Wurde
musst du die rote Karte ziehen.
Ja, habe ich auch gesagt. Wenn er sich da fallen lässt, dann nimmt er Kontakt und das ist ganz klar rot als letzter Mann. Dann
spielen wir 60 Minuten in Überzahl und Ödegaard ist fürs Rückspiel auch noch gesperrt.
Das wäre, ich bin da genau derselben Meinung. Wenn er den Kontakt mitnimmt, dann ist es fast schon.
Ja, aber muss er dann nicht früher abschließen?
Nee. Er darf den Haken einfach nicht mehr machen, er muss der erste Ball abschließen. Ja. Das ist nämlich immer sein Problem, was er hat. Warum auch immer.
Okay, also Sané, Gnabry, sonst noch? Sie sagen Goretzka?
Goretzka war gestern auch gut.
Ja, fand ich jetzt. Ich bin kein großer Goretzka-Fan. Ich wollte einen Zehner, ich wollte einen Fünfer setzen auf Tor Goretzka. Die Quote war gut. Hab's dann zum Glück nicht gemacht, aber.
Ich finde ihn auch nicht gut, aber gestern fand ich ihn schon gut. Er hatte auch, glaube ich, den einleitenden Pass gespielt gestern für das erste Tor.
Ja. Gut, den wollten wir. Oh, ja, gut, der Sané war Goretzka nochmal den auf
den. Ja, aber er hat ja trotzdem er hat die Lücke erkannt und durch die Lücke gespielt.
Der Laufweg,
ja. Es hat alles gepasst. Aber du musst die Lücke und den Laufweg erkennen, dass du ihn jetzt da durchspielst. Und das zeichnet einen Sechser aus.
Aber Dominik, es gibt auch Kritik.
An wen?
Sie sagen, wenn den Bayern jemand 50 Millionen für Alphonso Davies anbietet, dann weg mit dir, Fonsi.
Dann habe ich wenig Schmerzen, wenn er geht, bin ich ehrlich. Mittlerweile kann ich damit leben. Wenn er für 50 Millionen wirklich vom Hof geht, bin ich, habe ich meinen Frieden damit.
Mittlerweile muss ich sogar sagen, den will ich gar nicht mehr. Den könntest du auch geschenkt kriegen. Ich finde, sich sein Auftreten... Ja. Und mit dem, was er begründet, ja, er will 20 Millionen und wie er dann spielt, das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Also der spielt nicht mal für 10 Millionen. Das gestern hat mich wieder so aufgeregt, was der vor dem 1-0 macht. Da stellst du einen Sack Reis in, der verteidigt den besser.
Wie viel verdient der Kane in München? Weiß man das?
Viel. Auch an die 20 Millionen.
Über 20 Millionen.
Okay, aber ich frage mich nur, angeblich ist er der Alaba-Topverdiener bei Real Madrid. Angeblich, ich weiß es nicht, aber... mit welchem Anspruch könnte dann ein Linksverteidiger, der zugegebenermaßen sehr schnell rennen kann, aber ich verstehe da den, vielleicht hat er einen guten Agenten, aber ich verstehe den Anspruch nicht ganz, dass ich als Alphonso Davies sage, ich gehe jetzt nach Madrid und möchte dort 20 Millionen verdienen.
Tja, das müssen Sie uns erklären.
Ja, ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht.
Wenn ich diese Gehaltsforderung habe, muss ich ja jeden Flügelspieler, der mir da entgegenkommt, kaputt machen.
Tja, und nicht aussehen wie ein C-Schüler gegen Saka.
Wobei Saka, finde ich, ist schon besser geworden. Der war schon gut und ist besser geworden im letzten Jahr. Er ist
ein sehr guter Spieler, da brauchen wir gar nicht. Aber dass ich gar kein Land 90 Minuten sehe, boah. Also ich habe einen Zweikampf gesehen, den er gewonnen hat. Der Rest wurde ja überlaufen. Stellungsspiel von, boah, weiß ich jetzt nicht. Zweikampfführung fand ich schon auch eher fragwürdig. Also da 20 Millionen Jahresgehalt zu fordern, ja, wie gesagt, 50 Millionen und ich habe einen Frieden damit.
Okay, ich habe gestern, also am Dienstag, in dieser Klasse vollmündig verkündet, pass mal auf, Burschen, es werden maximal 3 Tore fallen. Ein Spiel wird 1-1 ausgehen, eines 1-0. Es sind dann 10 Tore gefallen und am meisten hat mich Marin natürlich das Tor von Phil, nein, nicht von Phil Foden, sondern von, das Foden von war ein überragendes Tor, Valverde war ein überragendes Tor, aber wieso haben Sie nicht 10 Euro auf ein Tor von Josko Guardiol gesetzt, Marin?
Ja, das Geld war ja schon im Apparat drinnen. Das ist ja das Schlimme daran. Da habe ich mir gedacht, er trifft und ich hatte so sehr ein Gefühl und ich habe es nicht gemacht. Aus welchem Grund auch immer. Und jetzt beiße ich mir dafür in den Arsch.
Hat es von euch irgendjemand auch gesehen oder nur die Zusammenfassung? Schon? Dominik, es war schon auch ein sehr unterhaltsames Spielchen.
Es war schon eines der besseren Spiele, ja. Da war schon auch gut Tempo drin, war viel los. Ich fand es auch eigentlich schöner zu sehen als das Bayern-Spiel, wenn man rein das Spiel selber betrachtet.
Ich muss aber Ihre Kollegen loben. Ich habe gestern bei Sky Austria geschaut und also wirklich beide Kommentatoren Top-Leistung.
Ja, aber sagen Sie warum bitte.
Ja, weil die auch Dinge erkannt haben, die hier in Deutschland einfach nicht erkannt werden.
Und Sie haben erkannt, dass Kovacic bester Man of the Match war, oder?
Ja,
das ist es.
Ja, so wie der Kommentator über ihn geredet hat, auf jeden Fall, ja. Aber Unrecht hat er nicht gehabt, weil so oft, wie er den Ball nach vorne getrieben hat und so oft, wie er in die Dribblings gegangen ist und wieder zurückgelaufen ist und keine Ahnung, dann habe ich gestern auch gesehen, wie Ruben Dias und Joshua Guardiola, da wurde Guardiola überlaufen, dann haben sie sich gedoppelt und wieder zusammen den Ball erobert. Also es hat schon echt vieles miteinander gestimmt gestern.
Was mich ein bisschen irritiert bei Real ist halt, dass sie bei einem Heimspiel eigentlich nur auf Konter spielen. Und dass sie, oder gab es mal eine Phase, ich habe das ohne Kommentar angeschaut, weil ich Jonas eben bei Amazon geschaut, gab es eine Phase gestern in einem Spiel, wo man wirklich hätte sagen können, Real ist dominant? Ich hatte den Eindruck, dass die alles auf Man City geschoben haben.
Ich hätte gesagt, vielleicht für eine Zeit lang nach dem 1-1 waren die schon sehr, sehr gut. Und dann, wo das 2-1 auch gefallen ist, aber dann sind sie wieder ein bisschen eingebrochen. Dann hat City angefangen, mit Kombination ein bisschen ruhiger zu werden. Ich fand am Anfang, das Spiel war sehr, sehr hastig. Mit dem ersten Tor, was zufällig passiert ist, mit dem zweiten Tor, also mit zum 1-1, was sehr zufällig auch passiert ist, dann hat es ruhig, also hat das Spiel sehr viel Fouls gehabt, sehr viel, ich fand, der Schiedsrichter hat es aber tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, weil er hat es auch oft laufen lassen. Und dann hat Real das 2-1 gemacht, dann hat City angefangen, das Spiel zu beruhigen. So, und dann haben die, glaube ich, 60-70% Ballbesitz dann gehabt und dann haben die schon deren Dominanz gezeigt.
Okay, wir wissen nicht, weil wir Mittwoch aufnehmen, wie Barcelona, PSG, Dortmund und Atletico spielen. Aber Lukas, Aussichten für nächsten Mittwoch dann. Agmade Wiesen für die Bayern.
Mhm. Würde ich jetzt so nicht sagen. Bei Bayern das hast du in letzter Zeit immer, da kann immer alles passieren.
Ja.
Aber daheim, es ist schon mal eine gute Ausgangsposition, würde ich sagen.
Irgendwie schade jetzt, dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt.
Das habe ich ja schon auch gesagt.
Oder? Ich meine, mit einem 2-2 nach Hause, da kannst du sogar ein 1-1 leisten und bist weiter. Lukas?
Ich sehe auch für Bayern eine gute Ausgangslage erstmal. Vor allem jetzt mit den Heimfans, das ist schon relativ machbar jetzt.
Ich habe mir gestern gedacht, kleine Analogie zu Dortmund gezogen, die in München gewinnen und dann aber zu Hause gegen Stuttgart sich zu sicher sind, dass es gegen Stuttgart auch gewinnen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich sehe Arsenal auch nicht so stark. Das hat mein Sohn auch gesagt. Arsenal ist gut, aber nicht so gut.
Liga stark,
ja. Ja, und die haben ja auch niemanden drin. Gut, Saka war sehr gut gestern, aber Havertz fand ich... Also das ich
hat nicht stattgefunden.
Ja.
Und ich... Untergegangen. Gut, ich muss auch sagen, also wer mir gestern unglaublich gut gefallen hat, war Eric Dier.
Ja.
Der macht halt keine Faxen. Der knallt das Ding auch mal 60 Meter nach vorne, wenn es zu eng wird. Das,
wie hat der Kommentator gesagt, vielleicht nicht immer die genialste Aktion, aber
es passiert halt nichts.
Aber ungefähr fehlerfrei so ungefähr.
Ja, was hat Neuer gestern gemacht? Auf einmal fängt er an, den Ball anzunehmen. Ich denke, wir spinnen da eigentlich. Ja, ich dachte mir so. Ja,
ist ein Tor daraus entstanden.
Ja, ist ein Tor daraus entstanden, aber wenn du ein bisschen Fußballwissen hast, dann weißt du, wie er sehr eigentlich den nächsten Mitspieler unter Bedrängnis gebracht hat. Und es war Kimmich in dem Fall. Er hat zwar sehr gut gelöst, aber wenn dann ein anderer Spieler steht, der den Ball nicht so gut verarbeiten kann wie er, dann ist der Ball weg. Das sollte er sich schon bewusst sein.
Der wollte halt auch Davis den Ball nicht mehr geben.
Ja, das ist mittlerweile das Grundmotto bei Bayern. Davis nicht. Okay, lasst uns noch ganz kurz auf heute Abend schauen. Morgen, wenn wir dann die Sendung ausstrahlen, werden wir schon wissen, was passiert ist. Aber Barca gegen PSG, das Gefühl, Dominik?
Boah, ich gebe einen Unentschieden.
Ja, ich sehe, also Barca ist, glaube ich, besser geworden in den letzten Wochen und PSG, ich kann mit der Mannschaft nichts anfangen, nicht so richtig.
Also sie unterschätzen Paris schon.
Ja?
Ja. Paris, finde ich, ist teilweise stärker geworden, seitdem die ganzen Stars weg sind. Also dieser Saint-Emery, der ist, glaube ich, 18, 19. Saint-Emery, der ist brutal. Dembélé ist auch okay, über seine Abschlüsse kann man streiten, aber im Laufduell sehr, sehr stark, im Dribbling sehr, sehr stark, Mbappé, da müssen wir gar nicht drüber reden. Marquinhos natürlich hinten auch eine Macht, Donnarumma, wenn er keine Patzer macht, auch sehr, sehr stark, deswegen.
Tja,
da geht's los, ja, Donnarumma.
Paris gewinnt und Mbappé trifft, eine Dreierquote bei Tipico.
Moment, Tipico ist nicht. Ja, Tipico ist nicht unser Partner. Es war früher mal Bet365, aber auch die Partner wir nicht mehr. Ja, bitte. Haben Sie gerade gesetzt, Nico?
Bet365, da bin ich.
Ja, das ist gut. Okay, Lukas, es gibt in der Klasse niemanden, der Dortmund besser versteht als Sie.
Mhm.
Also Dortmund gegen Atletico. Ich habe gelesen, dass Atletico auswärts ganz schwach ist und deshalb unbedingt heute Abend eine gute Ausgangsposition, machen müssen, aber ist Dortmund jetzt angeknackst oder ist Dortmund nach dem 0-1 gegen Stuttgart oder ist Dortmund gut dabei?
keine Ahnung, kann ich irgendwie nicht einschätzen. Atletico ist für mich immer so ein Ding, die Spiele sind halt nicht sehr anschaubar. Deswegen finde ich es auch schwierig. Deswegen finde ich es auch schwierig, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Ich tippe da einfach auf ein billiges 1-1 oder sogar 0-0-0-0.
Lukas?
Ich tippe eher auf einen Sieg für Atletico. Ich glaube, es wird ein super ekelhaftes Spiel, weil wir wissen, wie ekelhaft Atletico spielt in dem eigenen Stadion. Dortmund wird sich da mit aller Macht dagegen wehren.
Ich denke, das Spiel in Dortmund.
Nee, ich bin in
Atletico. Ah ja, dann bin ich auch bei Atletico. Ja, daheim gewinne ich, denke ich.
Das wird super ekelhaft. Dortmund wird probieren, alles dagegen zu werfen und irgendein Scheißding wird dann reinflutschen mal und dabei wird es dann halt bleiben wahrscheinlich. Also ein richtig dreckiges 1-0.
Dreckiges 1-0. Und zum Abschluss müssen wir aber eine dreckige Frage klären. Dominik sitzt hier mit einem Nike-T-Shirt, da geht der Haken dran, ja. Nike ist immer gut. Aber warum zur Hölle ist auf ihrer linken Brust das Logo des FC Venezia? Wie kommt's? Weil hier Inter Mailand habe ich schon verstanden, dass da eine gewisse Affinität besteht.
Liebe für den italienischen Fußball.
Generell, oder? Er liebt den gesamten italienischen
Fußball. Ich glaube, das würde jetzt alles zu weit gehen. Keine Ahnung, ich habe das T-Shirt seit Jahren. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, weil ich es cool fand.
Ja, das ist in Ordnung.
Der Verein, ich fand den tatsächlich relativ witzig. Haben letztes Jahr auch noch Leute wie Nani oder Mika Cuisance gespielt. Aber nee, so eine wirkliche Verbindung habe ich jetzt nicht zu dem Verein.
Moment, der Nani, der Portugiese, der jetzt 44 ist.
Ja. Okay.
Das fluchende Klassenzimmer at its best. Großartig.
Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Big Show 656, weiter geht es in allerbester Laune, denn sie sind wieder vereint, nachdem Uwe Semrau, ich hoffe Uwe, du hast brilliert auf französischen Golfplätzen. Schönen guten Morgen.
Wunderbar, schöner Ausflug, alles im Lack, jetzt ist wieder Tennistrumpf und natürlich Handball.
Ja, selbstverständlich. Und apropos Tennis, Markus Götz ist auch dabei. Guten Morgen, Götzi.
Ja, schön. Ich grüße euch.
Und bevor wir zum Handball kommen, Götzi, du hast gestern die Anfangsphase kommentiert von Daniil Medvedev gegen Guy Monfils und ich glaube, es war der dritte Ballwechsel. Und ich mag ja sehr, wie du Tennis kommentierst. Aber das war doch Wahnsinn. So komisch, als ob sie sich einspielt. Du hast es wörtlich gesagt, als ob sie sich einspielen würden. Es ist dann ein kleines bisschen besser geworden. Aber du warst dann schon froh, dass du nach Hause gehen durftest. Ja oder ja?
Ja, aber nicht deshalb, sondern weil es tatsächlich so war, ich hatte echt 4 Stunden Live-Tennis ohne eine Sekunde Unterbrechung in dem Moment auf dem Buckel. Du hast ja, glaube ich, auch die Ansetzung gesehen. Die ersten beiden Slots, also ab 11 und dann danach, roundabout ab 13 Uhr, es waren jeweils 4 Spiele parallel und wir hatten da alles im Blick und wir springen dann ja auch hinterher, ja, und nehmen jeden Satzball und jeden Matchball und dann auch mal eine Passage von da. Und es ist tatsächlich so, in meinem fortgeschrittenen Alter, das ist ja, es hat ja schon was von Hochkonzentrationsjob, den wir da machen. Das lässt dann nach bei mir und insofern war ich nach diesen 4 Stunden tatsächlich froh, dass Kollege Meinert pünktlich wie die Feuerwehr oder wie auch was
Maurer,
auch immer,
die Maurer.
Ihr kennt ihn ja, Marcel, absolut verlässlich. Er stand neben mir und ich war glücklich.
Ja, und sehr, sehr komisch, aber wenigstens hat sich das Tempo ein kleines bisschen gesteigert dann.
Ja, aber das war wirklich genau so. Es war genau so. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wie sah nicht so aus, wie wenn wir beide uns einspielen, aber vom Tempo her ging es fast in die Richtung.
Ja. Ganz, ganz
ehrlich. Ja, ehrliche Analyse von Markus Monfils, sozusagen.
Ja, genau. Ganz genau.
Ah, dann rastet Maddie im zweiten Satz wieder aus, völlig ohne Grund und gewinnt dann trotzdem. Und hat erstmals, glaube ich, gegen einen Franzosen gewonnen, der besser als 400 klassiert ist. Aber das nur nebenbei. Uwe, wenn es im Handball 6-Punkte-Spiele geben würde in der Handball-Bundesliga, dann war dieser Sieg von Eisenach beim Bergischen HC ein 6-Punkte-Sieg. Ist der Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga damit entschieden?
Ich glaube schon, mir fehlt so ein bisschen die Vision beim Bergischen HC, das Ding noch rumzureißen. Und du musst ja diesen Punkte-Gap musst du ja schließen, in der Hoffnung, dass die Konkurrenz keine Punkte mehr gewinnt. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch die direkten Widersacher da noch punkten werden. Und also von daher, glaube ich, ist die Sache gelaufen.
Das heißt also, Götze, und ich weiß, wir feiern hier ja gerne Eisenach, aber ist das eine gute Nachricht? Also nichts gegen den Bergischen HC, aber ist es eine gute Nachricht, dass Eisenach in der Liga bleiben wird, voraussichtlich?
Ja, das muss man ja getrennt voneinander betrachten, auch wenn es sportlich faktisch schwierig ist, aber selbstverständlich ist das insofern eine gute Nachricht, als dass der THSV Eisenach die Bundesliga ja eindeutig bereichert hat in dieser Saison. Mit dieser Unkonventionalität in ganz vielen Bereichen. Nicht nur die Abwehr. Ich finde das unangemessen, dass immer auf diesen überraschenden Erfolg auf diese 3-3 Abwehr, auf diese superoffensive Abwehr ausschließlich zurückzuführen. Klar haben sie damit viele Mannschaften verrückt gemacht, aber die machen auch in anderen Teilen richtig gute Sachen. Offensiv zum Beispiel, also die 1-1-Qualität von Eisenach und wie sie das auch entsprechend vorbereiten. Du musst ja deine 1-1-Spieler auch in eine Position bringen, wo ein 1-1 Sinn macht. Ja. Das machen sie richtig gut. Und jetzt kommt ja Heinefetter nächste Saison noch mit dazu. Das wird auch nochmal ein Farbtupfer. Heinefetter in Eisenach. Ich stelle mir das gerade vor, in dieser Halle, die ohnehin schon jedes Mal explodiert und er hält den 15. Ball und hebt die Hand zum Gruße. Was glaubst du, was da los ist? In der alten ehrwürdigen, wie heißt die Werner-Atmann-Halle, oder? Uwe, hilf mir.
Natürlich, ja, klar.
So ist es. So, und noch ein Wort zum BHC. Also ich bin ja, was das betrifft, normalerweise sehr zurückhaltend. Also Äußerungen zum Thema, wie gehe ich mit dem Trainer um in der oder jener Situation. Ich schätze Jamal Nagy sehr, persönlich als auch als Trainer. Ich kenne ihn persönlich und wir haben mehrere Begegnungen schon. Und trotzdem glaube ich, so wie sich das jetzt dargestellt hat, dass es notwendig gewesen wäre, jetzt, spätestens jetzt nach der Eisenacher Niederlage, nochmal was zu machen auf der Trainerposition. Ich habe den Eindruck, das ist einfach mein Eindruck, ich bin nicht so nah dran im Moment am BHC, aber mein Eindruck ist, dass man sich jetzt fast der Situation ergibt. Man hat bei BHC grundsätzlich die Entscheidung getroffen, wir ziehen durch mit dem Trainer, aber das wird nicht funktionieren. Also da würde ich mich auch festlegen, mit Jamal Nagy in der Konstellation werden sie den Abstieg nicht mehr vermeiden. Aber du hast jetzt am Freitag ein Nachholspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen, die auch komplett aus der Spur sind. Würdest du das gewinnen, sind es 3 Punkte. Und dann guckst du dir den restlichen Spielplan des BHC an. Da sind zumindest genug Spiele noch mit dabei, wo sie theoretisch punkten können. Ich hätte bei Kai Wandschneider angerufen und hätte gesagt, Kai, wie sieht's aus? Hast du Bock auf eine Wahnsinnsmission? Mach das für 2 Monate. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich Jamal Nagy nicht schätze. Aber aus der Gemengelage heraus ist nichts zu tun jetzt aus meiner Sicht die Garantie für den Abstieg.
Aber genauso, Götze, ist Thomas Tuchel zum FC Bayern München gekommen, weil Hasan Salihamidžić letztes Jahr angerufen hat, hast du Bock? Naja, und jetzt sehen wir, was draus geworden ist.
Aber das ist aber ein bisschen
was anderes. Ja.
Der BHC hat jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele nicht mehr gewonnen, 10 oder 11, bei allem, was recht ist. Also die Bayern waren damals in einer besseren Situation, als Nagelsmann gehen musste, in einer deutlich besseren.
Jetzt erinnern wir uns vor einem Jahr.
Eine Einschränkung. Ich kenne das Café, wo Kai Wandschneider in Köln sitzt. Der hat kein Handy dabei. Du musst da schon vorbeifahren.
Er hat keinen Bock mehr, oder? Er will das nicht mehr, oder?
Er ist ganz entspannt und ist da, ja, bewegt sich in Köln sehr, sehr, sehr smooth, sagen wir mal.
Ja, aber du gibst mir recht, dass er einer wäre, dem man so eine vollkommen irre Mission zutrauen könnte.
Auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Es gibt ja noch eine Pikanterie in dieser Situation. Also wenn Manuel Zehnder abgeworben wird für die Löwen als Ersatzmann für Juri Knorr, dann spielt das da vielleicht auch noch mit rein in dieses Nachholspiel.
Mhm. Und apropos Juri Knorr, Uwe, ich wollte jetzt noch eine Frage zu den Rhein-Neckar-Löwen stellen, weil wir im letzten Jahr ja immer gesprochen haben, da sind sie ja, glaube ich, sehr gut gestartet, dann Verletzungen dazugekommen, lief es nicht mehr so gut. A, sind die Rhein-Neckar-Löwen sowas wie die Enttäuschung der Saison, Uwe, oder ist das nur klar, dass das sich dann so entwickelt hat mit Verletzungen und allem drum und dran? Und B, wie realistisch ist es, dass Juri Knorr, ich glaube, Dänemark ruft den Juri?
Also da bin ich wiederum nicht so nah dran, kann mir das aber vorstellen, dass er sich einfach mal rausziehen will aus dem ganzen Erwartungsdruck, und das korrespondiert im Prinzip auch so ein bisschen mit der Personalpolitik der Löwen in der letzten Zeit. Trotz dieser mannigfaltigen Verletzungsmiseren, die sie immer wieder hatten, das muss man ihnen zugestehen, hat es einfach nicht gepasst. Also Positionen sind ersetzt worden durch Spieler, die einfach nicht diese Qualität hatten. Von daher ist natürlich nicht in dieser Form dieses Abstürzen zu begründen, aber in weiten Teilen schon. Ne? Und da gibt es einfach tragische Schicksale wie das von Halil Yaganyaz, sage ich immer wieder, für mich einer der besten Halblinken in Europa, wenn er denn spielt und mal zwei Jahre keine Verletzung hat. So war es für die Löwen eine ganz zentrale Position, die so, an der man so ein bisschen diese Leistung in diesem Jahr festmachen kann. Und von daher finde ich, muss da auch wieder ein bisschen was kommen. Ne? Die alten Recken, so wie Gensheimer und Grötzky, da ist das läuft aus, auch als Identifikationsfiguren. Und wenn die weiter vorne mitspielen wollen, dann müssen sie personell deutlich mehr tun.
Wir haben ja schon einiges verpflichtet für die kommende Saison. Ne? Sebastian Heimann kommt, Ivan Martinovic, Wahnsinnsverpflichtung, kommt, Tim Notdurf kommt als Gensheimer Nachfolger auf Linksaußen. Aber das alles wird aus meiner Sicht noch nicht reichen. Also es gibt immer noch Positionen, die unterbesetzt sind. Und wie sie das jetzt regeln mit Juri, hat er noch einen Vertrag bei den Löwen bis 2026. Und fix ist der Wechsel wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Aalborg eben dann auch entsprechend erst 2026. Aber dass da jetzt Aalborg und Knorr ein Interesse dran haben, den Wechsel früher stattfinden zu lassen, ohne dass ich da jetzt Rücksprache gehalten hätte, das ergibt sich für mich aus der Logik. Aber wie die Löwen das dann und alle Parteien miteinander regeln, das wird man sehen, also wann das jetzt passiert.
Warum schätze ich euch beide auch? Weil Götze gerade gesagt hat, er hat nicht gesagt, hat Vertrag, weil das ist nicht deutsch, sondern Götze hat richtigerweise gesagt, hat einen Vertrag bis 2026. Sehr, sehr groß.
Ja, eins deiner Lieblingsthemen.
Ja, ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, das regt mich auf. Ja. Oder die Offensive hat nicht stattgefunden. Das hat vor 5 Jahren niemand gesagt und das höre ich jetzt die ganze Zeit bei diversen Fußballübertragungen. Anyway, am Wochenende, Uwe, eines der großen Highlights im deutschen Handball steht an und jetzt könnte natürlich der naive Laie wie ich sagen, naja, das Spitzenspiel ist Magdeburg gegen die Füchse Berlin, 16.10 Uhr am Samstag. Götze, du wirst mir gleich sagen, ob du das kommentieren wirst, aber eigentlich, Uwe, mindestens ebenso viel Würze liegt doch um 19 Uhr dann Flensburg gegen Melsungen, weil die beiden haben sich gerade getroffen am vergangenen Samstag in der Bundesliga und das Spiel war, ich möchte sagen, ziemlich spannend. Worauf freust du dich mehr, mein lieber Uwe?
Kann ich gar nicht sagen. Also ich finde auch, dass Melsungen die Komponente ist, die man nicht so auf dem Zettel hat, naturgemäß, klar, aber die sehr viel Potenzial haben und gezeigt haben, dass sie da mithalten können. Also von daher finde ich auch die zweite Partie super. Und für mich ist das völlig offen. Klar, leichte Vorteile SC Magdeburg, die eigentlich immer funktionieren, wenn es drauf ankommt. Jetzt in dieser Zeit, also das ist so bei mir die leichte Eins, aber dahinter, ich weiß es nicht. Also, aber auf jeden Fall eines der besten Final Four der letzten Jahre, keine Frage von der Besetzung her und der Konstellation.
Aber habt ihr die Portner-Geschichte mitgekriegt?
Erzähl bitte, ich habe sie nicht mitbekommen, erzähl bitte.
Ja, ich habe es gerade eben, heute früh, kurz geguckt, Meldung, Portner ist raus. Vorläufig, und zwar nicht nur aus dem Final Four, sondern aus dem kompletten Mannschafts- und Trainingsbetrieb beim SCM. Es gab bei einer Dopingprobe eine Unregelmäßigkeit. Das ist alles, was bislang bekannt ist. Der wird nicht spielen. Und das ist natürlich
ein Herzschlag. Ja, ja.
Das ist ein Mordsthema zur absoluten Unzeit für den SC Magdeburg. Jetzt Final Four am Wochenende und kurz danach Champions League Viertelfinals gegen Chelsea wieder erstarkt. Also das Ich hätte mir nicht viele Sachen vorstellen können, wo ich gesagt hätte, okay, das kann den SCM ins Wanken bringen. Klar, wenn sich auf einen Schlag 3 Spieler schwer verletzen, logisch, aber das ist eine Sache. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Das ist einfach nur die Meldung. Nicola Portner hat gesagt, einfach nur ein Statement von ihm gelesen, dass er sich das absolut nicht erklären kann. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Also ich kann nur sagen, so wie ich den Portner bislang kennengelernt habe, könnte ich mir im Traum nicht vorstellen, dass da bewusst irgendwas gelaufen ist. Aber ihr wisst auch, ich meine, Unregelmäßigkeit bei einer Untersuchung, was dahinter steckt, kann so viele Gründe dafür geben. Aber das ist die Situation. Er ist auf jeden Fall raus jetzt fürs Final Four.
Aber ja, ja. Uwe, sag du was bitte. Sag du.
Ja, ja, das ist hart und also das darf man auch gar nicht kommentieren. Natürlich können wir uns nicht vorstellen, dass der sich was zu Schulden kommen lässt, aber du weißt ja in der heutigen Zeit, was so in Nahrungsergänzungsmitteln manchmal drin ist und du stopfst dir wirklich das Falsche rein. Also das ist so meine erste Reaktion, die es da gibt. Und da muss man einfach abwarten. Aber mit nur einem Top-Torhüter reingehen in diese Phase, das ist hart. Also sehe ich wie Götzi.
Was ich mir halt hier denke, wenn Portner sich für die 1500 Meter bei Olympia qualifizieren hätte wollen, dann hätte ich es ja verstanden oder zumindest hätte ich es nachvollziehen können, dass er vielleicht wirklich bewusst was, aber er steht im Tor, for God's sake. Was könnte, und vielleicht bin ich da wirklich naiv, aber was könnte einem Handballtorwart Götzi helfen? Du weißt es wahrscheinlich auch nicht, aber ich konfrontiere dich trotzdem mit der Frage.
Ich kann dazu nichts sagen. Du, wahrscheinlich könnte dir ein Dopingjäger mit langjähriger Erfahrung zig Gründe nennen. Aber nochmal, in der Kategorie denke ich überhaupt nicht jetzt. Auch und schon gar nicht auf Nicola Portner bezogen. Ich unterstelle ihm rein gar nichts.
Ich auch nicht.
Einfach die Meldung, ja. Ja. Und ich kann es mir, ich habe ja auch ganz klar gesagt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich kann natürlich auch nicht in die Leute reingucken. Ich kann mir nur sehr gut vorstellen. Also es ist ja nicht nur das Fehlen, also dass er nicht mit dabei ist und dass Hernandez das jetzt komplett schultern muss. Ja? Und klar, ich meine rein sportlich betrachtet, wenn Hernandez nicht funktioniert, dann gibt's halt keine Wechselmöglichkeit. Im Grunde ist es ja bei den Füchsen insofern nicht anders, als dass Milosavljev funktioniert, ist auch Grundvoraussetzung bei den Füchsen, dass die Berliner erfolgreich sein können bei diesem Final Four. Aber ich glaube, so eine Sache, ja, die hat auch noch eine andere Wirkung auf eine Mannschaft. Das ist einfach gravierend. Das kann aber natürlich auch in die Richtung gehen, und das traue ich den Magdeburgern und natürlich auch Benno vor allen Dingen zu, dass sie sagen, hey, Moment mal ganz kurz, was läuft denn hier mit unserem Mitspieler ab? Ah, jetzt erst recht. Also das halte ich auch für absolut denkbar.
Spannende Geschichte. Was wirst du machen, Götzi?
Was meinst du?
Machst du eines der beiden Spiele oder bist du beim Fußball beschäftigt am Wochenende?
Ich bin nicht beruflich beim Final Four.
Okay, gut. Aber was uns aufgefallen ist, und wir sind ja alle hier im Markus Götz Fanclub, Uwe und ich sind die Mitglieder 1 und 2. Götzi, die letzten beiden Male, als du in der Konferenz warst bei Sky, beim Fußball, hast du was als erstes gelobt?
Die letzten beiden Male, die ich in der Fußballkonferenz war.
Genau. Was waren die ersten Sätze von dir?
Das ist wieder typisch. Du weißt wieder mehr darüber, was ich gesagt habe, so als ich selbst.
Du hast bei beiden Gelegenheiten gelobt, wie großartig der Rasen in dem Stadion ist, egal wo du warst. Der Rasen war mal wichtig.
War das so, oder? Ja. Also in Köln, das Lustige war... Ja gut, da siehst du mal, auf was ich meine Expertise konzentriere. Ja.
Der Gärtner.
Im Grunde meines Herzens bin ich halt Rasenmäher. Ja. Oder Greenkeeper, wie man heute Greenkeeper, sagt. Greenkeeper, ja. Aber lustigerweise, es war tatsächlich so, dass mich beide, also es läuft ja so, wenn du die Konferenz kommentierst, Bundesliga, wir sind ja im Studio in Unterföhring und dann telefonierst du üblicherweise mit dem Kommentator des Einzelspiels vor Ort. Und beide haben mich, jetzt wo du sagst, fällst du wieder ein. Und beide haben mich überschwänglich darauf hingewiesen, dass der Rasen ein Traum wäre.
Ja, genau. Ich glaube, das Spiel davor war Leipzig gegen Mainz, glaube ich, und dann Köln. Und beide Male war der Rasen überragend. Schön. Uwe, was wird es für dich am Wochenende geben? Bist du beruflich im Einsatz? Oder ich habe das erste Mal jetzt vorgestern mit meinem Sohn Tennis gespielt. Es war erwartbar katastrophal von meiner Seite aus, aber immerhin habe ich in Deutschland schon die Freiluftsaison eröffnet. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe das erste Turnier vor der Brust. Also von daher schaue ich hoffentlich gar nicht so viel beim Pokal zu am Wochenende,
sondern erreiche die Finalrunden und so geht's dann weiter. Und dann ist bei mir dann das Thema mit Handball-Europapokal, ne? Wenn European League und Champions League wieder weitergeht, dann bin ich auch beim Handball wieder.
Freuen wir uns. Götzi, bist du dann in der Konferenz wieder am Samstag?
Ich werde den Rasen loben am Samstag.
Ja, bitte.
In Mainz dieses Mal. Und habe bis dahin nur einiges an Tennis zu verwurschteln. Und übrigens, wir hätten natürlich heute auch ausnahmsweise mal über den Frauenhandball sprechen können. Denn was da passiert als am Wochenende ist für den deutschen Frauenhandball schon ziemlich elementar. Olympia-Quali steht an. Ich glaube, heute ist Donnerstag. Ja, ja. Heute Abend ist schon das erste Spiel. Und diese Vierergruppe, die hat es echt in sich für die deutsche Mannschaft. Und da kann man durchaus auch mal hingucken. Also gerade die Spiele gegen Montenegro und Slowenien. Uwe, du hast das sicherlich auch im Blick, oder?
Natürlich, ja, ja. Heute ist das erste K.O.-Spiel gegen Slowenien. Das wird nicht uninteressant. Ich hatte jetzt ein paar Mal mit Ihnen zu tun in der letzten Zeit. Ich habe eigentlich einen guten Eindruck. Es wird wichtig sein, ob Alina Kreisels wird spielen können. Das sieht aber ganz gut aus. Und dann kann man da vorsichtig optimistisch sein.
Wir sind hier grundlos optimistisch bei Sportradar 360 und freuen uns schon, wenn wir Uwe und Götzi wieder gemeinsam am Start haben. Danke, ihr beiden. Götzi, ich werde ja auch heute natürlich gelauscht haben dann zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung in Monte Carlo. Und Uwe, toi, 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 am Wochenende. Kurze Pause, Big Show.
Ich wäre ja.
666.
Du musst den Sand loben. Bitte lob den Sand in Monte Carlo.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Quali. Übrigens, kein Witz, Hempel ist vor Ort, ruft mich gestern an. Erster Satz, gibt's gar nicht. Qualität der Plätze hier, sensationell.
Mit Hempel spreche ich später hoffentlich. Den habe ich schon organisiert für diese Show. Pause.
Servus Leute, das ist der Grubi, ihr hört Sportradio 360.
Klar.
Sportradio 360, weiter geht es mit dem Motorsport in der Big Show 656. Und mit dabei sind zwei Leute, die sich nicht getroffen haben, wie ich gehört habe, am Hockenheimring. Aber die beide bei den DTM-Testfahrten am Start waren. Zum einen Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
Ich grüße euch aus dem schönen Tübingen.
Und wir hatten vermutet, Eddie Mielke ist schon wieder mit seinem Motorrad unterwegs. Aber Eddie, wie ist die Wetterlage in Bremen, wenn du schon wieder in Bremen bist überhaupt?
Ich bin überhaupt nicht in Bremen, ich bin in Ismaning, weil ich mich nämlich direkt von Hockenheim aus nach München bewegt habe, zu meinem zweiten Sender Sky,
ja,
um am Wochenende MotoGP aus Austin zu übertragen. Aber ich finde es ja geradezu skandalös, dass ich hier in diesem Interview exklusiv erfahre, dass Stefan Voice Heinrich in Hockenheim war, ich auch, und wir uns nicht gesehen haben. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Da bitte ich doch um Aufklärung.
Ich war nur einen halben Tag da, weil ich vorher in England war. Und insofern hat das offenbar nicht geklappt. Ich war im Pressezentrum, aber da habe ich dich leider nicht gesehen.
Ja, das müssen wir dann beim nächsten Mal besser machen.
Ich glaube sicher, dass ihr ordentlich was zu tun hattet. Denn es gab doch viele, viele Interviews zu führen, viele Beiträge vorzubereiten. Ich habe immer nur wieder Leute rennen sehen.
Das ist richtig. Unsere Kollegen haben alles gegeben. Kann man sich übrigens schon drauf freuen auf den Saisonauftakt Run Racing. Wir haben tolle Interviews geführt mit einem, wie ich finde, tollen Fahrerfeld, tolle Protagonisten. Ja, und dann geht's ja Ende des Monats endlich los mit der DTM in Oschersleben. Das, was wir da jetzt gesehen haben, gestern mit der Dreifachführung von Schubert Motorsport, das ist schon so einer der Appetizer, finde ich, für die kommende Saison. Schubert Motorsport ist das einzige Team mit drei Autos, dreimal BMW M4 GT3, aber eben mit sechs Meistertiteln. Also Sheldon van der Linde, DTM-Champion, René Rast, dreifacher DTM-Champion, Marco Wittmann, zweifacher DTM-Champion. Die waren gestern auf den Plätzen 1, 2, 3. Das ist schon mal eine klare Ansage an den Grello, an den Gejagten, an Thomas Breining, an den Titelverteidiger. Also wir haben die Testfahrten richtig, richtig Spaß bereitet und ich freue mich drauf.
Der Voice, jetzt haben wir in der Formel 1 ja immer bei allen Testfahrten gesagt, Vorsicht, Vorsicht, keiner weiß, wie schwer die Autos sind und gut, die Reifen kann man schon sehen. Wie aussagekräftig sind Testfahrten in der DTM?
nicht so besonders ein Sandbagging, das ist das, was du ja beschreibst, du machst ein Fachjargon im Englischen, dafür ist, war natürlich auch klar in den letzten Tagen angesagt, was auffiel ist, dass dadurch, dass ja die üblichen Testfahrten, da sind wir hier bei dir ja schon darauf eingegangen, aus Kostengründen eingeschränkt worden sind, musst du solche Tests, solche offiziellen DTM-Tests dann tatsächlich intensiv nutzen, es sind irrsinnig viele Runden gedreht worden. Also die haben schon eine Menge ausprobiert und haben sich rangetastet an die aktuelle Reifengeneration und, gar keine Frage. Also fleißig waren sie, überhaupt keine Frage. Und ich finde auch, dass sie ein fantastisches Feld haben, wenn aber eben auch numerisch gesehen ein bisschen weniger als im letzten Jahr. Die Qualität ist aber in jedem Fall da. Und wir haben ja mit McLaren im Übrigen auch einen spektakulären Neuzugang. Also siebte Marke in dieser Traditionsrennserie in der DTM. Also da sind wahnsinnig viele Fragezeichen. Und es hat gestern und vorgestern aufgrund des Wetters, es war sehr kühl, glaube ich, nicht so richtig groß aussagekräftige Zeiten gegeben. Sortiert scheinen sie alle zu sein. Auch McLaren war gleich ganz gut dabei, muss man sagen, mit dem Dürr Motorsport-Team. Also da freue ich mich auch, wie der McLaren 720 GT3 Evo da mitspielen wird. Das andere sind bekannte Größen, aber wir wissen natürlich auch, und das ist einer der Gründe, warum wir die Qualität von 20 Autos haben, aber eben auch die Quantität von 20, dass tatsächlich einige der deutschen Hersteller doch ihre Unterstützung dramatisch eingeschränkt haben. Wir haben ja hier auch an dieser Stelle schon drüber gesprochen, ob sinnvoll oder nicht, dass Audi die Kundenunterstützung dramatisch zurückfährt, im Grunde komplett eingestellt hat, um sich ganz auf die Formel 1 zu konzentrieren. Da machen wir alle ein Fragezeichen dahinter, ob das auf Dauer für die Marke, für den Hersteller Audi so clever ist. Denn ihre Erfolge und das Aufpolieren ihres Images durch Siege und Titel in Serie, in der GT-Rennserie weltweit, das hat ihnen sehr, sehr gut getan. Da wird viel diskutiert, aber klar ist, dass wir ein paar Autos weniger haben. Was aber, ich glaube, Eddie, der Spannung, und das war deutlich zu spüren bei den Fahrern und bei den Teams, diese große Vorfreude auf den Auftakt in Oschersleben, der Spannung wird es keinen Abbruch tun.
Definitiv, auch wenn da ja viel Fahrer unterwegs sind, die unglaublich viel in der Welt rumreisen und viel zu tun haben, nenne ich gleich mal ein Beispiel zu. Die freuen sich alle auf die DTM, auf das neue Format. Und ja, es sind weniger Autos als letztes Jahr, da hast du völlig recht. Aber ich finde, dass die Qualität im Fahrerfeld gestiegen ist. Also da ist kein großartiger Paydriver mehr, beide sind alles Profis. Ich habe gerade drei ehemalige DTM-Champion genannt, die total heiß sind. Thomas Greining, die Startnummer abzunehmen. Und das ist irre. Aber was auch irre ist, da nenne ich jetzt mal das Beispiel Sheldon van der Linde. Der ist am letzten Wochenende GT World Challenge gefahren in De Castellet. Er hatte dann Montag einen Interviewtermin nach dem anderen für seinen Arbeitgeber BMW in Hockenheim, ist dann jetzt zwei Tage testen gewesen, ist gestern Abend noch nach Misano geflogen, um für Jaguar den Formel E Test zu fahren, fliegt dann morgen wirklich spitz auf Knopf geplant mit dem letzten Flieger zurück irgendwie nach Deutschland, nach Frankfurt, um dann in der Eifel am Wochenende beim 24-Stunden-Qualifier-Rennen Samstag und Sonntag dann wieder auf einem BMW ins Lenkrad zu greifen. Sheldon van der Linde sieht das immer noch mit komplettem Humor und ist immer noch happy über diese Vielbeschäftigung. Das mal so zum Thema Stress und wie die Kollegen unterwegs sind. Also die geben alles, aber alle sind total heiß auf Oschersleben und wie wir gehört haben, die Vorverkaufszahlen der DTM haben sich erheblich verbessert in der zweiten Nach-Corona-Saison, so müssen wir es ja nennen. Überall sind Zusatztribünen aufgebaut worden, das gilt auch und das kann ich nur jedem empfehlen, das Fahrerlager ist offen, es war eine tolle Atmosphäre, die Fans, die ich angetroffen habe, waren begeistert, wie nah man rankommt an die Autos und das wird auch in der DTM 2024 der Fall sein. Also alle sind heiß drauf, dass es dann Ende des Monats endlich losgeht mit dem ersten DTM-Wochenende.
Wenn jetzt der Voice nur 20, statt im letzten Jahr waren es glaube ich 29 Fahrer am Start sind, ändert das irgendwas am Aussehen der Rennen, wenn ich es mal so ungeschickt formulieren darf? Geht es da ein bisschen zügiger voran oder hatten die 29 Autos schon auch den Charme, dass die Leute, dass es halt mehr Überrundungsmanöver gegeben hat und dass man da vielleicht auch ein zusätzliches Spannungselement gehabt hat?
Also wir hatten nicht bei allen Rennen letztes Jahr 29, sondern es waren im Schnitt 26, 27, aber schon ein paar mehr. Klar, es war aber auch, und das hat der Eddie ja gerade auch deutlich gesagt, da sind schon einige hin deutlich abgefallen, die einfach diesen Speed nicht so halten konnten. An der Spitze war es ja unglaublich eng, ähnlich ja wie in der Formel 1 auch. Es ging um Hundertstel, manchmal, wenn wir Glück hatten, um Zehntel, aber meistens Hundertstel und Tausendstel, weil die Spitzenfahrer natürlich alle eingeschossen sind und sie fahren ja in diesen Autos, sie wohnen ja quasi in diesen Autos. Dazu muss man sagen, ist natürlich Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, die haben ihre Autos, ihre GT-Autos auch technisch enorm standfest bekommen und weiterentwickelt. Also das ist alles schon richtig gut. Es gibt wahrscheinlich ein paar Überrundungsmanöver weniger in diesem Jahr. Dazu allerdings muss man sagen, haben wir sicherlich mit einer sehr gut sortierten Ferrari-Truppe und eben mit Lamborghini neue Speerspitzen. Wir haben die klassischen Rennstrecken, Oschersleben, Eddie hat es genannt, als Auftakt, Lausitzring, Sandford, Norrisring, Nürburgring, Sachsenring, Red Bullring und dann natürlich das große Finale, wie üblich traditionell steigt es Mitte Oktober in Hockenheim. Und spätestens da wird der Meister gekürt, so wie das momentan aussieht vom Fahrer, vom Personellen und von der Technik, von den Autos her, glaube ich auch nicht, dass es in irgendeiner Form einen Durchmarsch geben kann. Das Reglement ist dafür ja auch nicht geeignet. Und wir haben im Grunde jetzt 7 Marken, die alle wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist kein Kindergeburtstag, die DTM. Es ist die höchste Sprintrennserie mit diesen Autos weltweit. Und da wird einem nichts geschenkt. Ich gehe davon aus, dass wir eine Menge diskussionswürdige Aktionen auch haben werden, so wie wir im letzten Jahr das ja auch hatten. Wir wollen hoffen, und da klopfen wir, glaube ich, Eddie, alle auf Holz, dass es keine Personenverletzungen gibt. Aber man muss sagen, die ganzen Rennstrecken haben sie mal richtig aufpoliert. Wir haben es in Hockenheim gesehen, da wurde natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal richtig alles picobello hingebracht. Passive, aktive Sicherheit, es ist für alles gesorgt. Und ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie zum Beispiel ein Mirko Bortolotti sich im Lamborghini schlägt von SSR Performance. Ist immer im letzten Jahr schon so ein bisschen Geheimtipp, glaube ich, Eddie, von dir auch gewesen, von mir auch. Wir wissen, was der kann. Und im letzten Jahr ist er da, hat er das ein oder andere Mal Pech gehabt. Den Speed hat er immer gehabt. Auch jetzt ein Lukas Auer im Windward Racing Mercedes ist ein Kandidat auf den Titel. Also das ist ganz schwer vorherzusagen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Oschersleben wird es uns zeigen. Eine sehr spezielle Rennstrecke. Sicherlich große Resonanz. Das ist ja eine Kultrennstrecke, unglaublich viel aus Ost- und Westdeutschland pilgern da immer wieder hin und die Zusatztribüne war dringend notwendig, wie ich gehört habe von Boni, dem Geschäftsführer der Rennstrecke. Eine irre Nachfrage und das ist ja erfreulich, dass tatsächlich die große Arbeit und diese Rettungsaktion auf letzter Rille vom ADAC jetzt auch belohnt wird mit so viel Zuspruch.
Gut.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Im Übrigen sind nicht nur für die westdeutschen oder ostdeutschen Fans wenige Kilometer nach Oschersleben, auch für mich als Bremer etwas über 200 Kilometer. Ich glaube, das ist die kürzeste Anreise in der gesamten Saison, die ich haben werde nach Oschersleben. Also auch die Norddeutschen werden kommen, zumal ja mit Jannis Fietje im ADAC GT Masters, also im Rahmenprogramm der DTM, ein echter Bremer fahren wird. Mirko Bortolotti, die Frage, die beantworte ich gerne, lieber Stefan. Ja, der Typ ist einfach Weltklasse und das Team vor allen Dingen, SSR Performance aus München, wenn man bei denen mal hier im Workshop in München ist, dann denkt man, man ist in einem Weltraumlabor, die sind so perfekt aussortiert und die sagen das ist auch ganz offensiv, es geht nur um den Titel. Mirko Bortolotti, letztes Jahr ja der Vizemeister, der da nah dran war, der die Saison offen gehalten hat, wirklich bis zum letzten Rennen. Ich glaube auch, genauso wie Stefan de Voice das prognostiziert hat, das wird dies Jahr auch passieren. Ich glaube, dass die Entscheidung wirklich in Hockenheim erst fallen wird. Aber Mirko Bortolotti, da geht man wirklich radikale Wege bei SSR Performance, weil man hat, und das ist ja auch eine Besonderheit, man hat als Teamkollegen dazu geholt, den Mann, der mit dem Slogan, mit seinem Rauschebart schon in anderen Serien für Furore gesorgt hat, nämlich Niki Thiem. Go hard or go home steht bei dem auf dem Auto. Und genauso wird Niki Thiem das auch machen.
Und das bedeutet für mich eins, das wird Mirko Bortolotti nochmal befruchten, weil der Erste, den man schlagen muss, ist natürlich der Teamkollege. Und da hat er einen ganz besonderen, Niki Thiem hat es ja schon mal in der DTM versucht. Damals scheiterte das aber nach zwei Rennen aus Budgetgründen. Niki Thiem ist Aston Martin Werksfahrer, wird also am kommenden Wochenende im 24-Stunden-Qualifying-Rennen Aston Martin fahren, ob beim 24-Stunden-Rennen, weil es sein Hauptarbeitgeber ist. Aber Dennis Rostek, der umtriebige Manager von Pole Promotion, der ja mit René Rast zusammen auch die beiden Van der Linde-Brüder, aber eben auch Niki Thiem managt, der hat es tatsächlich geschafft, dass Niki Thiem die Freigabe von Aston Martin bekommen hat und in der DTM Lamborghini für SSR Performance fahren wird. Und ich habe mit ein paar Menschen direkt aus dem Lamborghini Headquarter aus Italien gesprochen. Die erwarten sich da einiges von und ich glaube, das wird auch so passieren, weil aussortiert ist die Truppe, perfekt vorbereitet. Ich weiß gar nicht, also ich würde jetzt normalerweise sagen, geht zwei oder drei Kampf. Nee, also da fallen mir spontan, wenn ich das Feld angucke, mal mindestens 10 Fahrer ein, direkt beim ersten Blick, bei denen ich sagen würde, deren Ziel kann nur sein, DTM-Meister zu werden. Ja, und ich finde, das ist eine sehr interessante Gewürzmischung für die DTM-Saison. Besser geht's eigentlich nicht. Es ist fast wie in der MotoGP.
Genau. Was für ein Übergang. Und da wartet jetzt der Circuit of the Americas, The Voice, der auch in der Formel 1 eigentlich schon fast meine Lieblingsstrecke ist. Und erinnere ich mich richtig, dass das eine jener Strecken ist. Der Sachsenring könnte eine andere Strecke sein, die Marc Marquez ganz besonders gut liegen.
Ja, bei der Anreise nach Texas gehen wir davon aus, dass sich alle jetzt warm anziehen am MotoGP, denn klar ist, er hat sich jetzt reingegroovt auf die Ducati, hat jetzt Rennkilometer, Testkilometer gemacht, hat Qualifyings gefahren, Sprintrennen gefahren. Der Marc Marquez will es jetzt wissen und das ist in der Tat zusammen mit dem Sachsenring die Leib- und Magenstrecke von ihm. Wir hatten es vor einigen Wochen hier schon gesagt, spätestens da wird man sehen, wie gut diese Kombination jetzt ist, Ducati und Marc Marquez, denn da kann er mir das extra bisschen noch rauskitzeln. Und das wird auch an diesem Wochenende so sein. Interessant aber auch, neben der Vorschau jetzt quasi auf das Grand Prix-Rennen, und Eddie wird da ja wieder ausführlich am Mikrofon sitzen und kommentieren, auch Moto 2, Moto 3, der es enorm viel Spannung ist und große Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr. Wichtige Nachricht ist, dass Fabio Quartararo, der hatte ja schon angekündigt, dass er bald entscheiden wird, weil es eben auch, ähnlich wie in der Formel 1, in der MotoGP eine sehr frühe Silly Season gibt. Mhm. Also sehr früh schon das Verhandeln um Verträge für die nächsten Jahre. Und er hat sich jetzt entschieden, bei Yamaha zu bleiben. Und ich glaube, Eddie, das ist zwar jetzt für die Kurzfristigkeit, die sind noch weit hinten, ist klar, ist es ein bisschen schwieriger für ihn. Er ist aber 23, der Ex-Weltmeister, also noch jung, der Franzose. Und ich glaube, gegenüber den Alternativen, die er gehabt hätte, war das dann doch nachvollziehbar eine gute und wichtige Entscheidung. Denn Yamaha will es wissen und sie haben eine Menge Veränderungen bereits gemacht, um wieder auf die Spur zu kommen, um wieder den Weg in Richtung Erfolg zu finden. Und für sie ist natürlich der Fabio ganz klar das Ass im Ärmel.
Ja, hast du völlig recht. Also wenn man beobachtet, wie Fabio Quartararo mit der mittlerweile unterlegenen Yamaha sich in den letzten zwei Jahren den Hintern aufreißt und wirklich alles probiert, ja, für Yamaha eine perfekte Lösung, aber auch für Fabio eine perfekte Lösung, weil er glaubt an die Veränderungen, die du angesprochen hast, in der Teamstruktur, da ist mehr Spirit, da ist mehr wir wollen gewinnen Feeling, was an ihn rangetragen wird. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Variante, aber ich meine, gut, wir haben 21 Rennwochenende in der MotoGP, das heißt 42 Rennen mit den Sprintrennen, die wir ja samstags in der MotoGP bei jedem Rennen durchführen, im Gegensatz zur Formel 1, wo es nur ab und zu mal ein Sprintrennen gibt. Da kann auch viel passieren und die Sprünge von Yamaha sind erheblich, aber die Sprünge der Konkurrenz sind auch erheblich. Und du hast es angesprochen, Marc Marquez und Texas, da war doch was. Ja, ganz genau, der hat da 7 Rennen schon gewonnen, immer auf Kursen, wo es linksrum geht. Das hängt so ein bisschen an seiner Jugend, an seiner Driftvergangenheit. Das ist das Gleiche beim Sachsenring, also Rennstrecken, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren werden. Da ist Marc Marquez nochmal extra klasse. Und dann kommt noch ein Funfact dazu, den habe ich übrigens auch erst heute Morgen beim Recherchieren rausgefunden. Marc Marquez fährt an diesem Wochenende, der achtfache Weltmeister, sein 250. Rennen. Und da ich Marc Marquez persönlich auch ganz gut kenne, der steht auf solche Zahlen. Also wenn der jetzt an diesem Wochenende auf einer seiner absoluten Lieblingsstrecken, wenn nicht sogar die Lieblingsstrecke überhaupt in Austin, Texas, bei seinem Jubiläum, bei seinem 250. Rennen, das erste Mal auf der Ducati gewinnen sollte, dann ist es endgültig wieder der alte Marc Marquez. Und ich glaube, nichts anderes hat der sich vorgenommen. Aber das Gute an der MotoGP ist, das gilt für die anderen 21, die da nach Austin, Texas reisen, ganz genauso. Nehmen wir mal Alex Rins, der hat auch schon zweimal in Austin gewonnen. Sensationellerweise, wenn man sich das heutzutage anguckt, also jetzt im Jahr 2024, der hat letztes Jahr tatsächlich mit einer Honda, auch weil Pecco Bagnaia gestürzt ist, mit einer Honda in Austin in Texas gewonnen. Das war der letzte Honda-Sieg von Alex Rins letztes Jahr. Also da gibt es schon so ein paar Austin-Spezialisten und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, auch wenn es ein hartes Wochenende wird mit viel, viel Arbeit und viel, viel Stunden an unserem Kommandostand in der Sky-Zentrale hier in München, ich freue mich tierisch drauf, weil ist eine faszinierende Rennstrecke, aber eben auch eine Rennstrecke mit Tücken, die Bodenwellen ausgelöst durch die Formel 1, die dort fährt, in den Anbremszonen, die vielen verschiedenen Asphaltzonen. Ändert aber nichts daran, das ist für alle gleich, das wird ein großes Wochenende.
Wir freuen uns drauf.
Und der Pascal. Wind nicht zu vergessen.
Ja, mit Eddie und
der Wind nicht zu vergessen.
Wind nicht zu vergessen in Austin. Eddie, dankeschön. The Voice bleibt noch da, denn gleich plaudern wir über die Formel 1. Aber wir werden am Wochenende nicht nur Eddie bei Sky sehen, sondern auch Gregor Biernat. Mit dem sprechen wir gleich über das Masters. Am Wochenende kann man den Fernseher einfach nur mit dem Q-Receiver verbinden, dann ist alles gut.
Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören sportradio360.de.
Big Show 656, weiter geht es mit der Formel 1 und The Voice ist dabei geblieben. Im Hintergrund haben wir gerade das Bing gehört. Eigentlich hatten wir auch noch Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen in der Leitung planmäßig. Die beiden haben eine kurzfristige Telefonkonferenz abbekommen. Aber das macht nichts, weil The Voice hat sich auf Reisen begeben. Wir haben ja schon vorhin gehört, du warst in England, danach nur ganz kurz, am Hockenheimring. The Voice, bevor wir über Suzuka sprechen, England, Stichwort Michael Andretti, was war da los?
Ja, wir wussten, dass die tatsächlich da einem Ableger in Großbritannien, in der Nähe von Silverstone, der Formel 1 Rennstrecke, schon arbeiten, dass das so schnell fertiggestellt würde, diese, wenn du so willst, Europa-Dependance von Andretti Global, also das Team, das ja serienübergreifend in vielen Meisterschaften weltweit agiert, aber natürlich in den USA, in Indiana, ihren Hauptsitz haben. Klar ist aber, und das ist das Problem, was ja Sauber und Ferrari auch immer wieder haben, das Großteil der absoluten Spezialisten, Handwerker, Techniker, sitzt natürlich in England. Das ist ja eine Riesenindustrie. Mhm. Und zwar in diesem Belt, diesem Gürtel rund um Silverstone, nördlich also von London, da sind die meisten absoluten Spezialisten. Und die haben naturgemäß eben auch Häuser, die haben Kinder, die in England in die Schule gehen. Die zu locken, woanders hinzugehen, in ein anderes Land und dort zu arbeiten, ist sehr schwer. Die meisten tun es nicht, weil sie eben Alternativen haben. Etwa 80% aller weltweit hergestellten Rennautos entstehen genau dort, in dieser Gegend, in diesem Gürtel. Und auch für die englische, für die britische, muss man sogar sagen, britische Industrie ist das ein wichtiger Punkt. Da werden Milliarden umgesetzt. Andretti hat das gesehen, dass wenn sie Experten haben wollen und gute Mitarbeiter suchen mit Erfahrung, müssen die eben auch eine Dependance, einen Sitz in England haben. Dieses neue Rennwagenwerk ist entstanden und wurde gestern eingeweiht. Und deswegen war ich dann auch da. Zwar natürlich, wenn du so willst, auch ein bisschen eine Trotzreaktion. Wir haben bei dir ja hier bei Sportradio schon über die merkwürdige Entscheidung der Formel 1 gesprochen, als die Ende Januar diesen Jahres 2024 den Einstieg von Andretti Global ab 2026 abgelehnt haben mit der merkwürdigen Begründung,
nicht dass
ja ein solches elftes Team keinen Mehrwert für die Meisterschaft darstellen würde. Es war ein sehr obskurer Bewertungsprozess der Formel 1. Die wollten das einfach nicht. Und wir haben ja, sind da auch schon darauf eingegangen, es ist der klare Futterneid, dass die ausgeschütteten Millionen von Liberty Media, die wollen die 10 Teams unter sich aufteilen, wollen kein 11., 12., 13. Teams, da müssten sie teilen. Also es ist Futterneid statt Weitsicht. Denn wenn Andretti, also ein Name, der Kultname, natürlich nicht Michael, sondern vor allem Mario, aber Michael ist ja inzwischen ein sehr erfolgreicher Teamchef auch, wenn so ein Name, eine Legende im Motorsport, mit Partnern wie General Motors und Cadillac in der Königsklasse keinen Mehrwert bieten soll, was bitteschön oder wer bitteschön dann? Also es ist völlig absurd. Michael Andretti ist unbeirrt und arbeitet dran, tatsächlich die Strukturen zu schaffen, um sich erneut für die Formel 1 zu bewerben. Der meint es ernst, der hat auch das Geld. In Indiana entsteht eine neue Superfabrik, die wird wohl im nächsten Jahr eingeweiht werden. Auch dort ist man beim Bau schon relativ weit. Das Werk jetzt in England, in Silverstone, steilwurfweit, direkt neben Aston Martin, dem Formel 1 Team. Und das wurde gestern eingeweiht. Die haben schon etwa 80 Mitarbeiter. Und nicht nur Michael war jetzt da zur offiziellen Eröffnung, sondern auch Mario, mit dem er dann auch mit ihm lange sprechen konnte. Und die sind relativ sicher, dass das bald klappen wird. Sie treiben das wirklich voran. Geld ist da, die Unterstützung von General Motors ist da. Da wird auch schon sehr viel im Hinblick auf das Formel 1, auf den Formel 1 Motor im Tech Center von General Motors in North Carolina gearbeitet. Sie suchen weiter Fachpersonal und werden dann Leute einstellen für Aerodynamik, für Mechanik, für Fahrzeugdynamik. Also sie haben jetzt auch eine Basis in Europa, haben aber auch sogar ein Vorkaufsrecht auf ein weiteres Grundstück direkt neben ihrer neu eröffneten Fabrik, um noch weiter es auszubauen. Denn wir sollten nicht vergessen, die arbeiten ja nicht nur jetzt am Formel 1 Projekt, die sind in der Formel E, da haben sie aktuell in England in Banbury, das ist nur eine Autostunde entfernt, ihren Sitz für die Formel E Weltmeisterschaft. Sie sind im Sportwagenbereich in der IMSA aktiv und in der Langstrecken WM. Also sie wollen auch weiter wachsen. Es wurde gestern klar gesagt, dass sie, wenn sie den Formel 1 Einstieg machen, dann auch ihren eigenen Nachwuchs kreieren wollen und dann auch sich überlegen, ob sie in der Formel 2 ein Team einsetzen und vielleicht sogar in der Formel 3. Sie haben, Michael Andretti hat Geldgeber, und zwar die, die offenbar auch einen langen Atem haben und gewillt sind, weiter intensiv zu investieren. Und das ist so ein bisschen jetzt eine, man könnte es interpretieren, als Kampfansage gegenüber den 10 Formel-1-Teams, die Andretti bisher nicht haben wollten.
Ja, übrigens, ihr Geldgeber da draußen, wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne nachhaltig in Sportradio 360 investieren. Wir sind viel, viel billiger als Andretti.
Das wäre eine gute Investition.
Ja, wir fahren uns zwar nicht in der Formel 1, aber bitte investiert gerne auch in uns. Ja, also die 10 bestehenden Formel 1.
Formel 1 im Radio, so bist du.
Ja, bitte, das ist aber stark. Der Voice hat es angesprochen, 10 Teams haben sich getroffen in Suzuka zum 4. Formel 1 Grand Prix des Jahres, der durchaus unterhaltsam war mit einem erwartbaren Ergebnis, allerdings verglichen im letzten Jahr, als Max Verstappen das den Rest des Feldes absolut füsiliert hatte. Ja, er hat wieder gewonnen, hat auch die Pole Position gehabt, aber dennoch unterhaltsames Rennen. Ich fange mal so an, Carlos Sainz war wieder der bessere Ferrari-Fahrer. Was sagt uns das, The Voice? Trifft Ferrari die falsche Entscheidung, indem sie Sainz wegschickt und Leclerc behält?
Ja, das ist natürlich genau das, was beim Fahrerlager jetzt auch rumgeht. Logisch, erwartbar. Man muss sagen, Sainz hat wirklich intensiv an sich ganz offensichtlich über den Winter gearbeitet, hat Defizite, die er noch hatte, vor allem im Qualifying, abgestellt, hat momentan den Charles Leclerc wirklich im Griff. Ist überhaupt gar keine Frage. An allen drei Rennen, an denen er teilnahm, einmal war er ja nicht dabei, wir erinnern uns, weil ihm der Blinddarm rausgenommen wurde, aber da war er immer der Beste hinter Red Bull. Und das ist natürlich eine tolle Bewerbung, denn er hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr, im Übrigen genauso wie Sergio Perez, und der macht es ähnlich gut gerade. Zu den Gewinnern von Japan müssen wir sicherlich auch den Mexikaner zählen, bei dem ja immer wieder diskutiert wird, er ist zu weit weg vom Verstappen im gleichen Auto, das geht ja nicht. Also diesmal im Qualifying waren es 66 Tausendstel die ja hinter Verstappen war. Das ist im Grunde nichts auf so einer relativ langen und vor allem fahrisch sehr schwierigen Rennstrecke von Suzuka. Also der hat jetzt offenbar auch tatsächlich den letzten Schuss jetzt gehört und oft genug hat ihm ja der Dr. Helmut Marko auch schon die Route ins Fenster gestellt und hat gesagt, also Perez muss liefern. Das hat er jetzt ganz offensichtlich verstanden und hat mit den Setup-Experimenten aufgehört. Der wollte ja immer den Ingenieuren einen eigenen technischen Weg gehen. Das hat er jetzt abgestellt und macht also jetzt quasi das, was Verstappen macht, übernimmt deren Abstimmung und versucht sich einfach fahrisch dann an dieses Auto zu gewöhnen. Das schafft er, also sowohl im Qualifying wie im Rennen hat er untermauert. Er ist ein verdienter Nummer-2-Fahrer bei Red Bull. Insofern wird Red Bull, hat momentan Red Bull natürlich eine sehr komfortable Situation. Sie haben ihn in petto, Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Und natürlich bewerben sich alle möglichen Leute. Aber mit Perez haben sie nach wie vor jetzt wirklich einen verlässlichen, guten zweiten Mann. Sainz ist aber, und der überstrahlt gerade alle, und natürlich auch Charles Leclerc, der genau selber weiß, was da gerade passiert und dass das nicht in seinem Sinne sein kann. Diese Souveränität von Sainz Junior ist wirklich beeindruckend auf den unterschiedlichsten Rennstrecken bisher, ob mit leerem Auto, mit leerem Tank, ob mit vollem Tank, egal welche Art von Reifenmischung er drauf hat, der ist gerade richtig gut und tankt mit jeder Session natürlich mehr Selbstbewusstsein. Bei Ferrari wird man natürlich die Frage sich auch schon gestellt haben, haben wir das richtig gemacht? Zumal aktuell, das muss man auch sagen, ein Lewis Hamilton, aufgrund sicherlich auch der Probleme von Mercedes, die jetzt im dritten Jahr in Folge Schwierigkeiten haben, ihr Auto zu verstehen, wirklich ein bisschen, ja, man muss sagen, farblos wirkt und von Russell, von George Russell ganz klar in Schatten gestellt wird. Er wirkt nicht mehr so richtig bissig. Er scheint keine große Lust mehr zu haben. Das wird etwa so. Und die haben wirklich eine Bandbreite von Problemen bei Mercedes. Toto Wolff hat da eine echte Aufgabe. Und ich glaube auch, dass ihm jetzt, lieber Jens, dass ihm jetzt tatsächlich der Niki Lauda so ein bisschen als ordnende Hand schon fehlt.
Hm. Ja, vor allen Dingen, weil wir uns ja erinnern, vor dem ersten Rennen hat Toto Wolff ja gesagt, ich weiß gar nicht, wo er es gesagt hat, entweder bei Sky, bei Servus TV oder im ORF, jetzt haben wir wieder ein Auto, das, wenn man nach links lenkt, tatsächlich nach links fährt, aber das scheint dann doch nicht so gut gewesen zu sein. Ja, Dr. Helmut Marko wurde auch, ich glaube, der ORF hat das Rennen übertragen, das finde ich schon langsam ein bisschen schwierig, wenn nach dem vierten Rennen schon gefragt wird, ja, können Sie sicher sagen, dass Max Verstappen im kommenden Jahr auch für Red Bull fährt? Ja, und ich glaube, Verstappen selbst hat gesagt, 2025 fährt er garantiert noch für Red Bull Racing, schwierig. Wenn es so etwas gab, da war es wie eine Feel-Good-Story und wenn es auch nur ein WM-Punkt war, aber mir hat das getaugt. Erstens, dass die Tribünen voll waren in Suzuka.
Wie immer.
Richtig schön. Und dass Yuki Tsunoda dann einen Punkt gemacht hat. Schön, oder?
Ja. Ja, super. Da muss man sagen, die Superleistung jetzt in allen Rennen bisher von Yuki Tsunoda, der so ein bisschen als schon wilder Fahrer im letzten Jahr war. Den Speed hat er immer gehabt. Das hat ja auch Franz Tost, der langjährige Teamchef, immer wieder deutlich gemacht. Schnell ist er der Japaner. Aber wie bei vielen anderen japanischen Rennfahrern in den letzten Jahrzehnten in der Formel 1, das sind schon Talente und richtig schnelle. Aber konstant ablieferbare Leistung, verlässlich Punkt für Punkt, Wochenende für Wochenende abzuliefern, das hat noch kein Japaner geschafft. Und Tsunoda hat sich ganz offenbar ordentlich zusammengerissen. Auch ihm wurde natürlich schon gesagt, also pass mal auf, jetzt bist du so lange dabei, jetzt muss mal hier regelmäßig was kommen. Der scheint sich das zu Herzen genommen zu haben. Und es war ein super Qualifying, es war ein super Rennen. Hatte ein bisschen Glück beim Boxenstopp, aber das Glück kommt zu den Tüchtigen. Und ich glaube, das war tatsächlich sein bisher bestes Formel-1-Wochenende. Zur Freude der begeisterungsfähigen japanischen Fans, der Grand Prix ja zu einem etwas anderen Zeitpunkt im Vergleich zu den letzten Jahren, nämlich jetzt zur Kirschblütenzeit, den hat man ja vorgezogen aus Nachhaltigkeitsgründen, damit der Zirkus nicht permanent 10-mal im Jahr um den Globus jetten muss. War eine gute Entscheidung, auch weil das Wetter einigermaßen mitgespiegelt hat, denn wir wissen in Suzuka, das liegt ja die Rennstrecke in den Bergen, da kann es schon dramatische Regenkapriolen geben. War diesmal nicht der Fall. Ist eine sehr anforderungsreiche Rennstrecke, die uns eine sehr gute Show geboten hat. Und wenn wir zu dem Sieger zu Noda oder zu den Gewinnern zu Noda sagen müssen, er war einer der Sieger auch, Sieger der Herzen, dann müssen wir sagen, genauso wie bei Carlos Sainz Bombenform, die auf Charles Leclerc abfärbt, ist natürlich ganz klar bei den Racing Bulls auch so. Zu Nodas Topleistung macht deutlich, dass Daniel Ricciardo, der große Lieblingsfahrer von Christian Horner, dass der in echten Problemen steckt, denn der Tsunoda fährt ihm, und zwar souverän, einhändig, ein fröhlich Liedlein pfeifend, jetzt dermaßen um die Ohren. Also Ricciardo, ich bin mir nicht sicher, ob er das, die Saison noch bei Racing Bull beenden wird, denn momentan hat er sicher auch ein bisschen Pech, aber er wird in Grund und Boden gefahren und das ist dann schon ziemlich deutlich. Also da wird man sich tatsächlich als Teamverantwortlicher Gedanken machen müssen.
Ja, man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass Yuki Tsunoda nur in die Situation gekommen ist, weil eben einer aus diesen 5 stärksten Teams der Voice, ja, Versagen ist ein großes Wort, aber der Lance Stroll halt einfach, wenn so weit schon nicht ist, dass Lance Stroll, also du kannst ja nur Zehnter werden, wenn einer von den 5 Teams patzt und oft trifft's halt dann, obwohl wir hier schon festgestellt haben, Lance Stroll ist ja per se kein Blinder. Der kann ja sehr gut Auto fahren, aber es ist dann doch meistens er, der da ein bisschen auslässt.
Ja, und das war auch diesmal ziemlich deutlich schon in der Qualifikation. Der hat am Anfang die 9 Teile bekommen. Lawrence Stroll, Papa, dem gehört das Team. Also habe ich am Anfang auch nicht verstanden, warum, wenn Updates kommen, die der Lance Stroll als erstes bekommt, dann sein Auto angeschraubt werden. Fernando Alonso hat sie erst am 2. Tag bekommen und war dann gleich deutlich schneller. Also es ist eine fahrische, ein dramatischer Klassenunterschied zwischen den beiden. So war es auch schon im letzten Jahr, wobei natürlich die Aston Martin-Verantwortlichen immer wieder versuchen, das in Relation zu setzen und den Lance Stroll nicht zu sehr zu demotivieren. Aber auf Dauer willst du tatsächlich, und jetzt nimmt er ja erneut viel Geld in der Hand, der Herr Papa, Windkanal, neue Rennwagenfabrik und. Also auf Dauer wirst du, um auch noch mehr Geld tatsächlich Reinvestment zu bekommen aus der Ausschüttung von Liberty Media, brauchst du 2 verlässliche, gute Fahrer. Und da muss man sagen, so eng wie die Luft an der Spitze momentan ist, kommt aktuell Lance Stroll nicht mehr mit. Und ich glaube, er ist tatsächlich am Limit seiner Fähigkeiten. Gegen Alonso kann man auch mal verlieren, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit und nicht in diesem Abstand. Wenn du in einem dieser Top-Autos sitzt, muss da tatsächlich mehr kommen. Und ich glaube, dass da tatsächlich Lawrence Stroll so ein bisschen in ein Dilemma kommen wird. Mit einem guten, verlässlichen zweiten Fahrer können die mehr Punkte holen. Und da gäbe es am Ende des Jahres deutlich mehr Millionen an Ausschüttung. Also Stroll ist gut dabei, aber jetzt nicht mehr gut genug und kriegt ohne 2 blaue Augen an jedem Wochenende von Fernando Alonso verpasst.
Der große Fernando. Das habe ich auch gelernt. Kein Diplomat, aber natürlich ein wunderbarer Fahrer. Ja, Christian Nimmervoll und Stefan Edel haben es nicht geschafft. Vielleicht dann nächste Woche in Vorausschau auf den Grand Prix von China, aber an diesem Wochenende sind wir eh gut bedient, mit vor allen Dingen mit der MotoGP, aber wir werden auch sonst ausreichend Motorsport finden. The Voice, ich danke, wie immer, eine Freude. Das war's mit dem Motorsport. Kurze Pause, dann geht's hier weiter mit 2 Rädern, allerdings wird dann in die Pedale getreten mit Radsport.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 556, soweit sind wir schon. Geht weiter mit Radsport und ich freue mich, dass wir erstmals am Start haben. Tom Heberlein hat ihn wärmstens empfohlen, weil er ein unfassbares Fachwissen mitbringt und das gilt es heute unter Beweis zu stellen. Vom Sportinformationsdienst Christoph Leuchtenberg. Servus Christoph.
Hallo, guten Morgen.
Und von der Süddeutschen Zeitung, im Winter haben wir ihn öfter bei Biathlon und bei Ski Alpin belästigt. Jetzt muss er beim Radsport ran, Corbinian Eisenberger. Servus Corbinian.
Servus zusammen. Hi.
Corbinian, lass mich mit dir anfangen, weil ich versuche eine schöne oder eine unschöne Analogie zu ziehen. Wir haben ja in der alpinen Skisaison den Umstand gehabt, dass sich mit Petra Vlhova, mit Alexander Armut Kilde, mit Marco Schwarz, mit Michaela Schifrin auch für einen großen Teil, Corinne Sutter, Sofia Gotscher, viele der größten Stars verletzt haben. Und wenn man jetzt im Nachhinein auf diese Skisaison zurückblickt, wird da ein Sternchen drankommen. Wir haben mit Marco Odermatt und Lara Gut ja Gesamtweltcup-Sieger. Das heißt, diese Verletzungen, wenn man in 15 Jahren draufschaut, denkt man sich, naja, gut, Gesamtweltcup-Siegerin, Odermatt Gesamtweltcup-Sieger, hat eh alles gepasst. Und natürlich wollen wir die Brücke dann schließen zum Radsport, wo es auch viele Verletzungen gibt. Aber hat das aus deiner Sicht im Nachhinein betrachtet im Skiweltcup massiv geschadet?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei der FIS im Moment diskutiert wird, wie man solche Stürze und Verletzungen verhindern kann in Zukunft. Und im Skisport liegt es natürlich mitunter auch daran, dass das Kernelement, also der Schnee, halt ihnen unter den Skiern wegschmilzt. Und das wird sowieso Dauerthema in der Szene bleiben, auch in der nächsten Saison. Und ich nehme mal nicht an, also von allem, was ich mitbekomme, dass sie das Thema Klimaerwärmung in den Griff kriegen, sondern dass es eher noch schlimmer wird. Und das beeinträchtigt eben die Pisten so stark, die sich dadurch verändern, der Schnee, die Kristalle verändern sich, wird auch immer weniger, diese Strecken werden immer mehr zu dünnen Bändern oder Schnüren, was halt einfach die Sicherheit massiv beeinträchtigt. Und wenn sie das nicht in den Griff bekommen mit diesen schweren Stürzen, dann wird es dem Skisport massiv schaden, weil sich ja auch die Zuschauer irgendwann mal denken werden, also das will ich mir jetzt nicht mehr anschauen.
Und damit wird der Bogen geschlagen, Christoph, zu dem, was sich bei der Baskenland-Rundfahrt getan hat. Primoz Roglic hat als Träger des gelben Trikots, ich glaube, es war am letzten Dienstag, geschmissen. Dann fährt er weiter, kommt wieder ran, er behält die Führung bei der Rundfahrt und am nächsten Tag schmeißt dann Roglic, es schmeißt Remco Evenepoel und es schmeißt Jonas Vingegaard. Und zwar in einer Kurve, du bist der Experte, Christoph, die, ja, oder in einer Passage, die gar nicht so schwierig aussah. Gibt's da ein grundlegendes Problem? Also Roglic schmeißt ja pro Jahr mindestens 5-mal, aber gibt's da ein grundlegendes Problem oder war das, gerade auch mit diesen Superstars, einfach unfassbares Pech?
Also, dass es Roglic öfter mal schmeißt, das liegt noch in der Natur der Sache. Er ist Späteinsteiger, er war lange Skispringer. Das heißt, ihm fehlen noch so ein paar Selbstverständlichkeiten immer noch, die man eigentlich von klein auf beim Radfahren erlernt. Aber das war jetzt hier eigentlich nicht der Grund der Sache. Es war eigentlich ein Rennunfall, soweit ich war nicht vor Ort, aber von hier beurteilen konnte, wie er eigentlich immer mal wieder passiert. Es war eine Rechtskurve, Straße war ein bisschen uneben in dem Kurvenbereich. Es war ein Betonpoller eben dann im Auslauf, wo die Fahrer reingestürzt sind. Aber das Besondere an diesem Sturz war eigentlich, dass es mal wirklich vier absolute Top-Fahrer erwischt hat. Ralf Denk von Bora hat gestern noch gesagt, wir würden wahrscheinlich nicht so sicher diskutieren, wenn es einfach Helfer, kleinere Fahrer, kleinere Namen erledigt hätte. Es war ein sehr unschöner Sturz. Ich muss leider sagen, er kann passieren. Er liegt in der Natur der Sache des Radsports. Aber wie gesagt, es ist natürlich schade für den weiteren Saisonverlauf, dass halt Verletzungen bei vier solchen Topfahrern eigentlich die Rennen jetzt bis in den Sommer beeinflussen werden.
Herr Christoph, jetzt hatten wir im letzten Jahr die Situation, dass Tadej Pogacar nicht top angereist ist zur Tour und die Tour dann auch nicht gewonnen hat. Wenn du schon Ralf Denk erwähnst, Primoz Roglic, wie sieht's da aus? Er war ja eigentlich auserkoren von Bora Hansgrohe, dass er in diesem Jahr als Kapitän zur Tour fährt. Ist das immer noch möglich mit seinem Schlüsselbeinbruch oder muss sich Ralf Denk was anderes einfallen lassen?
Also laut aktuellem Stand hat er wohl überhaupt keine Knochenbrüche. Okay. Das größte Problem bei ihm ist wohl ein Blutverguss im Knie. Er hat Abschürfung, er hat auch jetzt bei Instagram ein Bild geschickt, er hat Abschürfung am ganzen Körper. Ralf Denk sagt, er sieht aus wie frisch aus dem Krieg, also sieht wirklich nicht schön aus und aufgrund des Blutergusses im Knie kann er im Moment auch nicht auf dem Rad trainieren und sollte er jetzt in der nächsten Woche oder binnen der nächsten 2 Wochen wieder einsteigen können, ist das kein großes Problem, dauert es länger, könnte es zum Problem werden, aber er ist deutlich weniger angeschlagen, als es Evenepoel und Vingegaard sind. Stand jetzt wird er als Kapitän zur Tour fahren. Das glaube ich schon, ja.
So, und ja, Jonas Vingegaard, Corbinian hat die letzten beiden Jahre die Tour gewonnen. Im letzten Jahr hat er sie absolut dominiert, auch weil Pogacar dann ja irgendwann halt mal eingegangen ist. Jetzt, der wurde, glaube ich, fast eine halbe Stunde verarztet dort, bevor er dann mit Rippenbrüchen, wenn ich es richtig verstanden habe, und mehreren Verletzungen dann ins Krankenhaus transportiert wurde. Dein neu entdecktes berufliches Interesse am Radsport, wie sehr leidet das darunter, dass möglicherweise derjenige, der Topfavorit der Tour de France, bei dem wird es wahrscheinlich nicht ganz so positiv ausschauen wie bei Primoz Roglic?
Das ist richtig. Also wenn man seine Verletzungsliste nach diesem Sturz liest, da das liest sich erstmal wirklich dramatisch. Also er hat ja dann auch eine Halskrause und also wenn ich jetzt da mal reinschaue, Schlüsselbeinbruch, mehrere Rippenbrüche, Lungenquetschung und dann noch einen sogenannten Pneumothorax, also eine Verletzung, wo die Luft in den Spalt zwischen Lunge und Brustwand eindringt und die Lunge dann sich nicht mehr ausdehnen kann, sondern eher zusammensackt. Also das klingt jetzt nicht wirklich vereinbar mit Radsport. Also das kann halt irgendwie sogar zum Herzstillstand kommen. Also ja, also das klingt erstmal nicht so gut. Ich wage trotzdem die Prognose, dass es bis zum Start der Tour de France am 29. Juni schaffen wird. Ich habe mich dazu kurz mit unserem Experten, was medizinische Dinge angeht, bei der SZ unterhalten und der meinte, das sollte im Prinzip in 6 bis vielleicht 8 Wochen erledigt sein, das Ganze. Also insofern, ich habe das jetzt noch nicht geschrieben, aber hier unter uns kann ich es ja sagen, würde ich mal tippen, dass er dabei ist. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt diese kurze Liste nach dem einen Sturz anschaut und wer weiß, was noch alles passiert, schadet das dem Sport, finde ich, total. Also wenn die Besten ausfallen, also das ist ja egal, ob im Radsport, im Ski-Alpin-Bereich oder im Fußball, wenn die Besten nicht fahren oder spielen, dann sind ja genau die man sehen will. Also natürlich schadet es dem Sport.
Und einer, den wir auch nicht sehen werden, der natürlich jetzt für den Tour de France Sieg eigentlich nicht in Frage kommt aufgrund seiner körperlichen Statur. Ich habe mit Bernie Eisel vor 3-4 Wochen darüber gesprochen, Christoph, aber einer, den es auch geschmissen hat, ist Wout van Aert, der im selben Team fährt wie Jonas Vingegaard. Christoph, teilst du den Optimismus vom Corbinian, was Vingegaard angeht bei der Tour und was weißt du über den aktuellen Zustand von Wout van Aert?
Den Optimismus über Vingegaard teile ich zum Teil. Also ich glaube schon, dass er zweigleisig fährt. Also er wird sicherlich alles probieren, um bis zur Tour de France in Topform zu kommen oder zumindest in wettbewerbsfähige Form. Sollte das nicht klappen oder sollte er zweifeln, denke ich, dass er dann auf die Vuelta umswitcht. Mhm. Aber das ist jetzt aus der Ferne schwer zu beurteilen. Also die Verletzungen waren schon dramatisch. Es kommt auch bei ihm drauf an, wann er wieder auf dem Rad sitzt. Also Radsportler sind da ja unfassbar zäh, dass man teilweise nach Beckenbrüchen wieder nach einigen Monaten wieder komplett trainiert. Das bleibt abzuwarten. Und Vingegaard ist einer, der das Ganze immer sehr clandestin unternimmt. Er wäre jetzt auch vor der Tour nicht mehr allzu viel gefahren. Ich glaube, die Dauphiné war nur noch geplant. Das heißt, er wird jetzt im Stillen probieren, das wieder hinzubekommen, das Problem zu lösen. Und dann werden wir wahrscheinlich erst so Anfang Juni Aufschluss darüber erhalten, wie jetzt irgendwo dann der Stand bei ihm wird. Was das Interessante natürlich sein kann, ist, Pogacar wollte ja den Giro fahren und dementsprechend nahm er in Kauf, dann vielleicht bei der Tour nicht in absoluter Topform zu sein. Wenn sich jetzt natürlich ergeben sollte, dass sein ganz großer Rivale Vingegaard bei der Tour nicht dabei oder nicht in absoluter Topform sein sollte, ist vielleicht sogar denkbar, dass Pogacar auch sich anders orientiert, den Giro gar nicht oder nur reduziert fährt, um dann eben die Tour halt komplett mitzunehmen. Das sind alle sehr, sehr große Fragezeichen. Fragezeichen ist auch hinter Wout van Aert. Er ist auch sehr zäh. Er sollte Wismar Lise Bike beim Giro als Kapitän anführen. Das erste Mal, dass er eben halt als Kapitän eine große Rundfahrt geht. Das war auch mit relativ großer Spannung erwartet worden. Er scheint langsam sich schon wieder dem Radtraining annähern zu können. Ob das natürlich jetzt innerhalb der nächsten 3,5-4 Wochen reicht, um überhaupt beim Giro am Start zu sein, respektive um da überhaupt in einer absolut konkurrenzfähigen Form zu sein, ich halte es für fraglich.
Also Wout van Aert. Wer die Dokumentation auch gesehen hat, bei Netflix war es, glaube ich, der Typ macht einfach Spaß, aber aufgrund seiner körperlichen Konstitution ist er halt eigentlich, das überrascht mich ja, dass er den Giro als Kapitän hätte fahren sollen, weil eigentlich gegen Pogacar einfach, nur weil er zu schwer ist, hat er wahrscheinlich bei einer Rundfahrt keine Chance, aber da sind wir mal ganz gespannt. Ein Mann, der am Wochenende, Corbino, du hast in der SZ auch drüber geschrieben, sehr wohl überzeugt hat, auch wenn ihm eine, wie sich jetzt herausstellt, angeblich sogar ein Fan von ihm, eine Anhängerin seiner selbst, eine Mütze ins Rad geworfen hat, was ihn aber nicht daran gehindert hat, Paris-Roubaix zu gewinnen. Das ist Mathieu van der Poel. Was war denn so herausragend an diesem Sieg, der ja zu, ich glaube, 2,5 Stunden vor Rennschluss eigentlich schon gar nicht mehr gefährdet war?
Ja, das Besondere war, dass er fast 60 Kilometer alleine unterwegs war, also ein 60 Kilometer Solo hingelegt hat bei diesem Rennen. Und der ist einfach den davon gefahren, wie von einer anderen Welt. Das war schon besonders und sowas gab es bei diesem Rennen auch schon ganz, ganz lang nicht mehr. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, glaube ich zuletzt 1994, da ist jemandem ein ähnliches Solo gelungen und sogar noch 300 Meter länger, weswegen er diesen Rekord um 300 Meter verpasst hat. Ich weiß gar nicht, ob er das wusste in dem Moment, als er losgezogen ist. Und das war das Beeindruckende. Und also die Kommentatoren live bei Eurosport waren auch hin und weg. Und ja, also ich fand das schon beeindruckend. Und man fragt sich schon, von was der da angetrieben wird. Also es ist wirklich enorm, also da konnte halt niemand mithalten.
Christoph, ist das nur Adrenalin? Und die anschließende Frage, warum, wenn Van der Poel wegfährt und das Feld weiß, die anderen Teams wissen, okay, der geht hier komplett auf Sieg, warum sind dann die Teams nicht in der Lage, oder vielleicht waren sie nicht willens, sich so zu organisieren, dass sie ihm eben nicht 60 Kilometer Zeit geben, den Sieg einzufahren?
Ne, ich glaube, die Teams hätten sich an dem Tag in bei Paris-Roubaix organisieren können, wie sie wollten. Das wäre komplett aussichtslos gewesen. Hat er ein unfassbar starkes Team mit Jasper Philipsen und mit anderen, das komplett auf ihn ausgerichtet ist, respektive auch natürlich immer noch eine zweite Option hat, wie bei Jasper Philipsen, der dann bei Lanz und Remo gewonnen hat. Sobald er angetreten ist, war das Rennen eh verloren. Aber das Rennen war von vornherein auch durch den Rückenwind so schnell, dass man eigentlich nur mit einer immensen Stärke wie Mathieu van der Poel doch wegfahren konnte. Also man hat es ja auch probiert. Nils Polit hat es probiert. Mats Pedersen hat es probiert. Das sind ja wirklich keine schlechten Fahrer. Aber da fährt halt einer bei diesem Rennen in einer völlig anderen Liga. Ich erinnere mich, 2010 hatte Fabian Cancellara auch Flandern und Roubaix gewonnen. Das hat er 13 nochmal geschafft, Balzers Doppelpack, seitdem keiner mehr vor Van der Poel. Aber 2010 hat er diese beiden Rennen halt auch ähnlich dominierend gewonnen. Da hat er Flandern mit 1:15 hat er Vorsprung gehabt, das war ein 14 Kilometer langes Solo. Und bei Paris-Roubaix ist er 50 Kilometer vorne gefahren, hatte 2 Minuten Vorsprung. Und danach hatten wir schon eine riesige Diskussion, weil ihm Motordoping vorgeworfen wurde, weil ein italienischer Journalist hatte das dann behauptet, ohne große Grundlage, war das Einzige, was man erklären konnte, wie einer auf diesem Kopfsteinpflaster so dermaßen wegfahren konnte. Und das nur mal Van der Poel hatte jetzt 3 Minuten Vorsprung, also nochmal eine Minute mehr und nochmal ein 10 Meter längeres Solo. Also das ist schon das Beeindruckendste, was ich selber bei Paris-Roubaix je gesehen habe. Das ist, ja, schwer einzuordnen.
Wenn ich mich richtig erinnere, von Fabian Cancellara, Christoph, das war ja ein Zeitfahrspezialist. Also bei dem ist ja die Soloflucht. Gilt das für Van der Poel auch? Oder ist Van der Poel viel vielseitiger aufgestellt als Cancellara?
Er ist kein ausgewiesener Zeitfahrspezialist, weil er das einfach nicht so in seiner Jugend nicht so oft trainiert hat. Er kommt halt vom Crossfahren und was er dafür mitbringt, ist diese unglaublichen Fähigkeiten im Bikehandling, im Taktischen. Also das sah man jetzt auch, als er auf diese Kopfsteinpflaster fuhr und als er dort wegfuhr, wie unfassbar gut er sein Rad im Griff hat, wie er jede Unebenheit ausgleicht, wie er eigentlich kaum Fehler macht, wie er immer weit von jedem Sturz entfernt ist. Ich glaube, das ist seine große Stärke. Er ist sicherlich auch kein schlechter Zeitfahrer, aber ich glaube, diese Fähigkeit ist nicht ausschließlich das, was ihn hier so stark macht. Es ist einfach, im Moment ist er gerade bei diesen Rennen, wenn sie nicht zu schwer wären, das Ultimum. Interessant wird es werden bei Luzi Pastorni-Lüttich. Er sagt, er will es gewinnen. Ich sehe noch nicht, wie er da Pogacar, der natürlich deutlich leichter ist und bei diesen gesamten Anstiegen da natürlich bevorteilt ist, gefährden möchte. Aber wenn es einem gelingt, dann auch sowas zu realisieren, dann Mathieu van der Poel.
Tja, Corbina, ich glaube, darauf freuen wir uns, oder? Weil Pogacar, wieder zurückkommend auf mein Gespräch mit Bernie Eisel vor ein paar Wochen, ich habe ihn gefragt, Bernie, wenn du dir einen Fahrer aussuchen könntest, mit dem du ein Team beginnst, also quasi einen Draft machst, wie man es aus Amerika kennst, wen würdest du nehmen? Und der Bernie hat keine halbe Sekunde gezögert, hat sofort gesagt, Tadej Pogacar, weil der so viel Spaß macht und ich bin sehr, sehr gespannt, Corbina. Wirst du das für die Süddeutsche begleiten, dieses Rennen? Aus der Ferne selbstredend.
Ja, also wie die meisten Rennen, auch dieses aus der Ferne, ja. Ich würde noch einmal vielleicht ganz kurz auf den Van der Poel zu sprechen kommen, weil ich an ihm wirklich beeindruckend fand bei dieser Fahrt von Paris-Roubaix, die Linie, die er auch gefahren ist. Also wirklich immer am Limit. Also teilweise musste man schon Sorgen machen, dass er am Wegrand in irgendeinen Zuschauer reinfährt. Insofern, dass das mit dieser Mütze dann noch passiert ist, ja, er war wirklich sehr nah auch an den Zuschauern dran. Also der ist schon wirklich am absoluten Linienlimit auch gefahren. Und das spricht auch ein bisschen das, was Christoph gerade angesprochen hat. Dieses Bike-Handling, also das ist mir schon auch aufgefallen, also was der da zum Leisten entstanden ist. Und das war bei den anderen Fahrern nicht so ausgeprägt und das war sicherlich auch ein Grund, warum er dann so einen großen Vorsprung rausgefahren hat. Ja, Pogacar, klar, also ich denke schon auch, dass er das mitbekommen hat, was mit Jonas Vingegaard passiert ist. Und wenn man jetzt sich die Rennen anschaut, die noch bis zur Tour anstehen, Pogacar ist ja irgendwie eher so der Allesfahrer. Vingegaard ist ja der sich eigentlich voll auf die Tour konzentriert. Und es wird sehr interessant zu sehen sein, ob Pogacar vielleicht tatsächlich das ein oder andere auslässt und jetzt wieder seine Chance wittert, mal wieder die Tour de France zu gewinnen.
Tja, ich bin schon so alt, dass ich mich daran erinnern kann, dass Stephen Roach sowohl die Tour als auch den Giro als auch die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Nur ins Jahr kann ich mich nicht erinnern. War es 87, Christoph? Ich weiß es nicht mehr genau.
Er war 87 Weltmeister. Das stimmt korrekt.
Okay.
Aber aber allein das Double aus Giro und Tour de France. Ich glaube, der letzte, der das geschafft hat, war Indurain. Also in den frühen 90ern. Also nicht umsonst ist es so selten geworden, dass man beides gewinnen kann. Contador hat es nicht geschafft, Pantani hat es nie geschafft. Also ich bezweifle noch, dass man beide Rennen in kompletter Stärke fahren kann. Dazu liegen sie zu eng beieinander, gerade dieses Jahr.
Okay. Wobei Pogacar ja sagt, das geht.
Naja, also, wenn es jemand sagt. Ich bin gespannt und wir schauen das gerne an. Und Miguel Indurain hatte ja, was ich immer noch faszinierend finde, angeblich einen Ruhepuls von 32. Den haben wir hier auch bei Sportradio 360. Vor allen Dingen in den Pausen zwischen einzelnen Teilen. Danke Christoph, danke Corbinian. Wir machen jetzt eine ebensolche Pause, werden unseren Puls checken und sind dann wieder zurück.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 656, weiter geht es mit Golf und ich freue mich, ein herzliches Prosit-Neujahr zu wünschen. Wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gesprochen, unglaublich aber wahr, aber ich freue mich umso mehr. Gregor Biernat von Sky, grüß dich Gregor.
Ich grüße dich, Jens.
Gregor, die große Frage, die mich und vielleicht auch andere Leute, die Golf mögen, aber jetzt nicht mehr sklavisch jede Woche Golf schauen, vor diesem Masters ist, wer spielt und wer vor allen Dingen spielt nicht. Es geht ja am heutigen Donnerstag Zeit bei unserer Ausstrahlung los. Da werden schon ein paar Gruppen möglicherweise sogar schon im Ziel sein oder ziemlich sicher, zumindest im Clubhaus für den ersten Tag. Wer sind die großen Abwesenden? Lass mich mal so anfangen.
Ja, die großen Abwesenden, also so, keine Ahnung, Martin Keimer ist einer, der nicht spielt, jetzt mal so aus deutscher Sicht. Bernhard Langer ist einer, der sich leider die Achillessehne gerissen hat und sein letztes Masters, das er eigentlich dieses Jahr spielen wollte, jetzt auf nächstes Jahr verlegen musste. Und ja, die ein oder anderen Spieler, die sich über die Lift-Tour keine Weltranglistenpunkte erspielen konnten, sind in diesem Jahr nicht dabei. Und das ist auch eine der großen Diskussionen, wie müsste diese Weltrangliste neu organisiert werden. Und das ist auch gerade jetzt in dieser Masters-Woche, wo es eigentlich nur um das Masters gehen sollte, aber tatsächlich deswegen auch wirklich Thema.
Wie ist dieses Masters unter Anführungszeichen organisiert? Ist das PGA-Tour oder ist das eine private Veranstaltung, die sich an der PGA-Tour-Weltrangliste orientiert? Wie ist da die Gemengelage?
Also grundsätzlich gibt es verschiedene Kategorien, über die man spielen kann. Das sind Turniersiege auf der PGA-Tour und auch größere Siege auf der European-Tour. Endplatzierungen in Klassements auf den großen Touren, in erster Linie auf PGA-Tour des letzten Jahres. Dann DP World Tour Gewinner Weltrangliste, da wird dann auch immer aufgefüllt. So ganz prinzipiell ist es eher so ein Einladungsturnier. Mhm. Man bekommt dann Ende des Jahres zur Weihnachtszeit vom Augusta National die Einladung zum Masters. Einige gehen auch ein bisschen später raus. Akshay Bhatia zum Beispiel, der gerade sein erstes Turnier am Sonntag in San Antonio gewonnen hat, der hat so die letzte Einladung bekommen, weil er eben Turniersieger ist. Okay. Und so gibt es, wie bei allen Turnieren, gibt es einfach unterschiedliche Kategorien. Und beim Major sind es nun mal halt dann die Besten aus den wichtigsten Kategorien.
So, man könnte sagen, dass um 16.30 Uhr Ortszeit am Donnerstag, Gregor und ich nehmen schon am Mittwoch auf, aber um 16.30 Uhr Ortszeit das Turnier dann so richtig losgeht. Und ich habe auch deshalb gefragt, weil natürlich für mich nicht völlig klar war, dass die Liv-Spieler dabei sind. Aber um 16.30 Uhr beginnt die Gruppe mit John Rahm, Matt Fitzpatrick, Nick Dunlap, danach Scotty Scheffler, Rory McIlroy und Xander Schauffele. Und danach vielleicht auch noch eine Gruppe, die man sich ganz zwingend anschauen sollte, mit Victor Hovland und Cameron Smith und Wyndham Clark, den ich jetzt nicht gut kenne, also kenne natürlich niemanden gut, aber bist du als Golf-Fan und natürlich als Golf-Kommentator froh darüber, dass John Rahm, also dass die Liv-Spieler, die besten Liv-Spieler, wenigstens bei Masters sich mal wieder zeigen?
Ja, es ist echt irgendwie ein schwieriges Thema. Also ich muss sagen, sie haben alle das ganz dicke Geld genommen und in dem Moment wussten sie, sie bekommen keine Weltranglistenpunkte, sie werden durchgereicht in der Weltrangliste. Die Lift-Tour ist in keinem Verband von verschiedenen Touren. Das heißt, das ist absehbar gewesen für jeden Einzelnen, der auf die Lift-Tour gewechselt ist, dass er vermutlich irgendwann mal seinen Status verlieren wird. Und sie haben erstmal das dicke Geld genommen und jammern jetzt im Kollektiv, dass sie dann nicht mehr die Majors irgendwann spielen können. Muss ich sagen, habe ich nur bedingt Verständnis für. Das ist nun mal einfach der Preis, den man zahlt, wenn man in so einem Wanderzirkus beitritt, dessen sportliche Ansprüche ich wirklich echt, auch wenn da Weltranglisten oder Weltklasse-Golfer spielen, aber ob die da dann am Ende gewinnen oder nicht, die sind ja irgendwie dermaßen satt schon von vornherein, weil durch das Geld, was sie bekommen haben. Zurück zu deiner Frage. Ich bin jetzt ein bisschen ausgewichen, weil ich mir Zeit verschaffen, um selber erst darüber nachzudenken. Also natürlich will man bei Masters die Besten der Welt haben. Aber ich persönlich, auch sehr subjektiv, bin aber kein großartiger Freund von so den Geld- und Lebensphilosophien von den Liv-Spielern, muss ich gestehen. Deswegen, die PGA-Tour-Turniere, wo sie nicht mitspielen, wo dann einfach ein Koepka, ein Dustin Johnson, ein John Rahm fehlen. Die ich kommentiert habe, da habe ich sie schlichtweg nicht vermisst. Denn es kommen so viele junge und geniale Golfer nach. Die stehen für mich einfach im Moment, sind sie außen vor und spielen keine große Rolle, muss ich sagen.
Zu den Jungen kommen wir gleich. Ich habe gerade mir auf Twitter angeschaut, die Vorschau von Conor Moore, der sich ja mit vielen Dingen, mit der Formel 1 vor allen Dingen, da gefällt er mir noch besser, weil da würde ich auch die einzelnen Protagonisten noch besser erkennen. Aber Tiger Woods habe ich erkannt und ich war ein kleines bisschen überrascht, Gregor, dass Tiger überhaupt am Start ist. warum macht er das noch? Geht's ihm gut genug nach allem, was man weiß? Weil die letzten Bilder, die ich von Tiger Woods im Kopf habe, sind welche, wo er sich mehr über den Platz schleppt und eigentlich ganz große körperliche Probleme hat. Wann hat man ihn das letzte Mal gesehen?
Ja, das ist bei mir mittlerweile auch ein paar Monate her. Ich weiß gar nicht, was hat er denn als letztes gespielt? Müsste ich auch zurückdenken. Ist auf jeden Fall eine Zeit her. Players hat er zum Beispiel nicht mitspielen können. Er soll wohl irgendwie gesagt haben zu einem Kumpel, dass irgendwie die Mobilität von seinem Fuß, meine ich, ist es dann letzten Endes unten Knöchel irgendwie so ganz flöten gegangen ist, dass der sich fast versteift anfühlt. Er wackelt irgendwie eher so ein bisschen über den Golfplatz. Er ist hat schlanke Beine und ein Riesenkreuz. Da sieht man, welche Körperparts er tatsächlich trainieren konnte und kann und was er auch macht. Aber es ist ja immer irgendwie noch der Wunsch, dass so ein Tiger Woods da nochmal oben mitspielt. Ich fürchte einfach, über 4 Runden wirklicher Wettkampf wird's einfach echt schwer. Und ich fürchte auch nicht mehr hinhauen bei Tiger, muss ich sagen.
Hat man denn, also Tiger Woods ist ja, und die Generation, die er inspiriert hat, ist er dafür verantwortlich, dass dieser Kurs sich in Augusta seit Tiger Woods 1997, was glaube ich erstmals das Masters gewonnen hat, insofern verändert hat, ist, dass man die Löcher noch schwieriger gemacht hat und zwar länger auch. Hat sich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar auf dieses Jahr in dieser Hinsicht nochmal was geändert?
Ich glaube, sie sind auf einer Spielbahn, konnten sie noch mal ein bisschen nach hinten gehen, da haben sie Land dazu gekauft, aber irgendwann ist dieser Platz auch, den kann man dann auch echt nicht mehr großartig verlängern, es sei denn, sie kaufen weiter Land dazu, aber dann müsste man ihn irgendwann auch mal umdesignen. Also die Länge an sich war jetzt auch nie so unbedingt das, was den Augusta National wirklich so schwierig gemacht hat, sondern eher so die Grünbeschaffenheit und ganz verschiedene andere Sachen. Und ich glaube, da könnte Tiger zum Beispiel sogar durchaus noch mit klarkommen oder kann er sicherlich. Ich würde das nicht auf die zugenommene Länge schieben würden, dass er vielleicht eher keine so großen Chancen mehr hat. Also der haut natürlich jetzt nicht mehr so einen Ball wie vor 10 Jahren, ist aber auch nicht unbedingt nötig. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass er an unserem Open-Sieger Brian Harman durchaus vorbeischlagen kann. Und der hat auch einen Major gewonnen mit den nicht allzu großen Längen. Es ist tatsächlich wirklich so, dass er zusehen muss, dass sein Körper hält. Und wenn du im Golf, in jedem Profisport so ein bisschen Angst davor hast, dass gleich irgendwas wehtut und nicht so ganz frei aufschwingen kannst und erstmal 2 Stunden zum Physio musst nach einer Runde Golf, dann sind das nicht die besten Voraussetzungen für wirklich 4 konstant gute Runden.
Ich habe dich am Sonntagabend was, glaube ich, bei Sky gehört, aber ich war schon sehr, sehr müde, weil ich alt bin und habe mir so ein bisschen das Leaderboard angeschaut und habe gar nicht so viele von diesen jungen Golfern, die du gerade erwähnt hast, gekannt. Mach uns mal Lust auf 1-2 junge Kerle, die der Occasional Golf-Fan, so wie ich, auf jeden Fall im Auge behalten sollte bei diesem Masters.
Ja, ist auf jeden Fall Ludwig Åberg. Ich bin ein totaler Fan von Åberg. Der spielt tatsächlich, der ist ein Ryder Cup Spieler. Der hat auf der DP World Tour gewonnen. Der hat auf der PGA Tour gewonnen. Der war vor einem Jahr noch kein Profi. Das ist noch Student. Und der spielt sein erstes Major. Also das hat es vorher noch nie gegeben, dass ein Ryder Cup Spieler noch nicht ein Major gespielt hat. Und da hat er ja nun auch schon zu wirklich beeindruckend gewusst. Das macht einfach Spaß, den Jungen zu sehen, der er schwingt unheimlich gut und er kann kleine negative Geschichten gut wegstecken und wenn es mal irgendwie nicht so hinhaut, dann ist er nicht so jämmerlich unterwegs und jammernd, sondern hat einfach einen richtig guten Kopf, wie man ja, glaube ich, im Profisport, nicht nur im Golf sagt. Der macht auf jeden Fall Spaß, den muss man definitiv im Auge halten. Ja, und dann hat Akshay Bhatia, der ist 22 Jahre jung, sich durchgesetzt, dass es da überhaupt noch so einen Playoff gekommen ist. Deswegen damit zusammen, dass sein Kontrahent die letzten 9 Löcher 8 untergespielt hat und dann leider einen totalen Nervenschlag im Playoff hingelegt hatte. Aber Akshay Bhatia ist einer mit 22, der auf der Tour gewonnen hat. Da würde ich jetzt einfach mal so die beiden nehmen, einen Amerikaner, einen Europäer, die man mal im Auge haben kann.
Ja, werden wir, also ich werde da beim Masters werde ich dann wieder zum Fan, weil ich es mir natürlich ganz genau anschaue. Ludwig Åberg, übrigens in einem Flight mit Jordan Spieth, eher späte Gruppe, und Ludwig Åberg, Gregor hat ihn ja für unser Jahresmagazin auch schon gewürdigt, das nur nebenbei. So, aus deutscher Sicht habe ich nur Stefan Jäger gesehen, aus österreichischer Sicht bekanntlich oder erwartungsgemäß Sepp Stracker. Irgendwelche Indikatoren, wie die beiden abschneiden könnten?
Sepp Stracke hat jetzt in diesem Jahr insgesamt, auch wenn hier und da vielleicht mal was Gutes dabei war, noch nicht, glaube ich, sich so ganz in den Vordergrund spielen können. Und Stefan Jäger hat halt vor ein paar Wochen sein erstes Turnier gewinnen können und ist jetzt auch zum ersten Mal beim Masters dabei. Also der wird da, ich weiß nicht, inwiefern, normalerweise sagt man, jemand, der gewonnen hat, der tritt dann ein paar Wochen später mit breiter Brust auf, aber irgendwie so Augusta lehrt einem dann auch schon ein bisschen Demut, der ist zum ersten Mal dabei. Ich würde jetzt einfach mal, ohne irgendwie desillusionierend klingen zu wollen, beiden jetzt nicht die riesen vorne Mitspielchancen zu sprechen. Das Schöne am Golf ist, das kann am Ende immer ganz anders kommen tatsächlich, als man es prognostiziert hat. Aber die bisherige Jahresform von Sepp Stracker würde jetzt nicht direkt auf einen Major-Sieg schließen lassen.
Nein, um Gottes Willen, aber Cut schon, oder Cut?
Ja, Cut beim Masters, das schafft er gut, würde ich sagen, weil er auch einfach ein konstanter Spieler ist und das sollte auf jeden Fall reichen. Und bei Stefan Jäger würde ich auch sagen, der soll mal ein bisschen Luft schnuppern, dann gucken wir uns mal die ersten zwei Runden an und wenn der am Ende unter die Top 20 kommt, wäre das aus meiner Sicht eine Riesengeschichte.
Schöne Geschichte übrigens. Ganz früh dran, José María Olazábal aus Spanien. Da freue ich mich auch drauf. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne, als er noch sehr gut war. Eine Geschichte noch jetzt zum Masters. Jemand, der diesem Titel seit mittlerweile fast, man muss schon von Jahrzehnten sprechen, nachläuft, ist Rory McIlroy. Wie ist Rory in Form? Hat er für sich selbst, hat er zu viel Druck vor dem Masters, weil er es halt ganz zwingend und unbedingt gewinnen möchte?
Ja, wie er damit umgeht, das ist natürlich, das ist echt immer die Frage. Der Druck wird nicht geringer, weil es das einzige Majors, das er noch nicht gewinnen konnte. Er hat auch oben mitgespielt letzte Woche. Er ist nochmal zu Butch Harmon gegangen, für vier Stunden extra nach Las Vegas geflogen, hat mit dem nochmal so ein bisschen an seinem Gefühl für seinen Eisenschwung gearbeitet. Das sind ja keine großartigen technischen Sachen mehr, die sie unbedingt umstellen wollen. Und gerade einer wie McIlroy, der hat so einen 1A-Golfschwung. Aber der versucht so ein bisschen so sein Mindset zu bekommen. Der hat unterschiedliches Gefühl oder zwei unterschiedliche Gefühle für Schwünge mit den Hölzern und mit den Eisen. Hölzer sind bekanntermaßen gut. Eisen sind ihm immer ein bisschen links gelandet. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden. Putten ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, wenn so einer wie er auch noch richtig gut puttet, so wie zum Beispiel Scottie Scheffler, der auch eher ein durchschnittlicher Putter ist, dann kann das hinhauen. Aber wie es wirklich in seinem Kopf aussieht und wie groß der Druck ist, den er sich macht, denn man darf auch nicht vergessen, er kriegt es natürlich von allen Seiten auch so ein bisschen, weil er sich ja sehr gegen die Liv geschossen hat und er ist so das Gesicht der PGA-Tour. Ich glaube, das hat ihm auch nicht so richtig gut getan in den letzten Jahren und er hat 10 Jahre kein Major mehr gewonnen. Also das ist jetzt nicht nur das Masters, sondern er hat 10 Jahre überhaupt kein Major mehr gewonnen. Das ist ja irgendwie fast schon doppelter Druck als Weltranglistenzweiter. Also ja, wird spannend. Und ob Scottie Scheffler tatsächlich durchspielt, denn seine Frau ist schwanger, da wird schon gemunkelt, wenn die etwas früher ins Krankenhaus kommt, dann düst der ganz schnell mal von Augusta weg und lässt das Masters sausen oder bricht es ab oder so, da bin ich auch mal gespannt. Aber ansonsten wäre es natürlich, es wäre ein Traum, sagen wir mal so ein Dreikampf, so Rahm, Scheffler und McIlroy da oben, das ist ja eigentlich das, was man sich als Golffan wünscht.
Ist doch herrlich, wenn jemand, der schon sicherlich über 100 Millionen verdient hat, wie Scottie Scheffler, dann doch die Prioritäten so setzt, dass wenn er Vater wird, dass da doch etwas anderes wichtiger dann ist, außer dem Golfschwung. Die Rausschmeißerfrage, ja. Ich kann sie dir nicht ersparen, Gregor, wie beurteilst du die Steffen-Baumgart-Ära bis jetzt beim Hamburger Sportverein? War es wirklich notwendig, sich von Tim Walter zu lösen?
Ach Gott, im Nachhinein ist man immer klüger, nicht? Also ich glaube, die Spiele nach Tim Walter wären mit Tim Walter nicht schlechter gelaufen. Aber das konnte natürlich vorher echt keiner wissen. Also ich sehe da, und ich bin wirklich, ich sage nach wie vor, ich bin Fußball-Laie. Ich bin seit 40 Jahren HSVer, da kannst du ja nur Laie sein. Aber die irgendeine Verbesserung, dass da irgendeine Art von Spielfluss, von neuer Idee aufgetaucht ist. Sie schießen irgendwie kaum Tore und haben echt nicht besonders viel Torchancen gegen wirklich nicht die besten Mannschaften aus der zweiten Liga. Es ist schon eigenartig und jetzt ich bin echt ein bisschen pessimistisch und dann nach diesem Jahr noch mehr, weil ich glaube, wenn so ein Benes und so ein paar von den Leistungsträgern dann jetzt endlich mal oder endgültig mal die Nase voll haben und den Verein im Sommer verlassen, dann wird der HSV auch ganz schnell mal so Richtung Mittelmaß verschwinden. Die Fans wollten bei der Mitgliederversammlung, zumindest die paar hundert, die da waren, auch nicht, dass weitere Anteile vergeben werden und frisches Geld reinkommt. ist jetzt auch irgendwie nicht der Weg zu einer rosigeren Zukunft. Also von daher bin ich da, ich bin so konstant dauerdesillusioniert, was den HSV angeht im Moment. Aber die Spiele gucke ich mir alle an und es macht mir persönlich jetzt keine Riesenfreude. Die schaue ich mir an, weil ich HSVer bin, aber nicht, weil ich das für eine 90-minütige gute Unterhaltung ansehe.
Du wirst uns viel länger als 90 Minuten gut unterhalten, Gregor. Wie wird dein Programm am Wochenende ausschauen? Wer wird außer dir noch kommentieren bei Sky?
Adrian und ich teilen uns die ersten beiden Tage. Und wenn unser Technik-Check positiv verlaufen ist, dann wird mich Adrian in Köln besuchen. Und wir werden zum ersten Mal aus dem Homecom doppelt kommentieren das Wochenende. Da freue ich mich schon drauf, bin da sehr guter Dinge, dass das auch funktionieren wird. Und das bedeutet also, Donnerstag, Freitag machen Adrian und ich hintereinander weg. Der eine fängt an, der andere macht den zweiten Part und dann machen wir zum Großteil Doppelkommentar am Wochenende.
Nur mal Frage für einen Freund. Wo ist Adrians Homebase eigentlich? Ich dachte, irgendwie habe ich ihn in München verortet, aber da lag ich wohl komplett falsch.
Nee, wir waren ja bis zum letzten Jahr, bis das mit dem Homecom möglich war, beide in München. Ja. Er hat ganz richtig da gelebt. Ich habe zur Hälfte in München, Hälfte Köln. Ja. Und jetzt ist Adrian zu Hause bei seinen Wurzeln in Würzburg.
Ah, okay, gut. Wieder was gelernt. Vieles gelernt von Gregor Biernat. Gregor, danke herzlich. Vielleicht haben wir die nächste Woche die Chance, um dann Rory McIlroy so richtig zu feiern, wenn er es denn endlich geschafft hat. Nach 10 Jahren, das wusste ich natürlich auch nicht, dass es schon 10 Jahre her ist, dass Rory ein Major gewonnen hat. Der große Gregor Biernat, wir freuen uns auf das Masters. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 656.
Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 656. Wir sind zurück und es tut mir ein kleines bisschen leid, aber es haben einfach zu viele organisatorische Dinge dagegen gesprochen, dass ich den großen André Vogt noch in Miami in der im Kaseya Center ihn getroffen habe. Aber schön, dass wir uns so wieder mal näher kommen. Servus, Dre.
Servus.
Lass mich so anfangen. Ich möchte gerne eine Frage zu Ralf Hasenhüttl stellen, aber einer der ersten prominenten Gäste bei Sportradar 360 war es natürlich du, aber einer der zweiten prominenten Gäste, ganz in der frühen Phase, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, war Marcel Schäfer bei uns. Und Marcel Schäfer ist freigestellt vom VfL Wolfsburg, weil offenbar die Absicht besteht, dass er nach Leipzig geht. Ich glaube, du kennst Marcel Schäfer auch einigermaßen gut. Ist das jetzt eine Überraschung gewesen? Hat man das kommen sehen? War es wirklich das zu lange Festhalten an Niko Kovac? Wie ist die Sachlage im Moment in Wolfsburg?
Ja, ich fand das schon einigermaßen überraschend gestern, einfach weil er natürlich schon seit Ewigkeiten hier ist. Und du hast recht, ich kenne ihn auch halbwegs persönlich, habe jetzt länger nicht mehr gesprochen, aber er war ja damals einer meiner Interviewpartner für mein erstes Buch, Planet Basketball, damals, das ich mit Jan Hieronymi geschrieben habe. Da haben wir ja vorne so eine Oral History und haben so Basketballfans, Basketballspieler interviewt. Und als ich erfahren hatte, dass Marcel Schäfer NBA-Fan ist, dachte ich mir, okay, das ist eine gute Gelegenheit, mal mit einem meiner Lieblingswölfe zu sprechen. Und da haben wir uns damals hingesetzt, weiß ich noch, im Doping-Testraum der Volkswagen Arena und haben dann halt echt eine Dreiviertelstunde gesprochen. Von daher guter Typ, habe ja damals auch dann das Wölferadio zeitlang gemacht, auch da habe ich ein paar Mal in den Katakomben gesprochen und haben so geredet. Und jetzt, ja, es sieht so aus, ob er nach Leipzig wechselt wohl, also zumindest soll es ein Angebot geben, schreibt der Kicker. Und er hatte wohl, wie gesagt, ich möchte jetzt im kommenden Sommer Weg frei machen für den Neuaufbau. Ob das jetzt aus den Gründen war, weil er wechseln wollte oder weil er gedacht hat, es geht irgendwie nicht wirklich voran und Volkswagen haut nicht mehr so viel Geld rein wie früher und dann sehe ich in Leipzig die bessere Perspektive, keine Ahnung. Ist schade, aber das ist natürlich das Geschäft, ne, dass er überhaupt so lange bei uns jetzt war. Das ist ja, glaube ich, bei keinem Club selbstverständlich, es sei denn, irgendein Ex-Alkoholiker kriegt dann nochmal einen Job, weil er in den 80ern irgendwie egal abgeliefert hat und er darf dann irgendwie noch, keine Ahnung, im Fanshop arbeiten oder sowas. Nee, von daher schade, sehr, sehr schade. Auch das Ende jetzt, also wie es passiert ist mit dieser Pressemitteilung, die ja dann doch sehr kurz gehalten war. Ich meine, er hat eben die beiden Titel, die wir hier gewonnen haben, 2009 und 2015, da war er mit dabei. Ist die große Identifikationsfigur, davon haben wir nicht so viele, klar. Ne? Maxi Arnold jetzt noch als aktiver, dann Roy Präger, selbst Pierre Lebarski, der ein paar Jahre hier war, als Botschafter, aber aus der Neuzeit, jetzt Arnold mal ausgeschlossen, ist es halt Marcel Schäfer, und dass er jetzt geht, auch als einer, der hier seinen Lebensmittelpunkt gefunden hatte, ne, mit Frau und, glaube ich, zwei Kindern. Das war, ist schon schade, aber das sind halt die Mechanismen auch im Fußball, im Profifußball, und ich bin so, also dass ich denke, hey, wo immer der hingeht, ich werde den immer wohlwollend mit einem Auge begleiten. Und wenn es jetzt Leipzig sein sollte, gut, das ist natürlich da ein Konstrukt. Jetzt werden viele sagen, das sagt der Wolfsburger, aber naja, jedenfalls ist es auch ein Konstrukt, was man schon sehr kritisch sehen kann. Aber dass es wahrscheinlich reizvoll ist, wenn man sagt, hey, ich habe Ideen, ich möchte eine Champions League Mannschaft aufbauen. Ich glaube, jeder, der einen Fußballmanager gespielt hat, der kann nachvollziehen, warum Marcel Schäfer sagt, ja, vielleicht ist es in Leipzig besser, wenn es denn so ist. Von daher wünsche ich ihm da alles Gute, aber es ist halt schade, weil es einfach ein sehr, sehr guter Typ ist, dass er jetzt weg ist hier.
Ja, und übrigens an dieser Stelle vielleicht mal, Max Eberl hat viel Kritik eingesteckt, aber die Mannschaft, die er da in Leipzig aufgebaut hat, macht schon Spaß mit Xabi Simons und mit Openda. Das nur nebenbei. Ein Mann, der in Leipzig war und der jetzt in Wolfsburg seit 3 Wochen, meine ich, Cheftrainer ist in etwa. Ich habe mich jetzt mit Gaupi auch immer gefragt, was macht eigentlich Ralf Hasenhüttl? Jetzt wissen wir es. Der ist in Wolfsburg, der ist sehr, sehr selbstbewusst. Ich glaube, er ist auch ein sehr guter Fußballtrainer. Und du sagst aber, VW steckt vielleicht nicht mehr so viel Kohle rein. Hat sich da der Hasenhüttl, gut, er wird sich gut informiert haben, aber gibt es da Perspektive für Ralf Hasenhüttl beim VfL, die auch dir Spaß macht?
Also ist man, glaube ich, auch, dass es jemand ist. Das hätte uns viel schlimmer treffen können. Wir haben ja bei uns im VfL WhatsApp-Chat immer schon gefragt, was eigentlich Lorenz Günther-Köstner gerade macht oder Wolfgang Wolf oder so. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile sind die auch alle schon wirklich weit im Ruhestand. Oder Wolfgang Wolf wahrscheinlich noch nicht. Und mit Ralf Hasenhüttl war das, glaube ich, jetzt eine Lösung. Die hat man ja auch schon so um Weihnachten rum mal vernommen, dass es da wohl zumindest Ideen gab. Ob jetzt Ideen nur von der Presse waren hier vor Ort. Das ist ja ein relativ kompetitiver Zeitungsmarkt in Wolfsburg, soll man gar nicht glauben. Keine Ahnung, aber jetzt ist er halt da und das ist natürlich ein relativ namhafter Mann. Wo ich auch glaube, jetzt, klar, jetzt haben wir direkt gegen Gladbach verloren, aber hat ja auch ein bisschen ein schiefes Ding da zum 1-1. Wenn das nicht fällt, vielleicht läuft es ja noch anders, aber gut, das ist halt Fußball. Aber natürlich ist eine ziemlich eklatante Aufgabe jetzt, einfach aus den letzten Spielen so viele Punkte zu holen, dass man mit dem Abstieg jetzt nichts zu tun hat mehr. Kann auch froh sein, dass dieses Jahr ein paar Teams dabei sind, die vielleicht nicht ganz Bundesliga-tauglich sind, sodass es eigentlich nur noch um die Relegation geht, denke ich. Aber ja, hoffen wir, dass er das schafft und dass er dann im Sommer mit einem neuen Sportdirektor, wenn man das ist, oder einem neuen Geschäftsführer Sport, dann da ein neues Team oder mal das Team jetzt nicht komplett neu aufbauen, aber umbauen kann. Aber Volkswagen, ja, ich meine, das ist eben schon seit ein paar Jahren so, dass es eben nicht mehr jetzt die Zeiten sind von Draxler und Schill und wie sie alle hießen damals, die Top-Transfers, sondern dass man eben sich klar auch als Ausbildungsverein versteht, der eben mit einem guten Auge für Talent dann vielleicht ein paar Leute holt, die bei uns den Sprung machen und dann, wenn die nach 2 Jahren wieder weg sind, okay, so ist es dann halt, aber in den 2 Jahren hoffen wir mal, dass wir da dann mit dem Grundstock an Leuten, die da sind, plus denen, die halt bei uns dann den Sprung vielleicht sogar in die Weltspitze schaffen, dass man da dann eben mal, was ich alle 3, 4, 5 Jahre mal ein Jahr dabei hat, wo es eben Champions dann auch mal League, für vielleicht. Champions League reicht oder halt Europa League, das ist ja auch ein bisschen mit Glück behaftet dann, auch wie der Rest der Liga funktioniert. Und da soll es ja hingehen. Ich denke, das Hasenhüttl ist auch nicht der Falsche. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt ihm gesagt haben, pass auf, also im Sommer, da musst du irgendwie mit 2,50 Euro auskommen. Mhm. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was da auf dem Transfertableau los ist im Sommer. Aber erstmal haben wir jetzt einen guten Trainer, der auch fest im Sattel sitzt. Mal gucken, wer der Sportdirektor wird. Dann hoffen wir mal, dass sich die Personalie auch schnell entscheidet, damit man auch anständig planen kann. Und dann ja einfach auf der Vergangenheit, nicht auf diese Saison aufbauen, sondern eher auf der Vergangenen. Denn da sah es eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Wir kommen gleich zum aktuellen Geschehen in der NBA, aber Dre, dass die letzte Ausgabe des Got Next, also die jüngste Ausgabe vielmehr des Got Next Magazins, kümmert sich in epischer Breite und zwar exklusiv um Kobe Bryant, und das finde ich ja gut. Du selbst schreibst ja auch schon im Editorial quasi, dass du immer ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu Kobe Bryant gehabt hast. Jetzt nicht nur aufgrund dessen, was auch abseits des Courts passiert ist. Ist diese Idee, dass man wirklich, und es sind ja, wie viel waren es, 190 Seiten geworden, die über Kobe, 180 Seiten über Kobe geschrieben hat. Ist das jetzt nur über diese ganz spezielle Persönlichkeit mit diesen sehr, sehr vielen Facetten, oder ist die Möglichkeit, dass wir das auch dann über irgendeinen anderen Spieler in näherer Zukunft vielleicht sehen?
Ja, das werden wir schon noch öfter machen. Also ich meine, es gibt die Namen, die es da klar anbieten. Ich meine, über Jordan haben wir auch mal eine Ausgabe gemacht in der Five damals noch. Nowitzki bietet sich natürlich auch an. Okay. Allerdings muss ich korrigieren, natürlich nicht exklusiv Kobe Bryant. Also
ja, auch seine Artikel Gegenspieler. Drin. Okay, ja.
Genau. Aber der Aufhänger ist halt, wie gesagt, die Person Kobe Bryant, und da dann guckt man halt, was dann auch noch mit dazu passt. Und das wollen wir auf jeden Fall weiterführen. Witzigerweise habe ich jetzt unlängst, ich weiß nicht, ob du die Football Times kennst.
Nee.
Ein englisches Magazin, was es ganz ähnlich macht wie wir. Nicht so hochwertig, was das Papier angeht, und nicht so viele Seiten, aber die haben witzigerweise jetzt genau quasi zeitgleich eine Ausgabe nur über Zinedine Zidane. Was ich natürlich dann auch sehr interessiert durchgeblättert habe danach, weil ich mir dachte, okay, wie sind die diesem Thema genähert? Weil unser Problem so ein bisschen war, naja, wenn jetzt so eine Karriere, gerade so eine wie bei Kobe Bryant, 180 Seiten, was ja schon ein ziemliches Brett ist, ne? Also ich meine, wenn das kleiner wäre, dann wäre das halt auch ein relativ dickes Buch. Wie nähert man sich dem jetzt so? Und für mich wäre das ein bisschen billig gewesen, zu sagen, okay, dann fangen wir halt, in der Highschool an, und dann gehen wir in die Draft. Dann die erste Phase bei den Lakers, dann die zweite Phase, dritte Phase. Und wir gehen einfach chronologisch durch. Das finde ich halt langweilig und ein bisschen läppsch. Genauso hat es die Football Times mit Zidane gemacht.
Okay, gut.
Von daher, aber ich will den Kollegen da nicht zu nahe treten. Das sieht trotzdem geil aus. Die haben geile Grafiker und so. Ich habe noch geile Texte. Ich habe noch nicht so viel gelesen. Nee, wir haben es halt. Es gibt für mich da so ein Vorbild. Es gibt ein Buch von David Halberstam, was ihm so sagt.
Ja, doch.
Pulitzer-Preisgewinner. Der hat, das ist für mich dann noch das beste Basketballbuch aller Zeiten geschrieben, in Playing for Keeps, Michael Jordan and the World He Made, also quasi eine Biografie von Jordan bis zu dem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, in den späten 90ern, das ist, glaube ich, erschienen, oder frühen 90ern. Bei ihm fand ich immer toll, und das ist nämlich der Clou, und das findet man auch wieder, wenn man The Last Dance halt schaut, dass er eben nicht einfach nur Jordans Biografie wiedererzählt, sondern eben auch, deswegen dieser Zusatz wahrscheinlich auch, and the world he made, einfach immer geschaut, was ist aber rund um Jordan passiert, was gab es da noch, zum Beispiel, um zu erklären, dass Jordan eben nicht in die Liga kam und vielleicht sofort dominiert hat mit seiner Mannschaft, dann muss er halt in einem Kapitel erklären, wer nicht die Boston Celtics sind oder wer die Detroit Pistons sind, und macht immer so wieder so Ausflüge, genau wie es ja auch bei Last Dance halt war, dass man wieder geguckt hat, okay, man erklärt jetzt mal man interviewt mal Isaiah Thomas und erklärt die Bad Boys, um zu erklären, warum sich die Bulls so schwer getan haben. Und das, finde ich, ist immer so ein bisschen die Blueprint für diese Ausgaben. Wenn wir zum Beispiel einem Team widmen würden, kann man jetzt sagen, wir machen eine Celtics-Ausgabe, was sicherlich auch kommen wird irgendwann mal, da müssen wir natürlich auch schauen, okay, aber wer sind denn so die großen Gegenspieler gewesen, etc. Zum Beispiel die neue Ausgabe, jetzt ist ja dann die Arschlocher-Ausgabe, da wird es sicherlich auch einige Artikel geben, die Leute dann nicht ganz so mit dem Thema auf den ersten Blick assoziieren, aber im zweiten Blick dann vielleicht dann schon. Und so haben wir halt probiert, wie gesagt, den Menschen, den Spieler darzustellen, Kobe Bryant, gleichzeitig aber auch zum Beispiel Tracy McGrady, seinen eigentlich großen Rivalen, der verloren gegangen ist in der Zeit. Und wir haben zum Beispiel auch Brian Scalabrine drin, der sich ja selber scherzhaft eben die White Mamba genannt hat, analog zur Black Mamba, so wie sich ja Kobe Bryant genannt hat, und eben nicht dieser Typ war, der ultra talentiert war und trotzdem halt mega Vollgas gegeben hat, um der Beste zu sein aller Zeiten, sondern halt einer, der minder talentiert war, aber Vollgas gegeben hat, um überhaupt einen Job zu haben in der NBA. Und das aber auch sehr ironisch und irgendwie mit sehr viel Witz dann halt auch immer wieder dargestellt hat. Und so haben wir uns dadurch eine Ausgabe geschlängelt, die halt, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Seiten zeigt. Auch die Ambivalenz, die wir alle auch spüren in der Redaktion zu Kobe Bryant. Am Ende waren wir dann doch sehr zufrieden damit, obwohl jetzt bei der allerersten Ausgabe dieser Art haben wir alle, glaube ich, ein bisschen Zweifel gehabt, wird das am Ende rund, aber
nein,
da sage ich einfach mal, mit der besten Member-Mentality, ja, ist ein wahnsinnig cooles Heft geworden und wahrscheinlich das Beste, was man über Kobe Bryant in deutscher Sprache lesen kann.
Ja, nee, davon gehe ich aus. Ich habe es auch spannend gefunden, die Geschichte mit den Nummern, dass er im Nationalteam dann auch mit der, also im US-Team mit der Nummer 10 aufgelaufen ist. Also es sind ganz, ganz viele spannende Dinge drin. Die Basketballfans werden das natürlich wissen. Ich habe David Halberstam, ich habe ein Buch von ihm zu Hause, weiß aber nicht, ob Summer of 49 oder October 1964 ist. Ich weiß nur, dass es über Baseball geht. Muss ich gleich mal unten im Keller schauen. Dre, aktuell ganz kurz vielleicht noch, die Denver Nuggets haben jetzt im Westen wieder die Spitze übernommen. Sehr zum Leidwesen meines Sohnes ist Nikola Jokic wieder in brillanter Form. Nicht, dass er dem Jokic was nicht gönnen würde, aber er würde halt dem MVP-Preis gerne Luka Doncic zuschustern. Wie signifikant ist das, dass die Nuggets jetzt auf Position 1 sind? Brauchen die den Heimvorteil oder sind die so das beste Team im Westen, dass es eigentlich Wurst ist?
Also, ist immer nice to have. Natürlich, wenn du jetzt erst, zweiter, dritter bist, hat vom Heimvorteil natürlich eine gewisse Abstufung, ne, bist du zweiter. Wenn es dann normal läuft, dann hast du in den Conference Finals keinen Heimvorteil gegen den eventuell ersten. Das ist vielleicht auch halbwegs zu verkraften, wenn du dritter wirst, und es ist ja so eng, also Denver 56 Siege werden wir aufnehmen, Oklahoma City und Minnesota 55, also die drei machen so das sicher aus. Und bei es spannend ist halt, weil die alle in der gleichen Division sind, wenn die alle gleich viel Siege hätten, greifen dann so Tiebreaker, da muss man schon aber wirklich den Taschenrechner zücken. Egal. Jedenfalls, wenn du aber dann Dritter wirst, dann hast du natürlich zwar in der ersten Runde noch einen Vorteil, dann aber ab der zweiten halt schon nicht mehr. Also eins oder zwei ist wahrscheinlich ziemlich egal. Heimvorteil in den Finals hast du sowieso nicht. Also das heißt sowieso nichts falsch, aber wenn Boston, ne, die wir als großen Favoriten im Osten halt sehen, weil sie 13 Siege Vorsprung haben vor dem Zweitplatzierten, das ist Milwaukee momentan, und die werden da wohl auch landen, denke ich, dann hast du da natürlich dann keinen Heimvorteil. Gegen jeden anderen hast du dann, weil niemand wird mindestens 55 Spiele gewinnen und wahrscheinlich nur 51 im Endeffekt. Von daher, ist nicht super wichtig, aber ist nice to have. Gerade halt Denver mit der Höhe. Das ist in den Playoffs, glaube ich, ein bisschen weniger relevant, was die Höhe angeht, einfach weil du ja dann für zwei Spiele dann in der Regel da bist. Es sei denn, ab Spiel 5 nur für ein Spiel, aber dann ist es in der Regel ja, hast du auch mehr Over, also du hast mehr Pausen dann als in der regulären Saison, wenn du da wahrscheinlich einfach reinfliegst und spielst am nächsten Tag. Aber ja, für Denver ist nice to have. Die werden auch alles dafür tun, dass sie da jetzt am Ende an Platz 1 rauskommen. Und ich denke auch, dass die das am Ende packen. Ich weiß nicht, wie es die Tiebreaker jetzt sind, aber sie haben einen Sieg, wirklich einen Spielvorsprung vor OKC und Minnesota. Sie haben es gegen Minnesota direkt gewonnen. Von daher würde mich schon wundern, wenn Denver am Ende nicht an Nummer 1 ins Rennen geht, am besten.
I let you go on this one. Gibt es irgendwas, was Luca machen könnte, dass er vielleicht doch MVP wird, oder ist die Sache gegessen?
Ich glaube, diese Saison ist das relativ aussichtslos. Es gab ja bei ESPN so eine Straw Poll, nennen die das. Mhm. Die sind hingegangen, haben 100 Journalisten, Kollegen in den USA gefragt, aus jedem Markt auch, aus allen von den 28 NBA-Standorten, und haben gefragt, so, also ne, hier, jetzt, wir machen das wie das richtige Voting. Ne, ihr habt Erstplatz, Stimme, Zweitplatz, Drittplatz, Viertplatz, Fünftplatz, MVP. So, wählt mal bitte so, wie ihr am Ende wählen würdet. Und da kam raus, dass Jokic einfach mit unfassbaren Vorsprung, nicht vor Luka Doncic, also das ist unfassbar, 400 Punkte oder so, nicht vor Luka Doncic MVP wurde in dieser Wahl, sondern vor Shai Gilgeous-Alexander. Dann kam erst Doncic, auch mit einem halbwegs Abstand. Dann kam Giannis Antetokounmpo. Da muss ich auch sagen, boah, weiß ich nicht, also wie man jetzt SGA unbedingt vor Luka wählen kann. Allerdings muss man da sagen, ich habe den Verdacht, dass diese Wahl vielleicht schon ein, zwei Wochen her ist. Okay. Die Mavs ja zuletzt mit einem sehr, sehr guten Lauf, haben in den letzten 10 Spielen 9 gewonnen. Ich glaube, wenn die jetzt die Wahl wirklich heute gemacht hätten oder gestern, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen knapper, oder Luka wäre Zweiter gewesen.
Aber
Jokic ist für mich der absolut, das ist auch die richtige Wahl, wenn wir ehrlich sind. Klar gibt es jetzt auch schon wieder Stimmen, die man lesen kann drüben von den Kollegen. Haben wir gesagt, ja, aber dreimal MVP in 4 Jahren, das haben ja in der Geschichte nur die und die und die geschafft. Und da gehört er eigentlich nicht hin. Und das habe ich gestern auch schon mal gesagt bei mir im Podcast. Also wer so wirklich denkt und so abstimmt in einem Award für die reguläre Saison 2023, 2024, dem sollte man wahrscheinlich nicht nur alle Saisonakkreditierung entziehen, auch natürlich das Stimmrecht und vielleicht auch den Internetzugang sperren, weil wenn man sich so überhöht und aufspielt sich zum Gralshüter der NBA-Geschichte, da weiß ich nicht. Also sollte man vielleicht wirklich auch mal zum Arzt gehen. Da gibt es ja bestimmte Syndrome, da kann sicherlich ein Psychologe helfen. So, außerdem muss man sagen, ist Jokic einfach überragend. Also was immer seine Mannschaft von ihm braucht, gibt er dieser Truppe. Er hat jetzt auch eine lange Zeit das Team getragen, ohne den zweitbesten Spieler der Nuggets, ohne Jamal Murray. Es gibt nichts, was er nicht kann. Er ist Champion geworden. Für meine Begriffe hätte man jetzt auch vorzüglich auch vergangenes Jahr wählen können und hätte halt vier jetzt vielleicht sogar Titel in Folge. Aber das ist eben auch Ausdruck davon, wie gut der eben ist in einer Zeit, wo wir eine Qualität haben an der Spitze der NBA, wo man sagen muss, also so breit waren wir, was die absoluten Top-Spieler angeht, wahrscheinlich noch nie aufgestellt. Von daher, ja, also wird das dieses Jahr wieder werden. Ich glaube, das spiegeln auch, weiß nicht, wie Sportwetter hier zuhören, das spiegeln, glaube ich, auch die Quoten wieder. Und das ist auch vollkommen gerecht. Und Luka Doncic's Zeit wird kommen. Wenn sie dieses Jahr vielleicht vor dem All-Star-Break schon ein bisschen mehr Spiel gewonnen hätten, vielleicht wäre er dann jetzt auch schon ganz, ganz nah dran und wäre vielleicht so MVP, weil eine gewisse Voters-Fatigue, ja, wie gesagt, da bei Jokic schon mal eine Rolle spielt. Aber in diesem Jahr ist er für mich die Nummer 2. Und das ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir ehrlich sind, oder?
Würde ich auch sagen. Nummer 2 in der NBA, in den Worten von André Vogt. Gerne. Danke, Dre, wie immer eine Freude. Kurze Pause in der Big Show 656 und dann schmeißen wir uns mit Stefan Hempel raus.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 656 und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, in den Monte Carlo Country Club zu schalten, wo gerade Karen Khachanov gegen Daniil Medvedev spielt und am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der uns mit Interviews begeistert, möchte ich sagen, Stefan Hempel. Servus, Stefan.
Hallo Jens, servus.
Stefan, Götzi hat mir vorhin gesagt, das Erste, was du ihm berichtet hast aus Monte Carlo, ist, wie grandios die Courts in Schuss sind. Gilt das auch nach dem gestrigen verregneten Tag? Also ganz verregnet war er ja nicht.
Absolut, denn sie haben ruckzuck die Planen drüber gelegt und heute scheint seit den frühen Morgenstunden die Sonne. Also die Plätze sind im besten Zustand. Kulisse ist atemberaubend, die Veranstaltung ist ja komplett ausverkauft, es gibt ein paar Resttickets noch fürs Viertelfinale morgen, aber wenn ich mir ein Ticket kaufen wollen würde, dann würde ich immer Achtelfinale nehmen, ja. Alle dabei, hochkarätige Matches und heute spitzt sich die Lage extrem zu.
Ja, jetzt hast du natürlich schon Eindrücke gewinnen können, auch heute, du sagst es, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen wir es vielleicht schon, aber Alexander Zverev spielt gegen Stefanos Tsitsipas, du hast mit beiden gesprochen, die beiden kennen sich gut. Ich glaube, Tsitsipas hat eine 4-1-Bilanz auf Sand gegen Zverev. Wie siehst du die Partie? Wie gut ist Zverev, der bis jetzt ja gegen Ofner? Ich meine, der Ofi kann ihm einfach nicht wehtun. Deswegen würde ich nicht zu viel reinlesen in diese Partie. Wie siehst du die Partie?
Wird doch ein bisschen mehr reinlegen, weil Zverev wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Wir waren beim Training mit dabei, mit Andrei Rublev auf dem Platz und da hat man schon gesehen, dass Alexander Zverev ein extrem gutes Timing hat für seine Schläge. Returnlänge passt perfekt. Er hat den Trainingssatz gegen Rublev locker gewonnen, super serviert, war aggressiv am Netz und spielfreudig und das hat man dann bei Rublev auch in der ersten Runde gemerkt, denn der Titelverteidiger ist gleich ausgeschieden. Also es ist auf jeden Fall tagesformabhängig. Diese Partie ist komplett offen. Tsitsipas natürlich als zweifacher Champion. Er liebt hier die Bedingungen, hat in der ersten Runde gegen Echeverin 0-1 gewonnen. Das war schon mal ein Statement. Die beiden kennen sich bestens. Tsitsipas hat uns gesagt, das erste Mal hatten sie miteinander zu tun, da waren sie nicht mal 10 Jahre jung. Und die Bilanz kennst du am besten. Also Tsitsipas hat mit Sicherheit, was die Bedingungen angeht, die Erfahrungen hier im Monte Carlo Country Club einen leichten Vorteil. Aber es wird die Tagesform entscheiden. Ich traue Alexander Zverev einiges zu. Er ist gut gelaunt. Die Mama hat heute Geburtstag. Er hat vorhin noch trainiert, wirkt sehr entspannt. Und woher kommt diese Entspanntheit? Er hat ein richtig gutes Gefühl. Also Training und Match auch gegen Ofner, das hat alles gepasst. Er ist bestens vorbereitet für diese Partie.
Stefan, du hast es ja auch mit Mischa Zverev im Interview angesprochen und mit Sascha. Sie sind zwar nicht die Einzigen, die in Monte Carlo tatsächlich ihren Hauptwohnsitz haben, aber Wie sehr wiegt das wirklich? Sascha hat ja selbst gesagt, naja, es ist schon schön, im eigenen Bett zu schlafen. Ist das tatsächlich ein wahnsinniger Vorteil oder ist es am Ende des Tages auch fast wurscht?
Ja, wie du sagst, ne, viele sind hier zu Hause und kennen die Anlage bestens. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hier auf Hartplatz zu trainieren. Insofern, klar, man ist hier zu Hause, man kennt die Restaurants, die Familie ist mit dabei bei Mischa. Der hat jeden Tag noch die Kinder in die Schule gebracht. Ja. Also das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, wie wenn du irgendwo in Amerika unterwegs bist und im Hotel schläfst und hier sind die Wege relativ kurz. Es fühlen sich hier die zu Hause sind natürlich sehr, sehr wohl und haben ja einiges vor. Und Sascha hat ja auch schon sehr, sehr gut gespielt, war ja mal im Halbfinale. Also ich würde mal sagen, was das Qualitätsniveau angeht, dürfen wir einiges erwarten von dieser Partie.
So, gehen wir eins weiter zu dem Spieler, der die Saison mehr oder minder dominiert hat bis jetzt. Erst eine Niederlage für Jannik Sinner, das war im Halbfinale von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz. Du hast ja auch in Miami viel kommentiert für Sky. Sinner hat erst ein Spiel bestritten gegen Sebastian Korda. Bin mir nicht sicher, wie viel man da reinlegen kann, aber welchen Eindruck hast du bis jetzt von Sinner gewonnen in Monte Carlo?
Sinner hatte natürlich am wenigsten Zeit, was die Vorbereitung auf Sand angeht, weil er in Miami so lange eben im Turnier war bis zum Schluss. Er hatte auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass es immer eine große Herausforderung ist, diese Umstellung. Das hat er dann in der ersten Runde gegen Korda super gelöst. Er wird hier von den Carota Boys unterstützt, waren hier gerade bei uns, sind alle hochmotiviert. Aber Struff, ja, das ist Wahnsinn, wie der hier performt. Er hat die Erinnerung vom letzten Jahr mitgebracht, das sagt er immer wieder. Er ist als Qualifikant ins Viertelfinale gekommen. Und könnte man meinen, Mensch, die Bedingungen ein bisschen zu langsam für ihn. Denkst du, er hat mit seiner Größe so eine Power durch die Technik und hat auch auf einem kleineren Platz immer ein paar Optionen. Heute kriegt er den Center Court, ist vielleicht ein bisschen anders. Struff, wie hätte er sich vielleicht den kleineren Platz gewünscht, aber gegen Sinner kriegst du ja immer die große Bühne. Er hat Außenseiterchancen, muss aber natürlich einen Sahnetag erwischen, um Sinner gefährlich zu werden. Jannik Sinner ist sehr demütig, der bescheidene Südtiroler. Also das ist wirklich fantastisch, den mitzuerleben. Der ist eigentlich nie zufrieden. Im größten Moment der größten Erfolge sagt er, es gibt immer noch viel zu tun, ich muss immer noch weiterkommen. Das sind die Champions, das sind die Jungs, die aus einem speziellen Holz geschnitzt sind.
Ich war im vergangenen Jahr in Monte Carlo und das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wenn man mal dort war und jetzt die Übertragungen anschaut, dann denken sie, aha, ist ja klar, Italien ist nicht weit, Frankreich ist nicht weit. Spürst du da auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Länderkampfatmosphäre, aber die Italiener, du sprichst die Carota Boys an. Ich finde schon, dass die Italiener gut unterstützt werden, die Franzosen sowieso, auch wenn gestern Game of Peace, er war einfach, auch abgesehen von dieser kurzen Phase im zweiten Satz gegen Medvedev, war er einfach nicht gut genug. Aber wie ist das für die Italiener und die Franzosen, wenn du das jemandem beschreiben müsstest, in Monte Carlo?
Es gab eine ganz besondere Geschichte, Jens, beim Match von Struff gegen Djuric. Da waren für Struff auf der Tribüne ein paar enthusiastisch aufgelegte Fans unterwegs mit der deutschen Flagge. Dachten wir alle, hey, deutsche Tennisfans hier in Monte Carlo gibt's auch, ja. Das waren aber Italiener. Unfassbar. Die haben danach gesagt, wir lieben Struff und vor allem seine Vorhand und haben uns die deutsche Flagge organisiert, um ihn zu unterstützen. Jetzt spielt er heute natürlich gegen Italiener. Mal schauen, wo die jetzt hintendieren. Aber es gibt hier kuriose Situationen und du hast angesprochen, die Franzosen, die Italiener sind natürlich hier präsent. Bei Medvedev muss man sagen, auf den gucke ich übrigens gerade hier von den Kommentatorenkabinen aus auf den Center Court. Der mag das ja, wenn er ein bisschen negative Energie spürt im Publikum. Das macht ihn nur noch stärker gegen Mofis, als wirklich die Stimmung am Siedepunkt war, also was Pfiffe angeht gegen Medvedev, was den Push für Mofis angeht, und plötzlich dreht er das Ding halt, also der macht aus negativer Stimmung positive Energie, das zeichnet ihn aus, und jetzt in diesem Kumpelduell gegen Karen Khachanov hat er zu kämpfen, die beiden kennen sich bestens, haben ja schon viel Schach miteinander auch gespielt, also ist ein toller Tag und wir dürfen ja auch Novak Djokovic nicht vergessen, ja. Das wolltest du wahrscheinlich dann auch noch wissen, was die Nummer 1 der Welt hier eigentlich so macht und vorhat, also man weiß eigentlich gar nicht, was man zuerst erzählen soll, weil so viele gute Spieler hier sind und so viele tolle Geschichten rund um dieses Turnier existieren.
Lass noch ein Wort verlieren zu dieser Medvedev-Partie. Da gab es ja die Szene im zweiten Satz, wo Medvedev dann, ja, ich würde nicht sagen, dass er ausgezuckt ist, aber irgendwie ging es ihm nicht gut. Und dann kommt Mohamed Lajani runter und sagt, please Daniel, also schrei nicht den Linienrichter an, wir alle machen Fehler. Jetzt ist es nicht das erste Mal, dass Mohamed, der wahrscheinlich ja, vielleicht sogar der prominenteste Schiedsrichter ist, mit Spielern in dieser Art und Weise redet. Ich erinnere mich von den US Open, hat er mal zu Nick Kyrgios gesagt, streng dich bitte an, you're better than this. Ist das für dich als Tennis-Experten, als Tennis-Gourmet, ist das für dich in Ordnung, dass Mohamed hier so auf persönlicher Ebene auch mit einem Spieler agiert, oder ist das eigentlich gar nicht seine Aufgabe?
Das ist schwierig zu bewerten. Ich finde immer, wie weit kann ein Schiedsrichter gehen? Ja? Also Kyrgios dann unten irgendwie zu coachen, da gab es ja dann auch eine Strafe dafür. Ja. Das ging wahrscheinlich zu weit, obwohl es natürlich eine super Geschichte ist und Mohamed Leani, wer ihn kennt, das ist einfach ein Mensch, der lebt und liebt diesen Sport, der mag die Spieler, die da auf dem Platz sind, der kennt sie natürlich bestens. Und ich muss sagen, ich habe die Szene gestern nicht live miterlebt, weil wir da bei Alexander Zverev auf dem Trainingsplatz waren, aber habe es dann natürlich danach mir nochmal angeguckt. Ich finde schon, die Wortwahl, die Medvedev da genommen hat, beziehungsweise da an den Tag gelegt hat, das hätte man schon auch stärker bestrafen können, / müssen, wenn man bedenkt, dass sein Landsmann Rublev vor kurzem erst disqualifiziert worden ist, als der in seiner Heimatsprache, in seiner eigenen Sprache da den Linienrichter beleidigt hat und das Ganze dann eigentlich übersetzt worden ist. Und jetzt gestern hat man es ja eigentlich dann auf Englisch verstanden, was Medvedev da losgelassen hat. Das war für mich unter der Gürtellinie, aber er ist dann mit dem blauen Auge davon gekommen, dank Mohamed Leani.
Okay. So, dann bitte ganz kurz noch, Stefan. Ja, Novak Djokovic spielt heute gegen Lorenzo Musetti. Gegen den hat er im letzten Jahr in Monte Carlo verloren. Djokovic hat eine recht lockere Auftaktpartie hingelegt. Der Musetti hat gegen Arthur Fies gewonnen. Sehr stimmungsvolles Spiel, wie ich fand, weil Franzose gegen Italiener. Break it down for us, please.
Jetzt habe ich das Letzte nicht verstanden, Jens.
Ja, wie siehst du die Partie, wollte ich sagen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Djokovic hat natürlich ziemlich viel Zeit gehabt, sich auf Sand vorzubereiten, weil er Miami ja ausgelassen hat, war in Belgrad, hat er intensiv trainiert und auch hier nochmal in Monte Carlo. Es war eine beeindruckende Vorstellung gegen Safurin. Jetzt kann man sagen, okay, Safurin ist nicht der Gradmesser. Naja, also ich glaube, nach 17 Minuten gab es den ersten Fehler für Djokovic in dieser Partie und Safurin wusste eigentlich gar nicht, was zu tun ist. Du kannst gar nicht so viele gute Schläge auf den Platz bringen, um ein Match zu gewinnen. Das Ergebnis spricht natürlich Bände. Djokovic ist sehr entspannt, spielt er mit seinem neuen Schläger. Da gab es eine große Veranstaltung am Montag, der Headspeed Legend, vielleicht der letzte in seiner Karriere, hat seine Familie auch mit dabei, ist ja hier in Monte Carlo gemeldet. Ich glaube, dass er auf jeden Fall in der Lage ist, auch wieder hier für Schlagzeilen zu sorgen und will unbedingt die Revanche gegen Musetti. Mir hat er dann auch gesagt, wir hatten ihn exklusiv im Interview am Montag nach der Veranstaltung. Für ihn geht es nur darum, das Turnier zu gewinnen. Ja? Die zwei Titel, die er hier in Monte Carlo hat, das liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber er macht einen sehr ausgeruhten Eindruck und diese Visitenkarte, die er gegen Safurin da auf den Sand gelegt hat, die war beeindruckend. Musetti ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Safurin spielt sehr glatt und gerade. Musetti wird mit Spin heute den Ball abspringen lassen bei diesen Bedingungen. Es ist ein super Tag, sonnig und warm. Da wird Djokovic eine andere Aufgabe bekommen, ist trotzdem für mich der haushohe Favorit, aber Musetti weiß, wie es geht aus dem letzten Jahr. Kann mich nicht erinnern, wie die Bedingungen da waren bei der Partie, aber Djokovic ist für mich eine heiße Aktie in dieser Woche.
Und dann abschließend noch die letzte Tennisfrage. Es war ja zu beobachten, dass Carlos Alcaraz in Monte Carlo Probleme schon beim Training hatte. Ich habe ein Video gesehen, wo er eigentlich nur Vorhand Slice gespielt hat. Du hast sicherlich noch mehr Informationen. Müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen? Barcelona ist ja auch unklar, ob er jetzt spielen kann. Wie steht es um Carlos Alcaraz?
Also Alcaraz, muss ich ehrlich sagen, hatten wir jetzt nicht so im Blick. Wir haben dann mitbekommen, dass er rausgezogen hat. Und wie es ihm genau geht, kann ich nicht sagen. Also das ist wahrscheinlich eine Ellbogenproblematik. Aber auffällig ist, das kann ich sagen, dass Alcaraz in jungen Jahren schon sehr oft kleine Auszeiten braucht, was Verletzungen angeht. Das ist schon auffällig, ja. Aber wir hoffen natürlich alle, dass er möglichst schnell zurückkommen kann, denn er fehlt hier in diesem Raster noch, genauso wie Nadal. Aber wenn die beiden auch noch dabei wären, also dann wird es ja an jeder Ecke krachen. Ja. Reicht schon das Line-Up heute im Achtelfinale, was hier auf den Platz kommt. Also muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Zverev gegen Tsitsipas, Zverev hat gerade zu mir gesagt, ist eigentlich ein Grand Slam-Halbfinale, ist aber jetzt beim Masters hier ein Achtelfinale. Ausrufezeichen.
So, Stefan, du wirst allerdings nicht, und das weiß ich, ich plaudere aus dem Nähkästchen, du wirst nicht ganz bis zum Ende in Monte Carlo bleiben, weil die Pflicht ruft. Am Samstag wirst du schon wieder in bewährter Manier die zweite Liga kommentieren. Ich habe den Spielplan nicht vor mir. Wo wird es denn Hempel hinziehen aus Monte Carlo?
Also morgen machen wir einen kleinen Schichtwechsel am Viertelfinaltag. Paul Häuser wird hier übernehmen und dann die letzten Viertelfinals morgen begleiten und dann auch Halbfinale und Finale am Sonntag. Und Fußball am Samstag, wenn die Altmeister gegeneinander spielen im Topspiel Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg.
Oh, herrlich.
Da kann Tusche dann quasi nicht ohne mich. Und insofern werde ich dann da in der Belddienst-Arena ab 20 Uhr begrüßen und hoffentlich dann auch ein gutes Match erleben.
Ja, Tusche kann schon ohne dich, aber der erste FC Nürnberg wahrscheinlich nicht. Der fantastische Stefan Hempel. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 656, Sportradio 360. Nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf Sportradio 360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!